another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer.
Die Sith, Vertreter der dunklen Seite der Macht, sind grausam. Ihr zerstört ihre gewaltige Sternenflotte einen wehrlosen Planeten. Was löst das in euch aus? Den Wunsch, die Unschuldigen zu rächen? Oder das dunkle Verlangen, an der Seite der mächtigen Sieger zu stehen? In Knights of the Old Republic könnt ihr beide Wege beschreiten.
Gunnar, das Jahr 2003 hat gerade angerufen. Es möchte gerne seine Testvideos zurückhaben. Fühlst du dich da angesprochen?
Ah, was wir da gerade gehört haben, war meine Stimme vor 20 Jahren im Original-Testvideo der GamePro zu dem Spiel Knights of the Old Republic, über das wir heute sprechen wollen. Und man merkt, ich habe damals mit weniger Selbstbewusstsein gesprochen, als ich heute spreche.
Ich fand das ganz schön. Ich habe mich ein bisschen daran erinnert, so an meine ersten Anfänge, als ich mal irgendwo was sprechen musste oder in einem Video aufgetaucht bin. Da war man einfach noch jünger und ein bisschen anders und konnte das noch nicht so gut. Und ich fand es schön, dass dir das auch damals nicht anders ergangen ist. Dennoch hier einen sehr schönen Einstieg zu einem großen Spiel getextet damals.
Wir wollen mal festhalten, dass ich da schon Chefredakteur war.
Oh.
Und in meinem 5. Berufsjahr.
Oh.
Dafür ist es noch ein bisschen sehr unbeholfen, wie ich gesprochen habe. Aber den zentralen Konflikt des Spiels ist mir immerhin gelungen, den zu benennen in meinem Skript. Und deswegen haben wir es jetzt hier auch mal als Einstieg genommen, weil das, glaube ich, echt ein ganz guter Weg ist, um kurz aufzuzeigen, worum es hier geht in Knights of the Old Republic, das ja vollständig Star Wars Knights of the Old Republic heißt und das erste richtige Rollenspiel im Star Wars-Universum ist.
Erstaunlich eigentlich, obwohl Star Wars da schon so eine alte Marke ist, gab es sowas noch nicht bis zu der Zeit und dann kommen die da an und liefern sowas ab. Ich muss sagen, wir schicken das ja gerne mal am Anfang voraus, das war für mich jetzt das erste Mal, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ist echt ein bisschen erstaunlich, weil ich mag eigentlich Star Wars, ich habe eine Menge Star Wars Spiele auch gespielt, aber es ist ja zu einer Zeit erschienen, als ich eher noch sehr auf japanische Rollenspiele geprägt war. Also ich bin ja durch Final Fantasy VI vor allem da reingekommen, also noch zu 16-Bit-Zeiten und dann auch so in der PlayStation-Ära dabei geblieben. Und so diese ganze West-RPG-Schiene und auch alles, was BioWare gemacht hat, ich schäme mich ein bisschen dafür, das heute zu sagen, das fand ich einfach nicht so spannend zu der Zeit. Und deswegen habe ich auch Knights of the Old Republic nicht gespielt.
Ist auch ein großer Bruch für Konsolenspiele, muss man sagen. Also bei den Konsolenspielen haben ja dann auch lange noch die östlichen Rollenspiele vorgeherrscht. Und überhaupt, dass jemand ein großes westliches Rollenspiel auf die Konsole bringt, ist jetzt nichts Selbstverständliches. Aber dies hier ist ja ein Xbox-Spiel und Microsoft ist ja eine sehr westliche Firma, die auch ihre stärksten Verkaufszahlen für die Konsole ja in den USA hatte und in Japan ja nichts zu bestellen hatte, deswegen auch nicht so richtig ein Incentive hatte, in Japan große Spiele zu machen. Die haben hier das historische Verdienst, dass sie sich für westliche Rollenspiele verdient gemacht haben, indem sie hier BioWare beauftragt haben, das 1995 gegründete, auf Rollenspiele spezialisierte Studio aus Kanada, die bis dahin Rollenspiele nur auf dem PC gemacht haben. Deswegen sind sie dir auch nicht so aufgefallen, Fabian.
Ja, ich habe durchaus ja Ende der 90er auch PC gespielt. Aber sowas wie Baldur's Gate, also ich weiß heute, wie gut das ist und ich bin ja auch kurz davor, Baldur's Gate 3 anzufangen, zu dem Zeitpunkt, als wir diese Folge aufnehmen, auch wenn das nicht mehr BioWare ist, ich weiß, aber es geht natürlich darauf zurück. Ich habe mich da nicht so rangetraut einfach. Das war nicht die Art von Spiel, die mich irgendwie angesprochen hat. Ich wollte halt das nächste Final Fantasy spielen. Deswegen habe ich es dann jetzt nachgeholt, aber ich weiß natürlich, dass die damals schon eine große Nummer waren, obwohl die Firma noch gar nicht so lange existierte. Die hatten Baldur's Gate gemacht, die hatten den Nachfolger gemacht und die hatten auch Neverwinter Nights schon abgeliefert 2002. Aber das waren eben auch noch typische und reine PC-Spiele und dann springen sie hier zum einen auf die Xbox und zum anderen eben auch in das Star Wars-Universum rein.
Wir zurren jetzt hier eingangs dieses Podcasts erstmal ganz kurz fest, was an diesem Spiel so besonders ist und warum wir darüber sprechen. Und Dann kommen wir in die Entwicklungshistorie, leiten her, wie es zum Spiel gekommen ist. Und dann gehen wir in die Spielanalyse. Aber erstmal, damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann. Also das Spiel kommt 2003 zu einem Zeitpunkt, da ist gerade im Kino Episode 2 gelaufen. Das ist der Angriff der Klonkrieger. Das ist so eine Wiedererweckungsphase von Star Wars. Davor gab es ja seit der ersten Trilogie lange nichts. Und in der Zeit poppen alle möglichen Star Wars Sachen auf. Nicht nur die Filme, auch Computerspiele und Comics und Bücher und so. Dieses Spiel spielt aber nicht zu der Zeit der Filme und auch nicht zur Zeit der ersten Trilogie, sondern es geht Jahre nach vorne, 4000 Jahre in die Vergangenheit. Es spielt in einem losgelösten, anderen Star Wars Rahmen. Wir erklären das später noch ganz genau, welches das ist. Aber es hat nichts mit Luke Skywalker und Han Solo und diesen ganzen anderen Sachen zu tun.
Ja, das ist übrigens auch ein Teil der Antwort auf die Frage, die du vorhin schon mal angerissen hast, Gunnar. Warum ist das Spiel denn eigentlich besonders? Und ich finde, das schwimmt damals so aus diesem narrativen Becken raus, das vor allem entstanden ist durch die alten Filme, also Episode 4 bis Episode 6. Klar, das hat Episode 1 auch schon gemacht, aber für den Großteil der Videospiele bis dahin, da waren eben die alten Filme prägend und stellenweise wahrscheinlich einfach auch bindend, und so eine große Eigenständigkeit, wie KOTOR sie dann hatte in Universum und Erzählung, das war schon was Besonderes. Und das konnte natürlich auch nicht jedes x-beliebige Studio machen, dafür brauchten sie so Experten im Geschichtenerzählen. Und das waren damals einfach die Leute bei BioWare. Die haben im Grunde hier so eine Blaupause erschaffen, die sie später auch für Mass Effect übernommen haben und ausgebaut haben. Und auf beiden Plattformen, wo KOTOR dann zu Hause ist, spielt es auch eine wichtige Rolle. Also auf dem PC, würde ich sagen, ist es so der Sprung hinaus aus den 2D-Rollenspielen, wie es die vorher gab. Und auf der Konsole, also auf der Xbox, ist es eine klare Abkehr von der Formel, die vor allem auf Konsolen durch japanische Rollenspiele geprägt ist.
Fabian, wenn von dir nichts bleibt, der Ausdruck, das schwimmt aus dem narrativen Becken raus. Der wird für immer für die Nachwelt erhalten bleiben. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, auch insbesondere mit den JRPGs. Also es ist schon ein großer Schritt für das westliche Rollenspiel. Und es ist ein Spiel, das ganz stark auf eine filmhafte Inszenierung setzt, was natürlich aus dem Star Wars Background kommt und was jetzt auch nicht so richtig viele Spiele in der Zeit mit dieser Wucht gekonnt haben.
Und da man sich auch auf die Story konzentrieren können soll, ist es ein reines Singleplayer-Spiel und es greift auf das sogenannte D20-System von Wizards of the Coast zurück. Das sind die Menschen hinter Dungeons & Dragons. Das ist ein Rollenspielsystem, was hier in Videospielform interpretiert wird, und auch dieses System werden wir euch später noch ein bisschen näher erklären. Man erkennt KOTOR, wie ich glaube, wir das Spiel auch mal nennen dürfen an dieser Stelle, damit wir nicht 87 Mal jetzt Knights of the Old Republic wiederholen werden. Das sieht auf den ersten Blick gar nicht so aus unbedingt wie ein Rollenspiel, sondern es ist ein Third-Person-Spiel und könnte auch ein Action-Spiel sein. Also wenn jetzt da jemand im Vorbeigehen draufschaut, der nicht so sehr im Gaming drin ist, der würde sagen, ach so, ja, da haut man jetzt mit dem Knopf, mit dem Laserschwert auf dieses Monster drauf und dann fällt das um. Aber das ist gar nicht so, denn im Hintergrund läuft alles, was gerade die Kämpfe angeht, die das Spiel sehr prägen, rundenbasiert ab. Und diese Kämpfe, die kann man auch pausieren, um dann zum Beispiel Befehle für die Party in Ruhe auswählen zu können. Ansonsten ist es so, dass ich einmal quasi auswähle, du greifst bitte diesen Gegner an, und dann macht die Figur das einfach immer weiter in Echtzeit, solange bis ich wieder einen neuen Angriffsbefehl in die Pipeline schiebe, und dann wird das in der nächsten Runde geändert, und ansonsten laufen diese Kämpfe einfach immer weiter.
Das ist grob so wie bei Baldur's Gate, das ja auch ein pausierbares Echtzeitspiel ist, wo aber im Hintergrund Runden ablaufen. Aber das ist ein bisschen dynamischer hier. Die Charaktere, wenn die mit einem Gegner fertig sind und du hast ihnen keinen neuen Befehl gegeben, dann suchen die sich auch schon mal einen neuen Gegner und so.
Genau, und es sieht auch generell sehr viel dynamischer aus, einfach weil es ein 3D-Spiel ist. Auch dazu werden wir noch kommen, auf welchem technischen Gerüst dieses Spiel aufgebaut ist und inwiefern es sich da unterscheidet von den vorherigen BioWare-Spielen. Du hast dann deinen selbstgebauten Charakter, du sammelst Mitstreiter ein, das sind am Ende dann 9 Leute, wenn du die alle rekrutierst, und dann bereist du 7 verschiedene Planeten und Raumschiffe und Raumstationen. Und diese Orte, die wiederum kennen wir teilweise schon aus den Filmen oder anderen Medien, die damals auch schon existiert haben rund um Star Wars. Das ist sowas wie der Wüstenplanet Tatooine oder auch Kashyyyk. Das ist die Heimat der Wookies, also Chewbacca kommt daher, und andere Orte wiederum. Da ist BioWare rangegangen und hat die dann erst für das Spiel mit Leben gefüllt und sie ergänzt, um das Spiel zu erweitern und auch um diese Welt zu erweitern, auch mit eigenen Impulsen.
Du hast von Mitstreitern gesprochen, das stimmt natürlich, aber es ist kein Partyspiel, kein klassisches. Du hast sehr klar einen Hauptcharakter, auf den auch die ganze Geschichte aufbaut und den du auch in der Regel steuerst und kannst aus deinem Pool von anderen Charakteren, die du auch hast, die in deinem Raumschiff warten, 2 mitnehmen für jede Mission. Das kennt man vielleicht aus einem späteren BioWare-Spiel, aus Mass Effect. Da ist das auch ganz genau so geregelt. An dieser Stelle ist das sozusagen die Mass Effect Blaupause. Auch hier hast du ein Raumschiff, auf dem die Leute warten. Auch hier suchst du dir jeweils für jede Mission die richtigen Leute aus und gehst dann mit denen auf Abenteuer. Und du kannst auch die anderen steuern, wenn du einen anderen voranlaufen lassen willst. Das muss nicht der Hauptcharakter sein, weil der zum Beispiel, keine Ahnung, bessere Fähigkeiten auf Schlösser knacken hat oder irgendwas. Aber der Hauptcharakter muss immer dabei sein, und der ist es auch, um den die Handlung gebaut ist.
Ja, das stimmt. Du kannst die anderen übernehmen. Ich habe das aber wirklich auch selten gemacht, weil du bist so sehr hier als Spieler auf deinen eigenen selbstgebauten Charakter geprägt, dass du die anderen ganz klar als Begleiter wahrnimmst. Aber du bist diese eine Figur und die steht auch im Mittelpunkt. Und diese Figur ist übrigens in jedem Fall ein Mensch. Also du kannst dich da nur entscheiden für Geschlecht und auch für eine Klasse. Und davon gibt es auch nur 3. Aber du kannst nicht sagen, du möchtest jetzt ein Wookiee oder ein Droide sein. Diese Vielfalt, die wir in der Star Wars Welt finden, die spiegelt sich dann eher in NPCs und in deinen Begleitern wieder. Es gibt natürlich die Wookies, es gibt Twi'lek, es gibt die Jawas und die Sandleute auf Tatooine, und es gibt natürlich auch Monster, die man auch aus den Filmen schon kennt. Also zum Beispiel gibt es mehrere Rancors, das sind diese großen Monster, wie zum Beispiel eins bei Jabba the Hutt haust in dem einen der Filme. Es gibt einen Krayt-Drachen, das ist wirklich so ein Riesenmonster aus der Star Wars Welt, und all das ist auch im Spiel enthalten. Und es gibt natürlich auch einen großen Konflikt, der auch einem nicht so unbekannt vorkommt, wenn man mit Star Wars schon vertraut ist. Und der besteht hier zwischen den Jedi, die kämpfen für die Galaktische Republik, und auf der anderen Seite den Sith. Das sind quasi die korrumpierten Machtnutzer, und die wollen die besagte Republik stürzen und wollen ihr eigenes Imperium erschaffen.
Diese beiden Fraktionen sind religiöse Fraktionen in der Tendenz, die aber eine große Rolle spielen in diesem Universum. Ja, die Sith sind die Herrscher ihres Imperiums, und die Jedi spielen in der Republik zumindest eine große Rolle. Und das sind hier die großen Antagonisten. Und wir erinnern uns ja an den Auftritt der Jedi in der ersten Trilogie. Das kennt man ja, ne? Luke wird ja bekanntermaßen zum Jedi, aber hier spielen die eine viel größere Rolle. Die Jedi, ja, hier sind diese beiden Fraktionen in voller Stärke vertreten und bestimmen hier voll die Tagespolitik mit, also hier zwischen Gut und Böse. Aber ich rede hier schon so, als wäre ich ein Experte, und das bin ich aber gar nicht. Gott sei Dank haben wir uns dafür, für dieses ganze Star Wars Spezialwissen, einen echten Experten reingeholt. Kevin Arnold, der hat für den Star Wars Podcast Bucketheads betrieben, und den fragen wir jetzt. Also Kevin, erklär uns das doch mal jetzt hier allen, die wir hier sind. Wo und wann sind wir hier in diesem Universum, und was hat das mit den späteren Filmen zu tun, die man kennt?
Danke, dass du dich und euch völlig entlädst von jeglichen Erwartungen und Verantwortungen und das jetzt alles auf mich schiebst. Ja, aber erstmal, hey, danke für die Einladung, schön hier zu sein. Also was hat das alles zu tun mit der originalen Trilogie? Also KOTOR bedient erstmal eine Fantasie, die schon im ersten Star Wars Film aufgemacht wird. Also ihr erinnert euch an die Szene, als Luke Skywalker auf Tatooine in Kenobis Hütte sitzt und der alte Ben Luke von den Jedi-Rittern erzählt. Und da sagt Ben wörtlich: Über 1000 Generationen lang sind die Jedi-Ritter in der alten Republik die Hüter des Friedens und der Gerechtigkeit gewesen, bevor es dunkel wurde in der Welt vor dem Imperium. Und da steckt schon was drin in den paar Worten von Ben Kenobi. Da war also irgendwann mal ein politisches System, die alte Republik. Und dieses System hatte lange Bestand, über tausende Generationen. Und es gab dort Jedi, Die hatten eine herausgehobene Stellung mit gewissen exekutiven und offenbar auch judikativen Befugnissen. Und das war irgendwie besser als die dunkle Gegenwart, in der sich Luke und Kenobi da befinden. Und jetzt ist es gute Tradition in Star Wars, dass kreative Leute solche Info-Häppchen nehmen und daraus eine ganze Geschichte machen. Also das Stehlen der Todessternpläne zum Beispiel oder die Klonkriege. Hier ist es halt die alte Republik mit den Jedi-Rittern als Friedenshütern. Und dieses Stichwort nimmt KOTOR auf. Also Knights of the Old Republic spielt entsprechend 4000 Jahre vor den Ereignissen der Filme, der Skywalker-Saga. Dort haben wir die sogenannte Galaktische Republik, die sich über große Teile der Galaxis erstreckt, vom inneren galaktischen Kern bis hin in den äußeren Rand mit tausenden Planeten und dem Stadtplaneten Coruscant im Zentrum als Hauptstadt. Es ist also der gleiche Ort wie in der Originaltrilogie. Es sind auch weitgehend die gleichen Spezies, Menschen, Twi'lek, Zabrak und so weiter. Es ist zum großen Teil auch eine ähnliche Technologie, Hyperraumantriebe, Repulsorlifte, Laserwaffen und so weiter. Aber das politische System ist ein anderes. Es ist nicht das galaktische Imperium, autoritär, militaristisch, unterdrückend, faschistisch, diktatorisch, sondern es ist die Galaktische Republik, eine föderale Union mit demokratischen Prinzipien wie Repräsentation, Gewaltenteilung und so weiter. Es gibt einen funktionierenden Senat als Legislative. Die Exekutive wird angeführt vom Kanzler. Es gibt einen eigenen judikativen Zweig, der auch Macht hat, das gesprochene Recht durchsetzen zu lassen und überwachen zu lassen, unter anderem mit einem eigenen Militär. Und dabei sind dann die Jedi eigentlich eine inoffizielle religiöse Staatskörperschaft, aber sie mischen sich halt bei all dem so ein bisschen ein. Offiziell immer im Auftrag von Senat und Kanzler. Anders als zur Zeit des jungen Luke Skywalker gibt es in der Galaktischen Republik Tausende Jedi gleichzeitig. Und die wehren sich in der Zeit von KOTOR gegen die größte Bedrohung für die Republik dieser Zeit, das sind die Sith. Die Sith haben sich 1000 Jahre vor KOTOR ungefähr von den Jedi abgespalten und sind der religiöse Gegenkult der Jedi. Also während die Jedi auf Werte setzen wie innere Ruhe, Wissen, Verteidigung, bauen die Sith auf Passion, auf Wut und Aggressivität. Und die eigenen Kräfte werden bei den Sith nicht benutzt, um Frieden und Gerechtigkeit zu sichern und die zu schützen, die das nicht selbst tun können, sondern die Sith nutzen ihre Fähigkeiten nur für sich selbst, aus dem Bedürfnis heraus, möglichst viel Macht anzuhäufen und kontrollieren zu können. Auch aus dem Antrieb heraus, die anderen sind schwach, nur ich kann Ordnung bringen. Ich alleine weiß, wie diese Ordnung auszusehen hat. Und letztlich ist diese Ordnung in erster Linie auch dafür da, mir noch mehr Macht zu geben. Und in dieser Phase der Geschichte haben die Sith, also tausende Jahre vor der Originaltrilogie, haben die Sith ein eigenes Imperium mit einem eigenen Imperator, bisschen versteckt am Rand der Galaxis, aber sie haben ein eigenes Militär und phasenweise auch tausende Machtnutzende in ihren Reihen. Und es gibt ein ewiges Hin und Her um die Dominanz in der Galaxis. Also die Sith versuchen immer wieder, die Jedi zu überwältigen und die Republik einzunehmen. Phasenweise schaffen sie das. Und hier beim Start des Spiels KOTOR haben die Sith gerade mal wieder versucht, die Republik einzunehmen. Es gab da eine große Invasion, angeführt vom dunklen Lord Darth Revan und seinem Schüler Darth Malak. Aber diese Invasion ist eben knapp gescheitert. Wie? Wird ja im Laufe der Handlung von KOTOR erzählt.
Ja, vielen Dank, Kevin. Jetzt sind wir sehr gut abgeholt, was Zeit und Raum angeht, in denen wir uns befinden. Und bevor wir jetzt noch tiefer in die Welt von Star Wars und vor allem aber natürlich auch in das Spiel KOTOR einsteigen, werfen wir einen Blick auf die Entwicklungsgeschichte. Also wie genau war das mit BioWare? Wie sind die dazu gekommen, ein Star Wars-Spiel zu machen? Das ist ja dann doch auch ein großer Wechsel gewesen von Fantasy zur Science Fiction. Und das werden wir euch jetzt einmal erzählen.
Bei vielen Spielen kann man die Entwicklung des Spiels in so einem einzelnen Erzählstrang erzählen. Es gibt da eine Idee, dann gibt es ein Konzept, dann setzt sich da ein Team dran, dann bauen die das und irgendwann nach großen Irrungen und Wirrungen und schweren Verschiebungen ist es dann halt fertig und kommt raus und dann kommt vielleicht noch ein Publisher dazu. Um jetzt aber zu würdigen, wie KOTOR am Ende geworden ist, muss man ein bisschen parallele Stränge betrachten. Wir starten gleich bei Lucasfilm. Lucasfilm, wohlgemerkt nicht LucasArts, ist ja der Erfinder und der Eigner der Star Wars Marke. Die haben halt den ersten Film gemacht, 1977. und haben dann die ersten Jahre nach diesem Film keine eigenen Spiele gemacht, sondern, wie das für eine Filmfirma typisch ist und richtig ist, nur die Lizenz vergeben und dann auch später angefangen, die Werke anderer Entwickler zu publishen, also waren dann keine Entwickler. Wir haben für Unterstützer auch mal eine extra Folge dazu gemacht, die Spiele aus dieser Zeit haben wir dann in einer kleinen Chronologie nacherzählt. Aber 1993 gibt es da einen Wechsel und dann beginnt Lucasfilm oder dann zu der Zeit Lucasfilm Games, dann die spätere LucasArts, damit auch eigene Star Wars Spiele in-house zu machen. Das erste ist X-Wing bekanntermaßen. Die haben ja eine interne Entwicklungsabteilung. Das sind ja die Leute, die bis dahin größtenteils Adventures gemacht haben. Und in den restlichen Jahren der 90er Jahre macht dann dieses interne Studio eine ganze Reihe von Games im Star Wars-Universum. Darunter den eher simplen CD-ROM-Titel Rebel Assault, der aber total erfolgreich ist. Superschöne, fordernde Weltraumsimulationen wie eben X-Wing oder den Nachfolger TIE Fighter. Innovativen Ego-Shooter wie Dark Forces, ein Strategiespiel wie Force Commander und noch viele andere Superspiele dabei. Sie arbeiten aber auch, wenn sie die Kapazitäten in-house nicht haben oder die speziellen Fähigkeiten, auch mal mit Auftragsstudios. Wir haben zum Beispiel eine Folge zu Rogue Squadron gemacht. Das hat ja das deutsche Team Factor 5 mit Julian Eggebrecht gemacht. Aber unsere Geschichte zu KOTOR beginnt im Jahr 1999.
Ich möchte einmal noch ganz kurz sagen, ich weiß, dir stellen sich da die Nackenhaare auf, Gunnar, aber ich mochte ja wirklich Rebel Assault.
Nein.
Also du hast jetzt eben gesagt, das war ein simpler CD-ROM-Titel.
Nein.
Ich habe echt eine Schwäche für diese Art von Spielen gehabt. Ich sag's, wie es ist. So minimale Interaktion, aber sieht aus wie ein Film. Das ist vielleicht auch wieder der Altersunterschied zwischen uns beiden. So den 12 Jahre alten Fabian, den konntest du damit voll abholen, wenn das aussah. Also natürlich, heute ist das Pixelmatsch. Damals dachte ich so, meine Güte, das ist ja der Film zum Mitspielen. Und in Wirklichkeit war das natürlich als Spiel schon nicht so gut. Aber ich hoffe trotzdem irgendwie von Monat zu Monat wieder, dass ich mitbekomme, ah, Gunnar und Christian besprechen jetzt Rebel Assault für den PC. Und dann, ah, nein, wieder nicht. Aber irgendwann macht ihr das bestimmt. Ich bin mir da ganz sicher, dass das kommen wird. Ansonsten mache ich das irgendwann mit euch.
Oh Gott, ey. Na, okay.
Okay, wir springen ins Jahr 1999. Viele gute Star Wars Spiele liegen hinter uns. Und dann beginnt eine neue Ära, die auch damit einhergeht, dass die neuen Filme kommen. Also die Prequel-Trilogie. 1999 steht der Release von Episode 1 an, das ist Phantom Menace, im Deutschen die dunkle Bedrohung, und es entsteht auch ein Spiel dazu. Das entsteht bei Big A Productions in Novato. Ist ein Studio, was ich offen gesagt gar nicht groß kenne, und ehrlich gesagt kenne ich auch das Spiel nicht so gut, weil das damals auch nicht so sonderlich viel Anklang gefunden hat. Heinrich Lehnert hat dazu in einer Rückschau 2019 mal gesagt, Jar Jar Binks sei noch das geringste Problem des Spiels. Und das klingt so, als sei das Spiel wirklich nicht so doll gewesen. Interessant hier an der Stelle und relevant für unsere weitere Erzählung, das Producing der letzten Phase dieses Spiels hat ein neuer Mitarbeiter damals übernommen, namens Mike Gallo. Der hat erst in dem Jahr dann auch angefangen bei LucasArts, der hat schon Branchenerfahrung, der hat 7 Jahre bei Konami in den USA gearbeitet. Aber da muss man auch ehrlich sagen, da war er natürlich nicht direkt in die Entwicklung von Spielen involviert. Das hat Konami damals ja noch in Japan gemacht. Gallo hat sich um solche Sachen gekümmert wie Verpackungen für den amerikanischen Markt oder auch Handbuch, Webseite und solche Sachen, die noch angeschlossen waren an Spiele-Releases, die Konami in den Westen gebracht hat. Und dann konnte Mike Gallo aber verantwortlich hier eine wichtige Rolle übernehmen im Rahmen dieses Episode 1 Spiels, nämlich als Producer. Da er erst am Ende zum Projekt gestoßen ist, hatte er nicht mehr so richtig viel zu tun. Das Spiel war schon fast fertig, aber er musste schon drauf schauen, dass es pünktlich erscheint, denn der Film kam am 19. Mai und das Spiel musste natürlich am gleichen Tag auch im Laden stehen. Das kam damals für den PC und für die erste PlayStation. Und ja, das haben sie hinbekommen, aber es war eben ein eher mittelmäßiges Spiel und reihte sich so ein bisschen ein in die kurz zuvor aufkommende Tendenz, dass nach einigen sehr guten Spielen die Qualität teilweise auch dann schon wieder abgenommen hat, was Star Wars Spiele angeht. Das Spiel ist raus, Episode 1 läuft im Kino, wir haben Mitte 99 und hier bleiben wir jetzt nochmal kurz und gucken einmal, was zur gleichen Zeit in Kanada in Edmonton passiert.
Edmonton in Kanada ist der Hauptsitz von BioWare. Das liegt in Alberta. BioWare ist 1995 gegründet worden, bekanntermaßen von drei Ärzten, und hat nach ein paar Fingerübungen 1998 Baldur's Gate veröffentlicht. Das muss reichen, eine Rückschau zu BioWare. Darüber haben wir schon mal viel erzählt. Im Jahr 1999 arbeitet ein gewisser James Olin gerade mit einem großen, substanziell großen Team an Baldur's Gate 2. Der Olin ist Director of Design and Writing. Hochtrabender Titel, ja. Also er macht das Game Design und ist zuständig für alles, was hier geschrieben ist im Spiel. Das ist eine große Aufgabe. Er ist auch der Kopf hinter dem Spiel. Das ist erst sein drittes Jahr im Job und überhaupt erst sein zweites Spiel. Aber er ist sowas wie der Golden Boy des Unternehmens. Ein Kollege nennt ihn später den Godfather of BioWare Design. Und warum ist das so? Naja, der hat das Game Design für Baldur's Gate 1 gemacht. Das ist das Spiel, was BioWare auf die Landkarte als Entwickler gebracht hat. Der hat kurz vorher bei BioWare als Tester angefangen und wurde dann gleich befördert zum Game Designer für Baldur's Gate. Nicht, weil der schon mal Fähigkeiten als Game Designer bewiesen hätte oder weil er schon mal irgendwie Erfahrung mit dem Beruf hatte, sondern, bisschen schräg aus heutiger Sicht, weil er ein begabter D&D-Game-Master war. Ein Kampagnenleiter, der hatte sich lauter Abenteuer ausgedacht und die mit seinen Gruppen gespielt, hatte bekannte Gruppen in der Gegend, wo er wohnte, mit Wartelisten und allem. In einem Interview mit Rock Paper Shotgun im Jahr 2023 hat er gesagt, ich glaube, als ich zu BioWare kam, hatte ich schon 20.000 Stunden Dungeon Mastering hinter mir. Das war aber witzig. Ich habe D&D viel zu verdanken. Meine Freundschaften, meine Karriere, meine mentale Stabilität. Das klingt alles so ein bisschen wie, als wäre das nicht die richtige Art, Personal für eine Firma auszuwählen. Aber BioWare ist eine Firma voller Rollenspiel-Nerds. Sie haben zu dem Zeitpunkt noch kein Rollenspiel gemacht. Ihr erstes Spiel ist eine Mech-Simulation, Shattered Steel. Aber der Olin leitet dann sofort auch in der Firma D&D-Kampagnen. Der Ray Musiker, der Chef, nimmt daran teil. Und der Olin beschreibt seine D&D-Runden später als das beste Training für die Games-Branche. Und er hat auch den Vorteil, dass er halt schon so viel gemacht hat, dass er in der Folge, in der Entwicklung von Baldur's Gate 1 und 2 einfach seine alten Kampagnennotizen durchblättert und übernimmt von da fertige Charaktere, Abenteuer und Orte in Baldur's Gate 1. Der Titel wird dann ja bekanntlich ein Mega-Hit, 2 Millionen verkaufte Exemplare, und BioWare wächst in dieser Zeit enorm.
Dann kommt ja dann schließlich auch Baldur's Gate 2, und da vertieft Olin nochmal das Geschichtenerzählen, arbeitet zum Beispiel die Interaktionen zwischen den Charakteren noch besser aus, und er ist dann leitender Game Designer, aber er bleibt immer sehr nah daran, wo er herkommt, nämlich am Geschichtenerzählen, und lebt sich hier entsprechend auch noch mehr aus. In Baldur's Gate 2 müssen wir an der Stelle auch gar nicht sehr viel weiter vertiefen, weil auch zu Baldur's Gate 2 gibt es schon eine ganze Stay Forever Folge. Darum springen wir nochmal auf eine parallele Schiene, weil hier arbeiten Olin und ein Team bei BioWare nämlich auch an Neverwinter Nights. Ist auch ein sehr ambitioniertes, großes Projekt, was auch nicht neu ist. Das haben sie schon ein paar Jahre in der Mache, und das unterscheidet sich von Baldur's Gate insofern, dass es auf einer 3D-Engine basiert, nämlich der Aurora Engine. Aber Neverwinter Nights ist zu dem Zeitpunkt auch noch ganz schön weit von seiner Fertigstellung entfernt. Das heißt, da können die noch mal ein bisschen weiter dran arbeiten, und wir gucken vielleicht noch mal zurück, was bei LucasArts passiert.
Ich hatte ja schon gesagt, dass in der Zeit viel passiert im Bereich Star Wars und dass auch LucasArts überlegt, in dieser Zeit ambitioniertere Games-Projekte anzustoßen, als nur Spiele zu den Filmen zu machen und vielleicht auch bessere Spiele zu machen. Mary Beer ist zu der Zeit Vizepräsidentin der Abteilung Global Publishing, und die drückt es diplomatisch so aus: Wir sind von einer Periode mit sehr hochwertigen Spielen, also zur Zeit von TIE Fighter meint sie, zu einer Periode übergegangen, in der wir vielleicht etwas von unserer Vision verloren haben. Und das ist schon richtig. Ja, in der Zeit machen sie relativ uninspirierte Sachen, meistens Auftragsproduktionen von externen, alles im Dienste des Star Wars Universums und nicht so viel originelle andere Sachen. Die Frau Beer sagt, alles, was wir brauchten, war die richtige Inspirationsquelle, weil sie dann eine Neuausrichtung auf Qualität durchsetzen will. Und eine dieser Inspirationsquellen ist ein altes Pen-and-Paper-Rollenspiel, ein Star-Wars-Rollenspiel von West End Games. Das hat man bei LucasArts auch gespielt. Und, was gut dazu passt, im Jahr zuvor ist dieses super erfolgreiche Baldur's Gate ja auch nicht unbemerkt geblieben. Ja, das ist ja den Leuten schon in Kalifornien auch aufgefallen. Also kommen sie immer mal wieder drauf, dass es schön wäre, man würde mal ein großes Star Wars Rollenspiel machen. Der Präsident von LucasArts, also von der Spieleabteilung, ist Simon Jeffery und der fängt dann an, mit Studios zu sprechen. Und als Fan von Baldur's Gate nimmt er auch Kontakt mit BioWare auf in der zweiten Hälfte von 1999. Und nach dem ersten Kontakt fliegt er auch nach Edmonton, um da mit den Gründern zu sprechen. Und Gespräche laufen gut, der Jeffery kommt optimistisch nach Kalifornien zurück. Er trifft dann die Vorbereitung für ein eventuelles gemeinsames Projekt, bereitet so einen Pitch vor mit BioWare zusammen und übernimmt dann die Aufgabe, das sozusagen in-house weiterzutragen. Er spricht dann halt mit Lucasfilm, er spricht mit der Lizenzierungsabteilung, Lucas Licensing und schließlich mit George Lucas persönlich. Man kann sich vorstellen, das ist keine Sache von ein paar Tagen, diese Gespräche ziehen sich bis ins nächste Jahr, bis ins Jahr 2000.
Ja, und jetzt kommt wieder Mike Gallo ins Spiel, den haben wir vorhin schon mal erwähnt, den Producer des Episode 1 Spiels, was noch nicht so toll war. Und der hat diesen ganzen Prozess, der da läuft, mal beschrieben als eine sehr enge Zusammenarbeit, die vor allem zwischen Craig Sitchuk und Raymond Musica, also den BioWare-Gründern, und eben Simon Jeffery, dem Chef bei LucasArts, bestand. Die waren wirklich dann auch gemeinsam sehr motiviert, ein großes, tolles Spiel zu erschaffen. Und LucasArts behandelt dieses Projekt dann auch mit dieser Relevanz. Also wir möchten nicht noch irgendein schnell zusammengeklopptes Lizenzspiel machen, sondern wir möchten was wirklich Tolles abliefern, was der Lizenz und dem Star Wars-Universum eben auch gerecht wird. Dann einigt man sich darauf und im Frühjahr 2000 gibt es dann wirklich grünes Licht für dieses ganze Projekt und die Entwicklung bei BioWare kann beginnen. Also grundsätzlich könnte sie beginnen, aber da sind noch so ein paar kleine Details zu klären.
Als dann das grundsätzliche Go kommt von LucasArts, da rufen die Chefs von BioWare oben in Edmonton ihr Kernteam in einen Konferenzraum. Das sind gut 30 Leute. Und die haben parallel mit Sony verhandelt und haben jetzt zwei Angebote auf dem Tisch. Kurzer Exkurs dazu, das ist nicht so ungewöhnlich. BioWare ist zu der Zeit der heiße Scheiß und spricht mit jedem. Es gab zuvor auch Gespräche mit George R.R. Martin über ein Rollenspiel zu Game of Thrones, das dann in der Konzeptphase stecken bleibt. Es gab Gespräche über ein Herr-der-Ringe-Spiel. Auch das ist nie realisiert worden und nie besonders weit gekommen, aber es zeigt, wie umtriebig BioWare zu dieser Zeit ist und wie viele Möglichkeiten sie haben.
Also man stelle sich mal diese alternativen Realitäten vor, in denen wir jetzt leben könnten, in denen BioWare schon vor 20 Jahren ein Game of Thrones-Spiel gemacht hätte. Niemand hätte das hier in Deutschland so richtig gekannt, außer den paar Leuten, die die Bücher gelesen haben. Oder auch, es gäbe ein Herr-der-Ringe-Spiel von BioWare. Ich glaube, das hätte ziemlich toll werden können tatsächlich.
Oh, es hätte beides super werden können, ja, finde ich. Ja, es ist ja schon eine Firma, die für andere Welten viel Verständnis hat. Game of Thrones war zu der Zeit schon eine fantastisch erfolgreiche Buchserie. Natürlich nicht so erfolgreich wie später mit den Filmen, aber schon damals sehr bekannt. Aber vielleicht auch nur in Fantasy-Kreisen. Jedenfalls in diesem Konferenzraum stellen dann die Chefs das Team vor die Wahl. Lass uns ein großes Rollenspiel mit Sony machen oder ein Star Wars-Spiel. Das ist dann nicht so überraschend. Das Team ist von der Aussicht auf ein Star Wars-Spiel total positiv geschockt, instant begeistert. Und dann sofort Wechselbad der Gefühle, sehr unglücklich, als die Chefs sagen, ja, aber ihr dürft es nicht mal zu Hause erzählen. Das ist voll hier Geheimhaltung, so geht's nicht. Eine Person hingegen ist nicht direkt überzeugt davon, weil der sofort drüber nachdenkt, wie man das halt machen müsste. Und das ist der James Oland, der Macher von Baldur's Gate 1 und 2. Der hat seinen Spielleiterinstinkt und denkt dann sofort an die rollenspielmechanischen Herausforderungen, die dieses Setting bereithält. Wie soll das denn funktionieren mit der Macht, den Blastergefechten, den Lichtschwertkämpfen, alles in einem Spiel. Die ganzen bisherigen Rollenspiele, die er gemacht hat, auch das noch unfertige Neverwinter Nights, sind ja auf dem D&D-System aufgebaut. Und die firmeninterne Rollenspiel-Engine, die sie sozusagen dahinter haben, das Virtual Dice System, das ist sehr gut darin, D&D-Kämpfe zu simulieren. Aber wie wird das mit Star Wars gehen?
Und dann ist es ein anderer Mitarbeiter, der hier dann dazukommt und einen guten Vorschlag macht. Das ist Hayden Blackman. Der arbeitet damals als Autor an einem PlayStation 2-Spiel namens Starfighter. Das muss man heute jetzt auch nicht mehr kennen. Auf jeden Fall, Blackman schlägt vor, man solle doch mal mit Wizards of the Coast Kontakt aufnehmen. Das ist die Rollenspielfirma, die wir ganz am Anfang schon mal kurz erwähnt haben. Die haben ein paar Jahre vorher TSR gekauft. Das war die Mutter des Dungeons & Dragons Systems. Und gerade hat Wizards of the Coast die dritte Edition von Dungeons & Dragons veröffentlicht. Und damit einhergehend eben dieses D20 System. Das ist so eine Art Grundregelwerk, mit dem man verschiedene Rollenspiele bauen kann und spielen kann, die alle nach dem gleichen Regelwerk dann funktionieren, was hier eben definiert ist. Und eins dieser Spiele, das machen die Wizards auch zu der damaligen Zeit, und das ist ein Star Wars Rollenspiel. Und das befindet sich hier eben gerade in Arbeit, und somit hat man quasi so ein bisschen im Geheimen schon Einblick in eine Lösung für die Frage, wie kann eigentlich Dungeons & Dragons und Star Wars gemeinsam funktionieren. Wie kann man daraus was machen, was später auch spielmechanisch sinnvoll ist? Und das ist natürlich eine Riesenhilfe für das spätere Videospiel KOTOR. Da steht schon ein Regelsystem kurz vor der Fertigstellung, mit dem BioWare dann richtig gut arbeiten kann. Also da sind die Star Wars-spezifischen Monster schon drin, die Waffen, die Klassen und eben auch Spielregeln. Und so kommt es dann dazu, dass BioWare dieses System lizenziert und darauf aufbauend dann KOTOR entwickelt.
Genau, wie praktisch. Also sie müssen nicht von ihrer Dungeons & Dragons Technik weg und haben gleich alles frei Haus, wie sich zum Beispiel in diesem System eine Rancor anfühlen würde oder ein Lichtschwert. Dabei gibt es aber noch eine andere wichtige Entscheidung zu treffen, und das ist die der Technologie, also der Engine. BioWare hat grundsätzlich zwei Optionen im Haus. Das eine ist die Infinity Engine, mit der sie die Baldur's Gate Spiele gemacht haben. Das ist eine 2D-Rollenspiel-Engine mit vorgefertigten Hintergründen und einer weit herausgezoomten Kamera und Sprite-Figuren. Ne? Kleine Figuren, sehr taktischer Blick auf die Sache, viel Landschaft. Und es gibt die Omen Engine, die dann später zu Aurora Engine wird. Das ist die, mit der sie MDK 2 gemacht haben und gerade Neverwinter Nights machen. Der Mike Gallo von LucasArts berichtet, dass sich die Gespräche zunächst um ein Baldur's Gate-artiges Spiel gedreht haben, mit dieser typischen isometrischen Draufsicht-Perspektive. Und das nannten sie auch Baldur's Gate in Space intern. Das ist ein bisschen nett.
Ja.
LucasArts will das auch so. Die sind da auch glücklich mit. Die wollen Baldur's Gate in Space haben von BioWare, und dann fängt BioWare an, das Szenario auszuarbeiten und die Story zu entwickeln. Das ist alles ganz toll. Sie kriegen immer Updates. Und dann kommen die Kanadier mit einem überraschenden Twist. Sie wollen das Spiel gar nicht mit der Infinity Engine machen. Sie wollen es in 3D machen, cinematischer. Eben nicht wie Baldur's Gate, sondern eher wie Neverwinter Nights. Neverwinter Nights ist aber noch nicht draußen, und bislang hat BioWare eben nur ein einziges 3D-Spiel auf dem Markt, das besagte MDK. Das ist zwar ein exzellentes Spiel und sieht super aus, ist aber kein Rollenspiel.
Tatsächlich war das, glaube ich, eine schlaue Entscheidung, und auch der James Olin hat damals dazu mal gesagt, dass Dungeons & Dragons eben ein Pen-and-Paper-Rollenspiel war mit einem sehr taktischen Regelwerk, und Star Wars käme eben aus dem Filmbereich, und das hat epische Schlachten, und darum müssen sich auch die Kämpfe filmischer anfühlen, da muss mehr Action drin sein, auch wenn es eigentlich natürlich spielerisch keine Action ist an der Stelle, sondern im Hintergrund da gewürfelt wird, also weg von diesen taktikbasierten Kämpfen und auch keine Top-Down-Kamera. Das ist da alles zu krümelig und unspektakulär. Es soll keine große Gruppe mit vielen Leuten geben, die man managen muss. Das stört das Star-Wars-Feeling. Und es soll auch nicht so sein, dass die Spieler das Spiel ständig unterbrechen müssen und so viel planen müssen. Es soll runtergebrochen einfach so sein, dass in KOTOR die Kämpfe und auch das Spiel an sich schneller ablaufen. Das wirft allerdings wieder ein kleines Problem auf, nämlich Simon Jeffrey von LucasArts, der hat sich das nicht so vorgestellt. Also muss BioWare dann wieder hergehen, muss Mike Gallo davon überzeugen, dass ihr Plan der richtige ist, und dann schaffen sie es schließlich, den Jeffrey zu überreden, und dann steht fest, KOTOR wird ein 3D-Spiel. Das ist natürlich zu der Zeit kein geringes Risiko. Also LucasArts ist überzeugt von BioWare, klar. Aber in 3D begeben sie sich in ein ganz anderes Konkurrenzumfeld. Also da entsteht ja auch gerade Morrowind bei Bethesda. Und es ist nicht so, dass das dann KOTOR schlagen muss, sondern umgekehrt. Weil Morrowind kommt ja 2002 schon auf den Markt, also noch vor Knights of the Old Republic. Und das ist eine Referenz, an der man sich dann messen lassen muss. Und es ist natürlich auch noch eine Frage, hat man sich beim Setting richtig entschieden? Also werden Leute das annehmen, dass man hier eben nicht Luke und Leia hat und auch nicht die Charaktere aus den Prequels?
Das ist ja eine relativ entscheidende Frage bei einem Lizenzspiel. Wir haben uns ja jetzt von Kevin eingangs schon erzählen lassen, dass es in der Alten Republik spielt und weit in die Vergangenheit geht. Aber das stand nicht immer fest. Zum Entwicklungsstart war ja klar, dass Episode 2 kommen würde, also der Angriff der Klonkrieger. Und ein Spiel dazu hätte dem Titel den Vertrieb erleichtert. Ja, es hätte eine klare Positionierung gegeben, wäre alles klar gewesen, Spiel zum Film und so. Aber es wäre vielleicht auch eine ungünstige Wahl für ein Rollenspiel gewesen, weil wenn man Filmcharaktere hat, dann müssen die auch da eine entscheidende Rolle spielen. Und in einem Rollenspiel ist es ja nun wirklich angemessen, dass man sich eigene Charaktere erschafft und seine eigene Geschichte erzählt. Es wird auch die beliebte Zeit des Galaktischen Bürgerkrieges erwogen. Das ist die Zeit, zu der die erste Trilogie spielt mit Luke Skywalker und Darth Vader. Aber LucasArts hat ein anderes Spiel in der Mache, das in der Zeit angesiedelt ist, nämlich Star Wars Galaxies, das MMO. Hayden Blackman, den haben wir kurz schon erwähnt, das ist der LucasArts-Mitarbeiter, der den Impuls gab, dass man sich mal das Rollenspiel angucken soll, das Star Wars-Rollenspiel von Wizards of the Coast. Der hat später berichtet, dass man gerne die Jedi und die Sith ein bisschen stärker in den Vordergrund stellen wollte. Und das bedeutet logischerweise, dass man in der Zeit zurückgehen muss, denn zur Zeit von Luke Skywalker ist ja der Jedi-Orden fast ausgestorben und die Jedi sind Gejagte. Der Blackman und der Gallo, die schlagen schließlich dieses weit entfernte Zeitalter vor, die Old Republic. Diese Zeit wurde 1997 erstmals in einem Lizenzprodukt ausgearbeitet, in der Comicserie Tales of the Jedi von Dark Horse. Das ist dann auch das Beispiel, an das man sich anlehnt. Bei LucasArts wird man sich einig und dann geht Simon Jeffrey zu BioWare und schlägt das denen vor und die nehmen das an. Und man ist sich einig, ne, die Chance auf ein frisches Szenario nutzen wir jetzt, weil das eröffnet uns ganz andere Chancen. Mike Gallo sagte dazu, das hat uns die Freiheit gegeben, Dinge zu tun, die anderweitig nicht möglich gewesen wären. Also 4000 Jahre vor den Filmen, kein Ballast, keine bekannten Charaktere, auf die man Rücksicht nehmen muss, keine Handlung, die die Spieler schon kennen und die man nachspielen muss. Es ist eine weiße Leinwand.
Ja, und da auch dieser Knoten jetzt gelöst ist, ist wieder ein weiterer großer Schritt auf dem Weg zum Spiel gemacht und die Arbeit bei BioWare kann beginnen. Es entwickelt sich dann im Rahmen der einsetzenden Entwicklung auch eine Arbeitsbeziehung zwischen BioWare in Kanada und LucasArts in Kalifornien. Es ist nicht alles ganz einfach dann, weil die Arbeit an Lizenztiteln, die ist bekanntermaßen ja schwierig und Star Wars ist ein riesiges Franchise, wo du nicht einfach selber Entscheidungen treffen kannst, die alles auf den Kopf stellen, was vorher schon mal etabliert wurde oder die mit den Vorstellungen von George Lucas brechen. Dennoch hat James Olin aber mal gesagt, sie hatten mehr Autonomie bei Knights of the Old Republic als bei den Dungeons & Dragons Titeln, die sie vorher gemacht haben. Und es ist auch wirklich so, dass die wichtigen Leute der Firmen sich kennenlernen und austauschen und die Führungsriege von BioWare, die fliegt dann auch mal nach Kalifornien, um LucasArts zu besuchen. Und dann dürfen sie da den Ralph McQuarrie treffen. Das ist der legendäre Produktionsdesigner der ersten drei Filme. Und das sorgt dafür, dass da einfach eine sehr konstruktive und fruchtbare Stimmung zwischen den beiden Firmen entsteht. Und es sind dann so im laufenden Betrieb wieder Mike Gallo und Hayden Blackman bei LucasArts und bei BioWare James Owen und Casey Hudson, die so den Kontakt aufrechterhalten. Der Hudson ist an der Stelle übrigens der Producer und Projektleiter, auch relativ neu damals noch bei BioWare und in seiner ersten wirklich verantwortlichen Rolle. Und das ist auch ein totaler Star Wars-Nerd und das schadet dieser Zusammenarbeit natürlich nicht.
Lass mich da mal ganz kurz einen Einschub machen. Ich finde es so interessant, wie BioWare diese Positionen besetzt. Der James Olin wird der Hauptverantwortliche für Baldur's Gate, weil er ein Rollenspiel-Nerd ist. Der Casey Hudson wird hier der verantwortliche Producer und Projektleiter für KOTOR, weil er Star Wars-Nerd ist und weil er bei der Entwicklung von MDK 2 mal kurz gesagt hat, er wolle auch mal was leiten. Und ich habe es vielleicht schon mal erzählt, ich war ja mal bei BioWare zu Gast, später für eine Dragon Age Geschichte und war 2 Tage, glaube ich, dann in Edmonton. Habe mir das Studio angeguckt und all die lustigen Sachen, die man im Studio so sieht. War auch in diesem Meetingraum, der da kurz erwähnt worden ist vorhin. Aber ich war auch mit denen abends essen und aus. Und das war super interessant, mit den Leuten von BioWare darüber zu reden, wie die die Firma sehen. Die wussten alle genau, als wievielter sie in die Firma gekommen sind. Die sagten alle so, ich bin hier der 12. angestellt, ich bin der 14., ich bin der 16. und so. Und das gab so eine kleine Hierarchie. Alle, mit denen ich gesprochen habe, waren alle seit Anfang an dabei. Ich habe die dann gefragt, sag mal Jungs, wenn ihr alle so lange dabei seid, wie viel Turnover hat denn eure Firma? Also wie viele Leute kündigen jedes Jahr und werden neu eingestellt? Also wie viel Fluktuation, sagt man im Deutschen, wie viel Fluktuation habt denn ihr? Und dann haben sie nachgedacht und meinen unter 1%. Also eine total treue Belegschaft, total expertig und die auch total eng miteinander arbeitet. Und der Trent Oster, der war dann später Projektleiter von Dragon Age, hat mir in diesem Gespräch gesagt, er glaubt, das sei die einzige Firma, die er je gesehen hat, die eine echte Meritokratie war. Also eine Meritokratie ist eine Firma, in der es nur darum geht, wie kompetent man ist und nicht wie lange man dabei ist oder was man für einen sonstigen Status hat. Und das scheint hier echt ein bisschen so zu sein oder war mal zumindest so. Man kann ja über solche Firmen da nicht so pauschal urteilen. Hier der Casey Hudson und der James Olin, die kommen halt wirklich da rein, weil man in der Führung das Gefühl hat, das sind die richtigen Leute für diese Projekte und nicht, weil sie sich das irgendwie verdient haben durch langes Hochdienen oder so.
Ja, aber es scheint ja zu funktionieren. Also die Entwicklung schreitet voran. Es gibt natürlich hier und da so ein bisschen Reibereien und auch mal Änderungswünsche, aber BioWare fühlt sich schon gewertschätzt und man hat auch den Eindruck, dass LucasArts ihnen vertraut. Man verhandelt zum Beispiel über Charakternamen oder auch über Lichtschwertfarben. Und das mit diesen Farben, das war einer der größeren Punkte. Also BioWare wollte gern ein System haben, mit dem die Spieler ihre Lichtschwerter anpassen können und das auch in der Farbe. Das war im fertigen Spiel auch so drin, aber LucasArts wollte ihnen das zunächst verbieten und die haben gesagt, nein, es gibt nur Blau, Rot und Grün. Und da würde ich jetzt wieder sagen, mit meiner oberflächlichen Star Wars-Kenntnis, das sind ja auch halt die Farben, die es halt bei Lichtschwertern vorher gab. Und ich würde die Frage tatsächlich nochmal kurz an Kevin weitergeben.
Da hast du recht. Da ist Rot den Sith zugeschrieben. In dem Fall halt Darth Vader und Luke trägt Blau und dann in Episode 6 Grün. Ja, Ben Kenobi trägt auch Blau. Das sind die drei Farben. Aber schon zu der Zeit, als KOTOR erschienen ist, sehen wir zum Beispiel Mace Windu in Episode 1, 2, die es da schon gibt, mit seinem violetten Lichtschwert. Also da ist das schon erweitert worden. KOTOR hat bei mir auch den Eindruck hinterlassen, dass bestimmten Jedi-Rollen bestimmte Farben zugeordnet sind. Also der Jedi-Konsular trägt grün, der Jedi-Guardian blau und der Jedi-Sentinel eher gelb. Solche Zuordnung von Farben und Rollen sehe ich zum Teil über längere Zeit, auch an anderen Stellen, zum Beispiel die Klingen von Jedi-Tempelwachen, sind in der Regel gelb, aber insgesamt halten sich diese Zuordnungen nicht. Und ich kann auch nicht erkennen, dass solche Zuordnungen wirklich gewollt sind. Nur diese eine Sache ist ziemlich konsistent. Rot ist die Lichtschwertfarbe für die Sith. Und die Erklärung ist, dass die Sith ihre Lichtschwertkristalle ihrem Willen unterwerfen und dabei ihre negativen Emotionen in den Kristall reingießen und dabei gewissermaßen den Kristall auch bluten lassen. Deswegen wird der rot. Und da gibt's auch Varianten mit etwas Gelb im Kern oder eine rot-orangene Klinge. Aber eigentlich ist Rot für die Bösen und die anderen Farben sind für die anderen Machtnutzenden.
Okay. Ja gut, egal wie es auch immer ist, am Ende lässt LucasArts sich breitschlagen, entweder wegen Kevins Argumenten oder wegen denen von BioWare. KOTOR bekommt dann bunte Lichtschwerter. Und James Olin, der tut beim Entwickeln der Story das, was er immer tut. Er guckt mal in seinem Archiv, findet eine alte Rollenspielkampagne zu dem Star Wars Rollenspiel. Er hat nämlich früher das West End Spiel auch schon gespielt und nutzt die dort entwickelten Schauplätze und Charaktere als Inspiration für die Charaktere in KOTOR. Zentrale Figuren des Spiels wie Karth oder Bastila kommen von dort aus alten Kampagnen von James Olin.
Aber da siehst du ja schon, wie wichtig das ist, dass das wirklich auch solche Nerds waren, die in diesem Thema so drinne waren.
Ja, Wahnsinn, ne? Wenn du so auf so einem Archiv rumsitzt und dann in deiner ganzen Karriere ja fast nur noch Rollenspiele machst, kannst du immer wieder da hingehen, ja, und irgendwelche Ideen übernehmen. Und wenn der wirklich 20.000 Stunden Dungeon Master gemacht hat, dann ist das ja ein riesiges Archiv.
Mhm. Wir haben gesagt, die Stimmung zwischen LucasArts und BioWare, die ist gut, aber es gibt natürlich schon eine Deadline, die da im Hintergrund steht. Und im Juli 2000 wird das Projekt dann angekündigt in der Pressemitteilung. Relativ spärliche Details damals noch drin und es gibt auch noch keinen finalen Namen. Es wird aber gesagt, es wird ein traditionelles Rollenspiel.
Ich sag mal, wie komisch ist denn das aus Public Relations Sicht? Seit wann kündigt man denn ein Spiel an, ohne den Namen zu wissen? Das macht man nicht in der Branche und das ist auch keine so ganz schlaue Idee. Aber die machen das sofort. Also ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Ich glaube, möglicherweise liegt es daran, dass BioWare doch eine Riesennummer ist und LucasArts so super stolz ist, dass es jetzt ein Rollenspiel geben wird, dass sie das sofort raushauen müssen.
Ja, es ist, glaube ich, das, was du vorhin schon mal gesagt hast. BioWare ist halt eben damals richtig heiß. Und ich glaube, die zentrale Info, die man hier verkaufen muss in der Pressemitteilung, ist eben, es ist ein Rollenspiel von BioWare. Mhm. Und dann sind die Leute schon angefixt und den Rest leistet dann eben die Star Wars Lizenz. Das multipliziert natürlich nochmal das Interesse und die Aufmerksamkeit, die diese Ankündigung erfährt. Man nennt damals Ende 2002 als Release-Termin. Intern weiß man eigentlich schon, dass das nicht so richtig klappen wird. Also LucasArts möchte zwar gern, dass BioWare auf diesen Termin hinarbeitet, aber man hat damals schon eine Vereinbarung getroffen, dass es keine finanziell negativen Auswirkungen für BioWare haben würde, wenn sie den Termin nicht einhalten. BioWare ist natürlich bestrebt, dennoch das Spiel so schnell wie möglich fertigzustellen und sie vergrößern dann auch das Team. Am Anfang sind sie etwa 20 Leute und am Ende sind sie 3,5-mal so viel, nämlich ungefähr 70. Und das sind auch wirklich wichtige Leute von BioWare, die schon Erfahrung haben und die auch eben bei Baldur's Gate mitgearbeitet haben. Und grundsätzlich arbeitet BioWare damals so, dass man in den entscheidenden Phasen, also kurz vor der Fertigstellung, immer nur noch an einem Projekt arbeitet, das dann die volle Aufmerksamkeit erfährt, obwohl man eben natürlich Spiele grundsätzlich parallel entwickelt. So haben sie das gemacht beim Übergang von Baldur's Gate 2 auf Neverwinter Nights und eben dann auch von Neverwinter Nights, das ja 2002 erscheint, zu KOTOR, was dann ja erst 2003 kommt.
Und nochmal umgekehrt übrigens, weil nach einem Jahr KOTOR-Entwicklung ist Neverwinter Nights fast fertig und dann müssen KOTOR-Leute nochmal zu Neverwinter Nights schnell zurück, damit das rechtzeitig fertiggestellt werden kann.
Dieses Zurückabziehen, das sorgt wahrscheinlich dann auch mit dafür, dass sie sich dann doch um ein paar Monate verspäten.
Ja, also es ist schon insgesamt ein Wunder, was dieses Studio, dieses relativ kleine Studio dann doch stemmt. Der richtige Reveal des Spiels, also die richtige Ankündigung mit Namen und allem, folgt dann ein Jahr später nach der ersten Ankündigung auf der E3 2001. Dort hat LucasArts eine spielbare Version dabei, die sie aber nur auf Einladung zeigen, hinter verschlossenen Türen und nicht öffentlich. Ich war leider nicht da. Die GameStar war wohl vor Ort. Es gibt einen Überblicksartikel von Markus Schwertl, in dem der Titel kurz vorkommt. Es ist allerdings kein Screenshot dabei als Beweis. Das ist ja sonst immer üblich. Und es ist eine leicht patzige schwarze Tafel, wo drin steht, dass LucasArts bis Redaktionsschluss keinen Screenshot heranschaffen konnte. Und das ist ein bisschen lustig, weil es bleibt dann auch so. Die ersten Screenshots gibt es dann erst 2002, als die offizielle Webseite online geht. Ich habe Jörg Langer gefragt, wer denn damals als da war und kein Mensch wusste es. Also kein Mensch konnte sich an diese Vorführung erinnern, kein Mensch wusste, wer da hingegangen ist. Markus Schwertl hat es auch verneint, keine Ahnung. Ich hätte so gerne mit demjenigen gesprochen und mir nochmal erzählen lassen, wie beeindruckend das war, diese erste Vorführung, aber keiner war da. Interessanterweise ist diese erste Vorführung erhalten. Die gibt es auf YouTube im NoClip-Archiv. Die kann man sich angucken. Wir verlinken das in den Shownotes. Jedenfalls ein Jahr nach dem Entwicklungsstart eine spielbare Version zu zeigen, das ist relativ früh für eine Spieleentwicklung. Das macht man so früh normalerweise nicht. Und diese Version ist denn auch kein aktueller Entwicklungsstand. Das ist mehr so für die E3 gebaut. Das ist mehr eine Vision dessen, was man zuvor hat. Und laut dem Gallo war es nicht mal die richtige Engine. Man hat halt einfach schnell was zusammengekloppt, was man da so mit den Sachen, die man so rumliegen hatte. Aber man konnte schon durch Anchorhead laufen, diese Stadt auf Tatooine. Es gab lippensynchrone Sprachausgabe und sie haben schon Lichtschwertkämpfe gezeigt.
Das ist schon echt einigermaßen crazy, wenn sie das wirklich nur dafür gebaut haben und nicht mal die richtige oder finale Engine dafür verwendet haben, weil da investierst du natürlich richtig Ressourcen, weil das darf natürlich auch nicht schlecht irgendwie rüberkommen, weil sonst versaust du dir das ganze Renommee des Spiels. Also da müssen sie ganz schön reingebuttert haben, um das abliefern zu können, gerade auch mit den Aspekten, die du genannt hast, wie der Sprachausgabe und solche Sachen. Das ist schon erstaunlich, dass sie das gemacht haben. Und was auch erstaunlich ist, weil wir besprechen hier KOTOR ja in erster Linie in seiner Rolle auch als Xbox-Spiel, das ist ja auch der Aufhänger des Votings gewesen, aus dem KOTOR dann als Sieger hervorgegangen ist. Damals lief KOTOR aber auf einem PC, also deswegen war ja auch die GameStar da und BioWare hat auch nochmal die GeForce 3-Unterstützung hervorgehoben. Eine Konsolenversion, die wird erwähnt. Also, dass da mal was kommen könnte und dass das natürlich auch dann mit einem anderen User-Interface da funktionieren soll. Aber es kommt dann alles noch ein bisschen anders. Also grundsätzlich zeitlich liegen wir hier kurz nach der Ankündigung der ersten Xbox. 4 Monate vorher hat Microsoft gesagt, man möchte gern auch im Konsolenmarkt mitmischen. Und dieser Wunsch, das zu tun, kombiniert wahrscheinlich auch mit dem nicht wenigen Geld, was Microsoft auf dem Konto hat, führt dann dazu, dass sich die Geschichte von KOTOR nochmal verändert. Ende Februar 2002 gibt nämlich LucasArts dann bekannt, dass das Spiel zuerst für die Xbox erscheinen soll. Eine PlayStation-Version ist dann vom Tisch und für den PC soll das Spiel dann erst später kommen, etwa ein halbes Jahr.
Warum dieser Wechsel so ist, ist nicht klar. Du hast natürlich jetzt gleich unanständig Geld vermutet, aber es gibt eine Reihe von kleineren Äußerungen dazu, wie zum Beispiel, die Xbox ist kompatibler zur PC-Technologie oder die Pressemitteilung spricht sehr hübsch von der großartigen Gelegenheit von LucasArts, die erste Rollenspiel-Franchise auf dieser neuen Plattform zu sein und die GameStar Preview von 2002 später berichtet treuherzig, LucasArts habe wohl mit der PC-Verzögerung Überschneidungen mit dem MMO Galaxies vermeiden wollen. Naja, Fabian, naja.
Also seien wir mal ehrlich, selbst wenn die Kompatibilität zwischen Xbox und PC bei 100% gelegen hätte, dann würdest du ja trotzdem nicht sagen, ah, die PC-Version, also die Version für die Plattform, für die wir das Spiel immer bis zu diesem Zeitpunkt entwickelt haben, die kommt aber jetzt ein halbes Jahr später, weil die Xbox ist ja noch kompatibler zu dem, was wir bisher hier zusammengebaut haben. Große Überraschung, hätten wir auch nicht mitgerechnet.
Es gibt im Internet keine fixen Quellen, die eine direkte Einflussnahme von Microsoft zweifelsfrei belegen, aber es gibt Hinweise auf ein Treffen von LucasArts mit Microsoft-Vertretern kurz nach oder noch während der E3 2001. Und zufällig kündigt BioWare Mitte 2002 auch noch ein neues Xbox-exklusives Rollenspiel an, auf der Basis der KOTOR-Technologie. Jade Empire, ein super Spiel, müssen wir auch mal eine Folge zu machen irgendwann. Also es liegt schon nahe, dass es zuvor Gespräche auch über KOTOR gegeben hat. Und 2003 oder vielleicht war es 2004, ich weiß nicht mehr genau, gibt es wohl sogar einen Versuch von Microsoft BioWare einfach komplett zu kaufen. Aber das ist eine ganz, ganz andere Geschichte.
Jetzt müssen wir natürlich uns auch die Frage stellen hier, was bedeutet das denn, dass dieses Spiel jetzt, auch wenn das nur vorübergehend ist, erstmal Xbox-exklusiv sein soll? Das bedeutet natürlich, man muss da nochmal ran. Weil die Xbox funktioniert ja nicht mit Maus und Tastatur. Du brauchst ein Interface, was für einen Controller funktioniert, also für einen Gamepad. Und das ist durchaus eine Herausforderung, weil der Kampf sollte sich ja an Neverwinter Nights orientieren. Und das natürlich auch, wie die ganzen BioWare-Rollenspiele vorher, ein Maus- und Tastaturspiel. Und das bleibt auch durchaus jetzt eine Hürde bis zum Ende der Entwicklung. Da hat BioWare durchaus ein bisschen dran zu knabbern. Und der Olin hat später mal gesagt, ja, das Interface, das war jetzt nicht so spektakulär, was im Spiel drin ist, aber man hat es halt so weit hinbekommen, dass es dem Spielspaß auf der Xbox nicht mehr im Wege stand.
Entschuldigung, gemein. Ja,
das Interface, das sie 2001 noch hatten, das war weit davon entfernt, wie es dann später aussehen sollte. Das wurde dann tatsächlich erst 2002 maßgeblich umgestrickt. Und dann gibt es wieder einen Auftritt auf der E3. Dann lässt man dann auch Journalisten mal spielen. Und dann merkt man, dass die mit dem Interface nicht gut zurechtkommen. Dann haben sie natürlich auch noch ihr internes Feedback vom QA-Team und sie müssen wieder ran, müssen dieses Interface nochmal umbauen. Und jetzt rächt es sich ein bisschen, was sie ursprünglich intendiert haben für das Spiel. Sie möchten ja ein Spiel haben, was auch die Action und das Filmhafte von Star Wars transportiert. Und deswegen ist es ein 3D-Spiel und sieht ein bisschen aus wie ein dynamisches Actionspiel. Und Leute, die das spielen, die verstehen das nicht so richtig, was da eigentlich los ist und dass sie nicht selber zuschlagen. Und Casey Hudson hat dann mal gesagt, dass die Leute im Grunde genommen wie in einem Actionspiel einfach auf die Tasten gehauen haben und dann haben sie völlig zufällig irgendwelche Aktionen ausgelöst oder auch wieder gecancelt, weil ihnen nicht klar war, dass sie eigentlich damit gerade Befehle in eine Warteschlange geben, die nach einem rundenbasierten System dann ausgelöst werden. Dann hatten sie irgendwann nur noch ein Jahr Entwicklungszeit übrig und standen vor dem Problem, dass Spieler das Kampfsystem einfach nicht so richtig verstanden haben.
Das ist jetzt zum Teil sicherlich dem Interface geschuldet, zum Teil aber auch diesem relativ ungewöhnlichen Kampfsystem. Kurz nach dem Erscheinen der PC-Version schreibt BioWare einen Artikel für die Fachzeitschrift Game Developer und sagt darin Folgendes: Wenn man ein Spiel macht wie Jade Empire, also das spätere Rollenspiel, wo es sinnvoll ist, einzelne Zauber oder Attacken zu steuern, dann sollte man dem Spieler auch wirklich eine detaillierte Kontrolle geben, auch über die Bewegung. Und bei einem Spiel wie KOTOR, das abstraktere, rollenspieligere, strategischere Systeme hat, wäre es besser gewesen, dem Spieler weniger Kontrolle über die einzelnen Aktionen zu geben. Also das ist die Einschätzung von BioWare zu der Zeit, direkt unter dem Eindruck des letzten Entwicklungsjahres. Ich bin nicht mal hundertprozentig sicher, ob ich damit so übereinstimme, aber das besprechen wir alles in unserer Jade Empire-Folge. Jedenfalls die Lösung, die BioWare dann findet, ist ein Interface mit einem großen Schriftzug Combat Mode Engaged. Also wenn der Kampf losgeht, dann unterbricht das ganze Spiel, dann geht das Spiel in einen anderen Modus, in dem es anders funktioniert. Diese Echtzeitbewegung ist erstmal angehalten und es hat diese schon erwähnte sichtbare Warteschlange, in der man die Aktionen dann für jeden Charakter sozusagen programmieren kann.
Genau, man hat dann quasi eine Lösung gefunden, das Interface ist irgendwann angepasst und ja, wo du das jetzt auch nochmal explizit nennst, dass es eben diese große Einblendung hat von wegen, ah, jetzt läuft ein Kampf. Wenn man das weiß, merkt man vielleicht schon, dass das nicht die eleganteste aller Lösungen war und vielleicht auch ein bisschen als Notbehelf erschaffen wurde, so oder so. Es hält sie nicht davon ab, das Spiel fertigzustellen, es kommt raus und wir können es jetzt spielen. Und bevor man dann wirklich ins Spiel startet, also wirklich der interaktive Part beginnt, dann werden wir in KOTOR wenig überraschend von einem Charaktereditor empfangen. Und hier stehen mir jetzt drei Klassen zur Auswahl. Das fand ich wenig. Wie gesagt, ich kannte das Spiel nicht. Für dich und vielleicht auch für viele von euch da draußen, die mit dem Spiel vertraut sind, ist das total klar. Und ihr wisst alle, dass es hier nur die drei Klassen Gauner, Späher und Soldat gibt. Für mich war das neu. Und für mich war auch total klar, und du kannst gleich sagen, dass ich dumm bin, Gunnar, weil das natürlich alles ganz anders ist. Für mich war das klar, ich werde hier einen Soldaten spielen, weil es wahrscheinlich wie in einem Rollenspiel üblich viele Kämpfe geben wird und deswegen mir der Soldat als die logischste Wahl erscheint.
Der Soldat, den hast du instinktiv als die richtige Wahl erkannt, finde ich. Die Charaktere spielen sich nicht so unterschiedlich, weil jeder Charakter auch kämpft. Und du, weil sich später herausstellt, dass du ein Jedi bist, dazu kommen wir noch, auch immer einen Lichtschwertkampf machen wirst, auch wenn du ein Gauner bist, der sich zum Beispiel nicht so als Kämpfer eignet. Und die Klassen Gauner und Soldat sind so ein bisschen weiter voneinander entfernt. Der Gauner halt ein bisschen allgemeinere Fähigkeiten und der Soldat eher die Kämpferfähigkeiten. Also völlig richtig, ist der ideale Anfängercharakter. Ich habe den Späher genommen und das hat echt meinen Charakter direkt verskillt.
Nur durch diese eine Wahl.
Ja, ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr dran gehabt, was ich damals gespielt habe. Habe diesmal einen Speer genommen, weil es mir irgendwie ein guter Kompromiss erschien. Und das ist nicht die ideale Charakterklasse, finde ich. Also die hat mehr Nachteile als Vorteile. Es ist immer besser, eine der beiden anderen zu spielen. Aber meine persönliche Meinung.
Ich will noch mal kurz dabei bleiben, weil vielleicht kannst du mir diese Frage ja beantworten. Ist es nicht auch so, dass Gauner und Späher automatisch später ein bisschen im Nachteil sind, wenn man sagt, die sind per se in Kampfsystemen nicht so fähig wie der Soldat? Es gibt ja Situationen im Spiel, in die du kommst, in denen du alleine sein wirst. Also da hast du niemanden dabei aus deiner Party, da musst du eins gegen eins kämpfen und dann würde es mir immer am logischsten auch erscheinen, einen Soldaten zu haben. Und ich habe dann auch gedacht so, ah okay, ein Gauner, der hätte jetzt hier aber einen coolen Skill gehabt zum Beispiel, um was hacken zu können. Gerade so in den ersten Spielstunden wäre das ja vielleicht gut gewesen, aber dann kommen ja auch andere Partymitglieder dazu und du merkst so, ah, die haben ja auch spezielle Fähigkeiten und die existieren ja nicht in einem Skillset außerhalb meines eigenen, sondern irgendjemand von denen, der ist dann halt gut darin, Droiden zu hacken oder Türen zu öffnen oder Bomben zu verwenden oder Sprengsätze zu entschärfen. Und ich habe dann so gedacht, na gut, Gauner und Späher, die haben Vorteile in anderen Fähigkeiten, die nicht zentral sind für das Kämpfen. Aber die können später auch andere Charaktere übernehmen und ich hatte gar nicht das Gefühl, dass mir dann was fehlt. Dadurch, dass ich einen Soldat spiele, ich benutze dann halt eben meine Begleiter, die mir zum Beispiel eine Tür öffnen oder einen Terminal hacken.
Ja, ist völlig richtig. Ich finde, das ist das große Problem von partybasierten Großrollenspielen. Es ist bei sowas wie Baldur's Gate 3 oder so nicht ganz anders, weil der Hauptcharakter ist nicht einfach ein Partymitglied, sondern hat eine bestimmte Rolle in der Handlung. Und dafür braucht er bestimmte Fähigkeiten. Und du kannst den nicht einfach so wie einen normalen Charakter machen, dann in die Gruppe einsortieren. Der Hauptcharakter muss zum Beispiel sprechen, finde ich.
Ja, das stimmt.
Also du kannst auch wen anders sprechen lassen, aber wie dämlich ist das denn? Ja, also du bist doch der Handlungsträger und dann schickst du den Druiden nach vorne mit der Rede. Das geht ja nicht. Ja, das heißt, du musst sprechen, also muss eigentlich der Hauptcharakter auch immer die Fähigkeit zum Sprechen haben. Also Überredungsfähigkeiten, Charisma und solche Sachen. Und wie du schon sagst, wenn der Hauptcharakter mal alleine unterwegs ist oder in so ein Kampfgerät halt mit so einem bösen Jedi oder so, was ja passieren wird, das weiß man auch schon vorher, dann ist es echt gut, wenn er sich alleine als Kämpfer durchsetzen kann und nicht auf seine Freunde angewiesen ist. So. Grundsätzlich sind alle die normalen Skills, die es noch so gibt im Spiel, sowas wie Tarnen, Hacken, Gegner erkennen, die sich versteckt haben, alles Mögliche, das können alles andere Leute besser als du. Das kannst du alles gut auslagern.
Das stimmt. Wir werden das später nochmal genauer aufdröseln, weil das Spiel, also das hängt auch ein bisschen mit der Rollenspielvorlage zusammen, war da für mich nicht so ganz eindeutig in seinen Bezeichnungen, die es benutzt, zum Beispiel mit Talenten und Fertigkeiten, dass das unterschiedliche Dinge sind. Das erklären wir später nochmal, oder was auch Kräfte sind, die dann hinzukommen. Die werden nämlich dann relevant, wenn man zum Jedi geworden ist. Und da war ich auch ein bisschen überrascht als jemand, der das zum ersten Mal spielt. Das dauert ein paar Stunden im Spiel, aber dann wirst du im Verlauf der Story auf jeden Fall zu einem Jedi befördert werden und wechselst dann auch deine Klasse. Und hier sind es auch wieder drei. Da gibt es den Hüter, das ist so ein bisschen wieder die Nahkampfklasse. Es gibt den Gesandten, der fokussiert sich eher auf die Machtfähigkeiten. Und es gibt auch hier wieder so einen Mittelweg zwischen diesen beiden Lösungen. Das ist der Wächter. Und ich, wenig experimentierfreudig, wie ich hier war. Und ich wollte natürlich auch auf Nummer sicher gehen. Ich habe mich dann für den Hüter entschieden, weil ich dachte, na klar, möchte ich ein guter Nahkämpfer sein. Ich möchte ja dann später auch mit dem Laserschwert kämpfen.
Gute Idee.
Ja, wie das eben Jedi einfach machen.
Ich habe natürlich wieder den Mittelweg genommen, weil das cooler ist, und hatte dann einen Wächterspeer und das war nicht so clever.
Ja, ich habe mich von Anfang an so ein bisschen auf das Nahkämpfen versteift und bin eben vom Soldaten zum Hüter befördert worden. Und dann, bevor man dann so wirklich ins Spiel reinkommt, ist ja noch eine schwierige Entscheidung zu treffen. Du musst dir nämlich einen Namen ausdenken. Und das finde ich immer super schwierig. Es muss ja auch in das Universum passen. Und dann habe ich einfach den Zufallsgenerator des Spiels verwendet. Und dann, ich hatte einen weiblichen Charakter gespielt. Ich heiße Whisper Police. Was ist das denn bitte für ein hammercooler Name, Gunnar? Also Whisper, vorne mit V, und Police geschrieben. P-O-L-I-S, Whisper Police, ist doch wohl Hammer.
Fabian, ich kann nicht sagen, wie absurd ich es finde, sich den Namen nicht selber auszudenken.
Wie hast du dich denn genannt?
Ich weiß nicht, was das für Leute sind. Ich habe einfach ein bisschen wie James Olin. Ich habe so ein Set von Charakteren im Kopf, die aus meiner alten Rollenspielgruppe sind, von 1900, keine Ahnung, 86 oder so. Und diese Namen nehme ich immer wieder für solche Sachen.
Ja, aber es muss doch auch da reinpassen. Du kannst es doch nicht in jedem Spiel nehmen, das passt doch nicht universell in jede Welt.
Doch, das passt immer. Meine Kämpfe heißen eigentlich immer Karas und meine weiblichen Charaktere heißen eigentlich immer Fey. Und irgendwelche Namen in dieser Art nehme ich immer und das ist richtig und es gibt keine Alternative dazu und alle, die was anderes behaupten, haben Unrecht. So.
Ich habe gerade so ein Déjà-vu an der Stelle, als hättest du mir genau diese Namen in der anderen Rollenspielfolge schon mal gesagt. Ich gucke das später nach, was das war.
Das kann schon sein.
Wir haben jetzt unseren Charakter benannt und dann endlich geht es los mit dem Spiel und wir erwachen relativ unsanft auf einem Schiff. Es ist ein Raumkreuzer, nämlich die Enderspire. Und wir stellen fest, wir haben offenkundig Amnesie, was schon an sich nicht so ein schönes Problem ist, aber es gibt noch ein dringlicheres Problem und es kommt dann relativ schnell ein Besatzungsmitglied durch die Tür und erzählt uns, was hier eigentlich los ist.
Wir sind in einen Hinterhalt durch eine Schlachtflotte der Sith geraten. Die Enderspire steht unter schwerem Beschuss. Rasch, wir haben nicht viel Zeit.
Okay, wir müssen jetzt also schnellstens von Bord gehen. Die Enderspire ist ein typischer Tutorial-Abschnitt, das kann man in ein paar Minuten machen. Wir lernen hier die wesentlichen Elemente der Steuerung, wir treffen auf ein bisschen Widerstand durch die Soldaten der dunklen Seite und wir führen mit der Unterstützung des erwähnten Crewmitglieds ein paar leichte Kämpfe, in denen man aber eigentlich nicht so viel machen kann, außer ein bisschen draufhauen. Und wir verlieren unseren bisherigen Begleiter. treffen aber auf eine Figur, die noch später eine große Rolle spielen wird, nämlich Karth Onasi. Das ist ein Soldat der Galaktischen Republik und der hat jetzt zum Glück auch mal eine gute Nachricht für uns.
Gerade noch rechtzeitig geschafft. Nur eine Rettungskapsel ist noch übrig. Los jetzt, wir können uns auf dem Planeten unter uns irgendwo verstecken.
Wir können also entkommen von der Ender Spire und wir landen auf dem Planeten darunter, nämlich Taris. Und hier wachen wir nochmal auf und dann steht da wieder Karth, der jetzt unser erstes Partymitglied ist. Und der gibt uns auch so ein bisschen den Impuls dafür, was wir jetzt eigentlich hier auf Taris machen sollen und wen wir da suchen sollen, nämlich eine Frau namens Bastila.
Bastila ist eine Jedi. Sie gehörte zu dem Einsatzteam, das Darth Revan, Malaks Sith-Meister, erledigt hat. Bastila ist die entscheidende Figur bei den Kriegsanstrengungen der Republik. Die Sith müssen herausgefunden haben, dass sie an Bord der Ender Spire war und haben uns in diesem System in einen Hinterhalt gelockt. Ich nehme an, dass Bastila in einer der Rettungskapseln saß, die auf Taris stürzten.
Dann gehen wir mal los. Karth ist jetzt unser erster Begleiter und im Spiel kommen dann nach und nach noch weitere hinzu. Und du hast es schon gesagt, man kann maximal immer zwei dabei haben, der Rest wartet auf uns. Wichtige Zusatzinfo hier, die leveln aber alle immer mit. Und das finde ich total wichtig, weil ansonsten ist es für mich so, Charaktere, die ich dann mal 1, 2, 3 Stunden nicht benutzt habe, die dann 3 Level unter den anderen liegen, auf die greifst du halt auch später eher nicht mehr so zurück, weil du denkst, oh, die sind ja jetzt super unattraktiv für mich. Und du bleibst dann einfach bei denen, so ist es hier nicht. Die anderen bekommen auch schön ihre Erfahrungspunkte und sind dann später genauso gut, wenn du sie wieder in die Party holst.
Ich habe meinen alten Test nochmal gelesen zu GamePro-Zeiten und da steht das anders. Und zwar steht da drin, dass die Charaktere keine Erfahrungspunkte kriegen, wenn sie nicht mitgenommen werden. Und das war jetzt aber in der Version, die wir beide gespielt haben, nämlich die Version, die man heutzutage auf der Xbox über den Microsoft Store kaufen kann. Da ist das so, wie du eben gesagt hast. Die leveln einfach weiter mit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich damals so dämlich war, dieses Feature komplett zu übersehen und in dem Test so einen fetten Fehler zu machen. Und jetzt weiß ich nicht, konnte ich nicht rauskriegen bis zu dieser Aufnahme, ob das damals noch einen Patch gekriegt hat irgendwie, dass diese Funktion hinterher noch eingebaut worden ist oder ob ich einfach einen richtig ärgerlichen Fehler in meinem historischen Test habe.
Also Gunnar, ich hätte das jetzt nicht hier ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt, das hast du jetzt gemacht, das möchte ich nochmal kurz sagen. Ich habe auch gesehen, dass du das geschrieben hast, ich habe aber keinen einzigen Beleg dafür gefunden, dass das in dem Spiel jemals so war.
Also es gibt ja eine Patch-Geschichte dazu, weil die PC-Version kam ja nur ein halbes Jahr danach und die PC-Version hat schon einige Features, die die Xbox-Version nicht hat. Die PC-Version ist schon sozusagen wie eine gepatchte Version. Die hat dann auch noch Extras gekriegt, die hat ja auch noch eine Raumstation mehr und ein paar andere Sachen. Und in der PC-Version ist es schon so, wie du sagst, dass die halt unabhängig leveln. Und ich könnte mir schon vorstellen, sie haben das behoben für die PC-Version. Und die Xbox-Version hat dann in den nächsten Jahren über Xbox Live als Download ein paar von den Sachen bekommen, die für die PC-Version gemacht worden sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit diesem Feature auch so war. Oder, wie gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ist nicht mehr zu ändern. Ich kann das Heft nicht mehr zurückrufen.
Ja, ich lasse das auch einfach mal so stehen, Gunnar. Aber wo wir jetzt hier auf Taris stehen, das ist auch der erste Moment im Spiel, wo man dann mal wieder durchatmen kann, weil der Auftakt ist ja durchaus actionreich, also der Angriff auf die Ender Spire. Da beschäftigst du dich auch nicht so sehr mit dem, was das Spiel dir anbietet in Menüs oder an vertiefenden Funktionen, weil das wirklich noch sehr oberflächlich bleibt. Und hier hat man jetzt die Chance, dann mal sich ein bisschen anzugucken, was kann man eigentlich alles machen mit dem Controller und was kann man auch in den Menüs eigentlich machen. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass sie das Interface natürlich zurechtstricken mussten für die Konsole und auch eine Steuerung bauen mussten, die eben für einen Controller gedacht war. Und hier würde ich sagen, das haben sie sehr gut hinbekommen. Aber mir sind natürlich auch ein paar Details aufgefallen, die sehr dem Rechnung tragen, dass wir eben auf einer Konsole sind, wo man ja auch noch auf SD-Fernsehern damals unterwegs ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Wir sitzen jetzt heute vor unseren 4K-Geräten und spielen diese hochskalierte Xbox-Version. Aber damals saß man unter Umständen echt noch vor einem kleinen Fernseher in PAL-Auflösung. Und das führt dazu, dass diese Menüs, die haben viele große Bilder und auch große Schriften und sind oft auch so gesplittet, dass du einen kleinen Bereich hast, in dem du navigieren kannst mit dem Controller und Sachen auswählen kannst. Und dann hast du in der anderen Hälfte oder in dem anderen Drittel, je nachdem, wie das Menü aufgebaut ist, so einen eher deskriptiven Part, wo dann auch ein paar Bilderchen mit dabei sind und sowas. Und dadurch scrollt man auch viel rum.
Ja, oh, man scrollt so viel in den Menüs.
Wenn das Inventar erstmal voll ist, dann kannst du da mal ein paar Minuten nach irgendwas suchen, weil das dürft ihr euch jetzt nicht so vorstellen wie heute 4K-Auflösung und dann siehst du da 87 Gegenstände auf einem Fenster, sondern du scrollst da einfach sehr viel runter. Zum Glück, finde ich aber, sind die Menüs an sich relativ aufgeräumt. Und das Problem mit dem Inventar wird insofern ein bisschen gemildert, dass du Sachen wie die Medikits, die am Anfang wahnsinnig wichtig sind, um dich zu heilen, die kannst du auch direkt im laufenden Spiel aufrufen, weil hier sehen wir unten links eine Leiste mit verschiedenen kleinen Kästchen und da kann ich mit dem Steuerkreuz durchgehen, links und rechts und kann zum Beispiel direkt Medikits verwenden und da sage ich Gott sei Dank, weil immer in das Menü zu gehen, also in das richtige Pausemenü, das Gepäck aufzurufen, da zu den Medikits zu scrollen und da eins zu verwenden, das wäre ein reiner Albtraum geworden.
Man muss würdigen, wie clever das gemacht ist. In den PC-Rollenspielen, die ja üblicherweise einfach viel Platz auf dem Bildschirm haben, wegen der PC-Auflösung und dieser total präzise Maus, da greifst du in dein Inventar, nimmst das Schwert raus und fährst dann mit dem Schwert auf die Hand. Und wenn du es versehentlich aufs Bein legst, dann musst du nochmal machen. Also dann wird das auf die Hand gelegt. So, das machst du halt in einem großen, relativ langen Mausweg. Und dieses Spiel macht es so, dass du auf die Hand klickst oder die Hand anwählst und dann siehst du plötzlich im Inventar nur noch Sachen, die man in die Hand nehmen kann. Und da ist auch schon vormarkiert, ob das ein Gegenstand ist, den der Charakter verwenden kann. Wenn nicht, dann ist er rot. Und das ist so ein zweiter Weg, in dieses Inventar zu kommen. Das Inventar ist nicht benutzbar. Zumal es auch noch ein Gruppeninventar ist. Also die ganze Gruppe wirft all ihre Sachen zusammen. Aber es gibt diese anderen Wege in das Inventar und das ist echt ein sehr guter Kompromiss, um das Spiel spielbar zu machen. Und auch das Gruppeninventar ist ganz schön super. Das ist ja eins der Probleme bei Spielen, die austauschbare Charaktere haben. Das ist ja auch üblicherweise so bei einem Rollenspiel wie den Baldur's Gate Spielen oder so. Da tauscht halt mal einen Charakter aus deiner Gruppe aus und dann geht er nach Hause in die Kneipe, wo du ihn getroffen hast. Und dann fällt dir auf, dass er diesen Gegenstand mitgenommen hat, den du eigentlich ihm hättest wegnehmen wollen, hast du aber vergessen. Dann musst du nochmal hinreisen und ihm den Gegenstand wieder wegnehmen. Und hier ist das halt so, ist alles immer präsent jederzeit. Ist alles in diesem Gruppeninventar, die Charaktere, wenn sie neu reinkommen, dann haben sie natürlich ein Set an Ausrüstung, das sie angelegt haben, also wirklich am Körper tragen, das ist natürlich dann ihrs. Aber man kann auch aus dem Gruppeninventar auf die Sachen zugreifen, die ein anderer Charakter im Raumschiff, der gerade wartet, angelegt hat. Das ist jetzt natürlich nicht so logisch, aber das ist alles voll praktisch. Die Tastaturbelegung auf dem Controller ist, finde ich, eher so mittel und auch nicht sehr intuitiv. Aber was sie haben eine Taste frei gehabt. Eine der vier typischen Tasten haben sie frei gehabt, nämlich die oberste. Und auf der Taste liegt, und das finde ich so bizarr, liegt Lichtschwert ziehen und damit rummachen. Das hat gar keinen weiteren Effekt im Spiel. Du musst nicht eine Waffe ziehen, wenn du in den Kampf willst oder so. Es gibt ja Spiele, in denen ist das wichtig, dass du eine Waffe gezogen hast oder die wieder wegsteckst. Und dieses Ziehen des Lichtschwertes mit der dafür vorgesehenen Taste, das macht dann halt dieses wunderschöne Star Wars Geräusch mit dem Lichtschwert, das dann so brummt und der Charakter wirbelt dann damit so rum. Das habe ich die ganze Zeit gemacht beim Laufen. Die ganze Zeit und das war so toll. Über die 40 Stunden Spielzeit bin ich dessen nicht müde geworden, immer wieder beim Laufen das Lichtschwert zu ziehen. Und derjenige, der sich das ausgedacht hat oder diejenige, also dem gebührt ein Orden. Was ist das für eine brillante Idee? So.
Ja, schade, das habe ich mir irgendwie entgehen lassen. Ich habe das gar nicht genutzt, aber du beschreibst das so schön, dass ich jetzt auch denke, ja, das hätte ich auch mal die ganze Zeit machen sollen. Und ich glaube, so hast du dir auch ein bisschen die Zeit auf Taris dann versüßt. Ja.
Na, da hatte ich noch kein Lichtschwert leider. Da hätte ich eins gebraucht.
Ja, das macht es ja noch schlimmer, weil wir haben jetzt verstanden, wie die Steuerung funktioniert. Wir wissen jetzt, was wir in den Menüs wo machen können und dann laufen wir los und suchen eben nach dieser Dame namens Bastila, von der uns Karth erzählt hat. Und für meinen persönlichen Geschmack streckt KOTOR jetzt hier diese Erkundung, die man auf Taris anstellt, ganz schön deutlich. Und es ist tatsächlich auch so, dass man auf keinem der anderen Planeten später nochmal so lange sein wird. Und das ist schade, weil Taris, das ist zwar ein Planet, der ist durchaus dicht besiedelt, also für Xbox-Rollenspiel-Verhältnisse 2003, aber ich finde den nicht sehr sehenswert. Also das wirkt alles so ein bisschen technisch und kalt und auch die Quests, die ich dann so nach und nach bekomme, ist natürlich nicht so, dass Bastila direkt um die Ecke steht und auf mich wartet, sondern ich setze dann einfach nach Questreihen in Gang. Und ich klaue mir dann eine Rüstung von den Sith und damit kann ich in die sogenannte Unterstadt runterfahren. Da ist etwas weniger technisch, weil das ist ja die Unterstadt, da muss alles etwas geheimnisvoller und interessanter werden. Und dann lernen wir hier in der Kantine, also in der Bar, auch zwei weitere Charaktere kennen, die sich uns anschließen, nämlich Mission Bayo, das ist eine junge Twi'lek-Frau oder ein Twi'lek-Mädchen und deren Wookiee-Begleiter namens Sal Bar.
Ich heiße Mission Veyo und der Wookie hier ist mein bester Freund Sal Bar. Ich würde dir ja die Stadt zeigen, wenn das nicht so gefährlich wäre. Wenn ich dir sonst irgendwie helfen kann?
Und die schließen sich später auch uns an. Und ich denke so, ah cool, jetzt kommen ja da noch mehr Leute dazu. Aber die Aufgaben, die wir dann haben, ich finde die sehr rollenspieltypisch, so auch für die damalige Zeit schon, aber ohne den Star Wars Bonus, den ich mir irgendwie von Anfang an da so erhofft hatte, weil man geht dann in so Slums und dann verhaut man da so Rack-Ghouls, nennen die sich. Das sind, ich sag das jetzt mal vereinfacht, das ist nicht die offizielle Definition in der Star Wars Bibel. Das sind so Zombie-Mutanten. Und dann ist man da in so einer Kanalisation unterwegs und ich denke mir so, oh, das ist ja wie World of Warcraft Tutorial 2004. Also gibt's damals noch gar nicht, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich fühle mich sehr in einem Standardrollenspiel und es dauert und dann komme ich noch in so eine Basis einer Verbrecherbande namens Schwarzer Vulka und da klaue ich mir einen Triebwerksbeschleuniger. Auch das dauert noch mal eine ganze Zeit. Und dann fällt mir wieder ein, was ich eigentlich machen wollte und auch soll. Ich soll ja Bastila retten. Und mit diesem Beschleuniger, den wir dann haben, können wir in einem Swoop-Rennen teilnehmen. Und ich habe das jetzt sehr, sehr komprimiert erzählt. Tatsächlich habe ich persönlich wahrscheinlich aber bis hierhin schon 5-6 Stunden gebraucht. Das Swoop-Rennen dann aber, als das losging, Gunnar, fand ich richtig cool. Ich wusste nämlich nicht, dass in KOTOR auch sowas wie Minispiele enthalten sind, die ganz anders sind.
Ich finde, dieser Beginn auf Taris ist schwach. Es fühlt sich nicht nach Star Wars an. Du hast nicht so einen Sense of Wonder, den du so im Star Wars-Universum hast. Es sind nicht so viele typische Sachen da, die du in einem Star Wars-Universum erwarten würdest. Du hast ja einen relativ jungen, unerfahrenen Charakter. Die Aufgabe ist ein bisschen abstrakt, ja, die Bastila zu finden. Es gibt nicht so richtig einen direkten Weg dahin. Ich habe das vor Jahren, vor 3 oder 4 Jahren nochmal versucht zu spielen und habe hier wieder aufgehört. Ui. Und habe dann gedacht, ey, was ist denn das für ein Rotz? Damals hast du da bei der GamePro das so super gefunden, 92%, offenkundig eine Fehlwertung, das Spiel ist scheiße gealtert, ich fasse das nie wieder an. Bis wir jetzt halt das gespielt haben und wenn man dann über Taris wegkommt, dann wird das Spiel auch noch super, nicht, dass jemand den falschen Eindruck bekommt, aber dieser Anfang, da ist alles grau in grau, das ist das Schlechteste am Star Wars Design, was es so gibt, nämlich die üblichen grauen Gänge, die du irgendwo siehst, das ist einfach kein sehr guter Level und gilt auch als der schwächste Bereich des Spiels. Da es ja auch ein PC-Spiel ist, gibt es dafür auch Mods, da gibt es auch eine Mod, mit der man Taris überspringen kann und nicht zu Unrecht. So, aber jetzt kommen wir zu den Minispielen. Die sind nämlich eher ein Pluspunkt. Oder sind sie das?
Finde ich schon. Dieses Swoop-Rennen, an dem wir jetzt hier teilnehmen auf Taris, das ist so ein ganz simples Rennspiel. Da fahren wir oder fliegen wir quasi einfach immer nur geradeaus über eine Strecke und du musst Hindernissen ausweichen und so Beschleunigungsfelder nutzen, um diesen Kurs möglichst schnell zu absolvieren. Es ist im Grunde so ein Vorläufer dessen, was später die Podrennen bei Star Wars mal werden, wo man dann auch Kurven hat und das alles noch ein bisschen aufregender wird. Aber schon cool, dass sowas hier in so einem Rollenspiel drin ist und dann kommt später noch ein Kartenspiel dazu, das nennt sich Pazak. Da muss ich sagen, das habe ich ein-, zweimal probiert, habe dann gedacht, ach nee, ich wollte ja gerade was anderes machen und so geht mir das immer, geht mir auch so mit Gwent in The Witcher oder mit anderen solcher Spiele im Spiel, die lenken mich dann zu sehr so von der Hauptaufgabe ab, aber schön, dass das drin ist und es gibt Geschützmissionen. Sobald man dann ein Raumschiff hat, dann kommt es ab und an dazu, dass wenn man einen Planeten verlässt, dass man von Jägern angegriffen wird und dann sitzt man an so einem Geschütz und muss quasi aus der Ego-Perspektive so schießbudenmäßig diese Jäger abschießen und das ist super flach spielerisch, aber es sieht echt cool aus für ein Spiel aus 2003 auf der Xbox und auch wieder hier. Man erwartet das nicht unbedingt in einem rundenbasierten Rollenspiel, dass da so eine Action-Einlage drin ist. Aber an diesem Punkt sind wir hier jetzt ja noch nicht, weil, Gunnar, wir haben ja noch gar kein Raumschiff.
Ja, wir haben ja noch gar kein Raumschiff und Bastila haben wir auch noch nicht. Aber das ist das, wo uns diese erste Mission auf Taris hinführt. Sie führt uns zu Bastila, dem Zentralen der Nebencharaktere. heimliche Heldin des Spiels und es führt uns dazu, dass wir ein Raumschiff kriegen. Wenn wir nämlich dieses Hubrennen gewinnen, dann kommt noch in einem leicht absurden Twist der Geschichte schließlich die Bastila frei und dann müssen wir nochmal in die örtliche Sith-Basis und die Startcodes holen für das Raumschiff. Und dann Verbrecherkönig und dann kriegen wir noch einen Bosskampf und tralala, tralala. Alles nicht so wild und dann kriegen wir dieses Raumschiff und fliegen weg. Und das Raumschiff heißt Ebonhawk, Ebenholzfalke oder Ebenholzhabicht vielleicht. Gibt es so eine Regel, dass die Raumschiffe von coolen Leuten irgendwie sinnloses erstes Wort plus Raubvogel heißen müssen? Ebonhawk, Millennium Falcon. Sehr offensichtlich, ja, sieht sogar ein bisschen aus wie der Millennium Falcon. Also eindeutig hier im Star Wars Design geblieben, ganz nett. Jedenfalls, wir fliegen damit weg und dann ist Taris hinter uns und nach uns die Sintflut, denn die Sith haben gemerkt, dass da Bastila fliehen will und Bastila ist total wichtig, weil Bastila beherrscht nämlich so eine Supermachtfähigkeit, die Kampfmeditation und die kann ganze Schlachten beeinflussen, obwohl sie noch eine junge Padawan ist und noch nicht mal eine vollständige Jedi. Und dann bombardieren sie den ganzen Planeten, zerstören den ganzen Planeten inklusive ihrer eigenen Station und ihrer eigenen Besatzungstruppen, nur um uns und Bastila zu töten, aber wir sind schon lange weg.
Dieses Bombardement wird verantwortet von Darth Malak. Das ist unser großer Gegenspieler, der uns im Spiel hinterherjagt, bevor wir ihn am Ende des Spiels dann stellen werden. Und was sich auch relativ schnell einstellt, du hast eben schon gesagt, Bastila ist eine der wichtigeren oder die wichtigste Nebenfigur der eigenen Party. Man merkt relativ schnell, dass so eine Art Verbindung zwischen uns und ihr zu bestehen scheint. Also nicht nur, dass man sich irgendwie nett findet, sondern auch, dass da so eine Art mentale Verbindung irgendwie vorhanden ist oder irgendwie ist man selber mit ihrem Schicksal verknüpft, aber wir können uns darauf jetzt noch keinen richtigen Reim machen und ich habe vorhin kurz erzählt, als wir auf Taris unterwegs sind in der Unterstadt, dass wir da Mission kennenlernen, also die Twi'lek und den Salbar, den Wookie. Und um euch jetzt nochmal einen Eindruck davon zu geben, wie viel Zeit wir hier jetzt schon investiert haben in dieses Spiel, da kommt dann auch noch ein kleiner Droide dazu, nämlich T3M4 und ein Mandalorianer namens Candorous Ordo.
Ich bin Candorous vom Mandalorianer-Clan der Ordo. Ich kämpfe nun schon seit 40 Jahren eurer Zeitrechnung überall in der Galaxis. Unser Volk ist fixiert auf Ruhm und Ehre in der Schlacht. Nur durch den Kampf können wir unseren Wert beweisen, Anerkennung finden und ein Vermögen machen.
Candorous Ordo, so ein richtiger Sprücheklopfer, der dir immer auch wilde Geschichten aus seiner Vergangenheit erzählt. Der macht auch kein Geheimnis daraus, dass er ein Söldner ist und letzten Endes ist ihm auch egal, ob man irgendwie gute oder schlechte Ziele verfolgt. Das ist ja oft auch eher so eine Frage der Perspektive. Der schließt sich uns auch schon an in dieser Tariszeit. Das heißt, wir haben hier, wenn wir das mal aufaddieren, schon 7 Charaktere und uns fehlen nur noch 3 von den insgesamt 10 Charakteren, den eigenen Charakter eingeschlossen, die man im Spiel spielen kann. Und der Vorteil an Taris, wenn man das so sagen kann, ist, dass wir hier zumindest auch schon richtig gut lernen, wie eigentlich das Kämpfen im Spiel funktioniert, weil wir haben ja die Kämpfe im Untergrund gegen diese Rakguls, wir sind dann in der Sith-Basis, da kommt man natürlich auch nicht einfach so durch in der Regel und wir haben schon viele Schlachten geschlagen und deswegen kommt jetzt die Zeit, dass wir uns nochmal den Kämpfen im Detail widmen wollen.
Also wir hatten schon gesagt, dass das das D20, das D20 System ist von dem Star Wars Rollenspiel und das heißt im Wesentlichen, dass es ein grundlegend zu D&D Dungeons & Dragons kompatibles Regelwerk hat. Das heißt, auch hier ist ein 20-seitiger Würfel im Vordergrund und auch hier sind die Werte und die Würfe so gebaut, dass sie darauf passen. Es ist ein rundenbasiertes Spiel. Es lässt sich aber wie Baldur's Gate jederzeit pausieren, um den Charakteren neue Befehle zu geben für die nächste Runde. Man kann das machen, man muss es aber nicht machen, weil die Leute auch einfach so kämpfen. Die Kämpfe sind alle so gemacht, dass du gar nichts machen musst, theoretisch. Die Charaktere nehmen dann immer die Standardoptionen. Also in der Regel den Schuss oder den Nahkampfangriff basierend auf ihrer Waffe und Jedi-Charaktere nutzen auch mal zwischendurch eine Machtfähigkeit oder so. Aber die kämpfen halt im Wesentlichen nicht optimal. Und auch dein Hauptcharakter, da ist es genauso. Ja, der kämpft halt, auch wenn du nichts tust, aber halt nicht optimal. Wenn du alles rausholen willst aus dem Kampfsystem, dann musst du halt zwischendurch immer pausieren, denen sagen, was sie machen sollen, denn es gibt noch mehr als nur Standardangriffe. Bei den Standardangriffen gibt es im Wesentlichen den Schlag und den Schuss. Also man kann mit einem Lichtschwert oder einem anderen Schwert, es gibt auch noch andere Schwerter, kann man zuschlagen. Oder man kann mit einem Blaster oder einer vergleichbaren Waffe schießen. Und das war's dann auch schon. Und dazu gibt es noch Machtfähigkeiten. Und das sind im Wesentlichen, sprechen wir es aus, das sind im Wesentlichen Zauber. Da, wo die und die die Zauber hat, hat dieses D20-System von Star Wars halt die Machtfähigkeiten. Und es gibt einen sehr komfortablen, extra zu lobenden Granateneinsatz. Ich finde, Granaten sind oft nicht gut einzusetzen in Ego-Shootern und oder Rollenspielen. Und hier ist das sehr einfach. Du wählst sie halt einfach aus, nimmst das Ziel und dann wirft es da auch richtig hin. Wenn da nicht gerade ein Charakter von dir daneben steht, dann geht der Wurf auch nicht schief. Das ist eigentlich ganz schön.
Das macht das Spiel natürlich alles super schnell. Diese Runden folgen auch sehr schnell aufeinander. Es kommt dann keine Einblendung von wegen, alle haben jetzt gezogen, jetzt beginnt Runde 2, sondern das fließt einfach ineinander. Das haben sie ganz gut gemacht, hier wirklich auch eine Dynamik herzustellen, dass man das nicht unbedingt merkt als Zuschauer, dass hier rundenbasiert diese Kämpfe ausgerechnet werden und so geht das dann eben weiter. Und das betrifft auch Prozesse und Aufgaben, die nicht unbedingt direkt einen Kampfbezug haben, also die zwar für mich gefährlich sein können, aber nicht, weil ich hier mit dem Gegner kämpfe. Zum Beispiel, wenn wir eine Mine entschärfen wollen. Im Grunde musst du halt nur für dich einmal entscheiden, was sind die Dinge, die ich im Spiel eigentlich gerne machen möchte und gut können möchte. Und wenn das sowas ist wie Nahkampf oder meinetwegen auch, ich möchte selber in der Lage sein, Bomben zu entschärfen, dann levelst du diese Sachen einfach hoch oder investierst da Punkte, um das zu verbessern. Wenn du aber bei was anderem siehst, ich habe bei Talent X einen Wert von 0 stehen, dann bin ich dazu offensichtlich nicht in der Lage und dann musst du gar nicht weiter darüber nachdenken von wegen, okay, ich habe jetzt hier 37% Chance und dies und das zu machen, sondern du fokussierst dich einfach auf bestimmte Dinge und wie ich es vorhin schon mal sagte, im Grunde alles können die anderen Charaktere machen. Der Fokus sollte darauf liegen, dass du selber gut im Kämpfen bist und da auch eine Entscheidung darüber triffst. Das ist eine wichtige Sache, möchtest du mit Schusswaffen hantieren oder möchtest du mit Laserschwertern später arbeiten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mit normalen Schwertern in diesem Spiel später verfährt, auch wenn es die gibt. Die spielen eigentlich echt nur am Anfang eine Rolle. Und dann guckst du halt, was ist für mich wichtig, wenn ich mit Schwertern hantieren möchte oder mit Schusswaffen. Und diese Sachen verbesserst du und den Rest kannst du einfach so belassen, wie es ist. Und dann kommst du auch ganz gut durch das Spiel durch. Man fokussiert sich halt auf das, was man gerne gut können möchte und entwickelt die Charaktere entsprechend weiter. Und das passiert natürlich im Rahmen von Aufleveln, weil man sammelt genretypisch einfach Erfahrungspunkte. Und dann kann man sich immer entscheiden, möchte man die Charaktere selber weiterentwickeln oder soll das Spiel das machen? Ich habe offen gesagt den Mittelweg hier genommen. Ich habe meinen eigenen Charakter immer selbstbestimmt weiterentwickelt. Und bei den anderen Charakteren habe ich das Spiel darüber entscheiden lassen, weil die kommen ja von Haus aus schon mit einem vordefinierten Set. Also sowas wie Candorous, das ist ein Typ, der läuft ballern durch die Gegend und schießt alles um. Der wird nicht darauf umschwenken, später irgendwie einen Dolch zu verwenden, wenn es einen solchen gäbe. Oder auch die Jedi, die man hat, da kommen ja noch welche dazu, die werden später nicht den Blaster verwenden und deswegen ist es hier okay, deren Vorprägung einfach vom Spiel automatisch weiter ausbauen zu lassen. Und bei mir selber habe ich immer selber darüber entschieden.
Was du für ein Barbar bist, ehrlich, Fabian, das kannst du doch nicht machen.
Du hast jeden Charakter bei jedem Level-Up selber weiterentwickelt?
Nein, nicht jeden Charakter bei jedem Level-Up, aber die, die ich benutzt habe. Weil ich habe schon sehr geschaut, dass die anderen Jedi, also es gibt dann halt 4 Jedi in deiner Party und davon bist du einer. Und ich will nicht, dass die überschneidende Kräfte haben. Das war mir wichtig. Und es gibt so ein paar Sachen, ich will, dass alle zum Beispiel medizinische Fähigkeiten haben, dann wirken die Heilgegenstände stärker. Und das kann dir immer passieren in so einem Rollenspiel, dass du in einen schweren Kampf kommst und dass du das nur überlebst, weil du in derselben Zeit 25 Medpacks durchrast und die Gegner nicht. Und diese leicht unangenehme Möglichkeit, die mich aber bis jetzt in jedem Rollenspiel gerettet hat, Die möchte ich auch hier haben und die möchte ich auch ausbauen. Und das ist mir egal, was der Computer denkt. Solche Fähigkeiten habe ich denen gegeben. Grundsätzlich hast du aber recht, der Computer verlevelt die nicht, die anderen. Aber man kann schon ein bisschen gucken, dass es zu einem passt. Weil also es ist schon ganz gut, den Leuten so eine bisschen spezialisiertere Rolle zuzuweisen. Ich habe zum Beispiel einen der Roboter, die du dabei hast, habe ich die Fähigkeit zugewiesen, Roboter anzugreifen. Also der hat so einen Druiden-Angriffsstrahl und so. Und da habe ich auch darauf geachtet, dass der das besonders gut kann.
Du hast es eben schon mal gesagt, das Spiel legt einen relativ großen Fokus dann auf diese Jedi-Charaktere. Und da wir schon 7 Charaktere genannt hatten, zähle ich einfach die übrigen auch nochmal auf. Zumindest 2 der 3, nämlich das ist dann noch Johanni, das ist eine junge Jedi, die so ein bisschen vom Weg abzukommen droht. Und dann kriegt sie nochmal die Kurve, aber hadert das ganze Spiel über so ein bisschen damit, dass sie mit der dunklen Seite geliebäugelt hat. Und es ist später noch Jolie, ist ein männlicher alter Jedi, der sich uns anschließt. Und das Letzte, das ist dann nochmal ein ganz interessanter Charakter. Zu dem kommen wir, wenn wir mit euch später noch nach Tatooine reisen werden. Da kaufen wir nämlich diesen Charakter noch dazu, aber der ist es wert, dass wir ihn dann nochmal separat erwähnen. Auf jeden Fall, man hat diese 4 Jedi. Ich habe die alle außer mir selber automatisch dann leveln lassen. Und ein bisschen wollen wir hier auch nochmal einsteigen darin, wie funktioniert das eigentlich mit dem Leveln und was kann man dazu noch erwerben. Es ist immer schwierig, da das richtige Wort zu finden, weil ich habe jetzt überlegt, sage ich jetzt Talente oder Fähigkeiten, aber beides sind Ausdrücke aus dem Spiel an Dingen, die man noch tun kann, sage ich einfach mal. Und grundsätzlich definiert sich der eigene Charakter erstmal durch ein Set an Zahlenwerten in 6 Bereichen. Das sind Stärke, Geschicklichkeit, Verfassung, Intelligenz, Weisheit und Charisma.
Das sind übrigens die Original-D&D-Werte.
Die verändern sich im Spiel aber sehr viel weniger, als man das annehmen würde, weil du kannst nur bei jedem 4. Levelaufstieg hier eine Erhöhung vornehmen und das maximale Level aller meiner Charaktere liegt bei 20. Das klingt erstmal nicht so viel, es dauert aber später wirklich lange, bis solche Levelaufstiege erfolgen und das Spiel ist so gebaut, dass man am Story-Ende dann gerade so das Maximum erreicht, wenn man vorher nicht jede Nebenquest macht und sowas.
20 ist übrigens der kumulierte Wert. Du kannst am Anfang, wenn du zum Beispiel Späher bist, wie doofe Leute wie ich. Ich habe, glaube ich, 8 Späher-Level gemacht, bis ich Jedi wurde und konnte dann Jedi nur noch maximal Level 12 erreichen. Theoretisch kann man das Spiel so spielen, dass man den Charakter in den Nicht-Jedi-Levels nicht aufsteigen lässt. Dann wird das Spiel deutlich schwerer, weil das Spiel skaliert deine Gegner nicht, aber das Spiel denkt schon, wenn du so und so viele Erfahrungspunkte hast, dass du einen bestimmten Stärkelevel hast und dann kämpfst du gegen zu starke Gegner die ganze Zeit, aber dann kannst du halt hinterher, wenn du Jedi bist, mehr Jedi-Stufen machen, weil du diese Erfahrungspunkte noch rumliegen hast. Das ist eine erlaubte Strategie, habe ich nicht gemacht, ehrlicherweise. Ich wollte durch das Spiel schnell durchkommen, aber das wäre theoretisch möglich. Die anderen Charaktere haben dieses Problem nicht. Die leveln einfach im Rahmen von 1 bis 20 hier durch.
Genau, also was du beschreibst, ist schon eher eine ungewöhnliche Vorgehensweise und es ist so sicherlich auch nicht beabsichtigt. Es ist schon, glaube ich, normal, dass man ungefähr bei Level 8 diese Jedi-Transformation oder Beförderung erlebt und dann noch 12 Level als Jedi lernt. Das war bei mir, glaube ich, genauso. Ich bin auch Level 8 gewesen, als ich dann zum Jedi-Hüter wurde. Und über diese Charakterattribute hinaus gibt es jetzt nochmal 3 verschiedene Dinge, die man tun kann. Das erste sind Talente. Das sind nicht unbedingt klassische Skills. Ich habe ein Talent, um Blitze auszulösen. So funktioniert das nicht, sondern es ist sowas wie, du investierst in ein Talent, um schwere Rüstungen tragen zu können oder bestimmte Implantate zu verwenden. Oder auch zum Beispiel, ich habe es vorhin schon mal gesagt, man spezialisiert sich dann ja darauf, idealerweise zu sagen, ich möchte Laserschwerter oder Schusswaffen verwenden. Dann kannst du sagen, ich möchte schnelle Schüsse lernen. Das ist nur relevant, wenn du Schusswaffen verwenden willst, ansonsten ist das völlig verschwendet. Oder du willst den Umgang mit 2 Waffen lernen. Denn jeder Jedi möchte eigentlich gerne 2 Lichtschwerter tragen. Das wird aber in der Regel, wenn du nicht entsprechende Kurzlichtschwerter hast, dann mit einem Malus bestraft. Also deine Genauigkeit geht runter, wenn du 2 Lichtschwerter trägst und das kannst du dann aber wieder ausgleichen, wenn du dieses Talent Kampf mit 2 Waffen verbesserst, weil dann wird dieser Malus abgeschwächt und du triffst auch mit 2 Schwertern einfach besser.
Das ist genau wie bei D&D.
Ja, genau.
Mit einem zweiten Schwert, mit einer zweiten Nahkampfwaffe oder auch mit einer zweiten Schusswaffe hast du einfach einen Angriff mehr
Und das ist ja total mächtig, ne, weil du die Zahl deiner Angriffe pro Runde verdoppelst. Und deswegen gibt es harsche Abzüge da drauf. Und was du dann das ganze Spiel lang tust mit dem Ausbau der entsprechenden Skills, ist diesen negativen Bonus abzuschwächen, bis er am Ende fast weg ist.
Und abseits der Talente gibt es Fähigkeiten. Was sind Fähigkeiten, Gunnar?
Die Fähigkeiten sind klassischer das, was man als Skills bezeichnen würde. Da gibt es Tarnung, Reparieren, Überreden, Verletzungen heilen, all solche Sachen. Und da geht es nicht darum, die einmal zu können und dann hast du einen Bonus oder irgendwas, sondern die werden laufend über das Spiel fortentwickelt. Keine Ahnung, ich hatte, glaube ich, Computer-Hacken 15 am Ende oder so. Da kannst du immer wieder neue Punkte rein investieren, dann wirst du dann immer besser und das heißt, das verbessert im Wesentlichen deine Chance, Aufgaben zu lösen. Das ist einigermaßen wichtig für bestimmte Teile des Spiels zu bestimmten Zeitpunkten. Ich habe schon gesagt, der Hauptcharakter muss reden und es gibt eine ganze Reihe von Aufgaben, wo ein guter Ausgang davon abhängt, dass du jemanden überredest. Also, dass du da dann eine friedliche Lösung hast, das ist wie in späteren Rollenspielen auch. Ja, du kannst halt manchmal einen Kampf vermeiden, indem du geschickt sprichst oder eine Überredungsfähigkeit hast. Und später kriegst du dann so eine Machtüberredung und dann kannst du es forcieren, also gegen den Willen des anderen. Aber Überreden ist schon einer der wichtigeren Skills am Anfang. Und wie gesagt, die Medkits, also es gibt dann später Heilzauber, Heil-Jedi-Kräfte. Die braucht man auch ständig, aber bis dahin und teilweise sogar auch währenddessen sind Medkits, die es in verschiedene Stärkerichtungen gibt, das bevorzugte Mittel der Heilung. Und dafür gibt es ja, wie ich schon gesagt habe, einen Wert, der das beeinflusst. Und das ist total wichtig. Insgesamt nimmt die Wichtigkeit dieser Sachen später ab. Ich konnte halt super reparieren, aber ich hatte auch meistens jemanden dabei, der das auch konnte.
Ich habe halt offen gesagt, ich weiß nicht, ob ich es falsch gespielt habe oder irgendwie doof, aber ich habe nur Überreden und Verletzungen heilen verbessert, weil ich dachte, ja, heilen ist super wichtig, da wusste ich ja noch nicht, dass das später mit der Macht dann eh auch geht und Überreden ist halt auch immer gut, das hast du schon beschrieben, die Gründe und ansonsten dachte ich mir so, naja, warum soll ich in all diese Sachen so ein bisschen investieren, auch in Reparieren oder in Tarnen, kann dann später aber nichts richtig gut und jeder Versuch, jemanden zu überreden, scheitert dann, weil ich da so halbherzig Punkte investiert habe, da habe ich gedacht, ich spezialisiere mich auf diese zwei Sachen und den Rest sollen halt die anderen machen. Da sind die eh besser als das, was ich irgendwie hätte erreichen können. Oder ich hätte mich wieder total darauf spezialisieren müssen, aber hätte dann nicht heilen können. Und deswegen hier ganz klar Fokussierung bei mir, was das angeht. Und ich glaube, ein Heilen hast du ja wahrscheinlich auch gemacht oder ausgebaut.
Ja, insgesamt ist das ganze System meines Erachtens nicht so wichtig. Und du brauchst es nicht ständig. Ich habe mich das ganze Spiel nicht getarnt. Aber man könnte das Spiel so spielen, dass man sich häufiger tarnt und dann kommt man auch ganz gut an Gegnern vorbei. Man kann auch mal weglaufen. Also es gibt schon, wie es in diesen Spielen durchaus üblich ist oder später üblicher wird, es gibt schon für die meisten Stellen unterschiedliche Wege, das zu regeln. Man kann oft einen Computer hacken und damit eine Tür öffnen oder man kann oft ein bisschen so Deus Ex-mäßig irgendwas hacken und dann wird eine Bombe ausgelöst, zufällig in der Kaserne und dann sind die ganzen Leute da tot, dann musst du sie nicht mehr erschlagen oder du kannst dich einfach vorbeischleichen und so weiter und so fort. Es gibt einfach eine Reihe von Möglichkeiten und die werden meist durch Fähigkeiten befördert oder ausgelöst. Dieses Reparieren brauchst du zum Beispiel oft, um irgendwelche in schlechtem Zustand befindlichen Droiden, die irgendwo rumstehen, um die in einen Zustand zu versetzen, dass sie kämpfen können. Und dann kannst du denen sagen, so jetzt geh mal rum und greif mal alle Leute an, die nicht ich sind. Und dann gehen die da rum und schießen auf die Gegner und so. Das ist alles nicht so super stark. Ich würde immer sagen, im Zweifel kannst du alles auch mit roher Gewalt lösen mit deiner Party. Insbesondere, wenn dein Hauptcharakter gut kämpft und du die gut zusammengestellt hast. Zwei Fernkämpfer, ein Nahkämpfer oder noch besser zwei Nahkämpfer, ein Fernkämpfer. Aber das gibt dir einfach ein bisschen mehr Varianz. Am Ende ist es nicht so konsequent. Ich finde, das Spiel ist deutlich ausgelegt auf den Lichtschwertkampf und auf die Fähigkeiten von Jedi. Und der ganze Rest drumherum scheint mir nicht so zentral wichtig.
Fand das okay, weil ich wollte natürlich auch diese Fantasie spielen, ein Jedi zu sein und da kommt jetzt noch die dritte Kategorie dazu und das nennt das Spiel in der deutschen Version Kräfte. Das sind eben Machtfähigkeiten, weil die sind einfach auch nochmal super wichtig im Kampf und da gibt es eine Differenzierung in drei verschiedene Kategorien. Es gibt helle, dunkle und es gibt universelle Mächte und ich habe ja als sehr guter Jedi gespielt, immer freundlich, immer prinzipientreu und immer die helle Seite vertreten. vertreten. Ich habe natürlich Heilen für mich viel eingesetzt, oder sowas wie die Machtaura, die einen schützt, oder auch mal sowas wie das Lahmlegen von bösen Droiden, die mich angreifen wollen. Darüber hinaus gibt es Sachen, die unabhängig davon, ob man gut oder böse sein möchte, eben neutral sind. Das ist sowas wie ein temporärer Geschwindigkeitsschub, oder man kann das Lichtschwert werfen und dann wirbelt das so ein bisschen durch die Luft und kommt dann wieder zurück. Oder natürlich auch diesen berühmten Force-Push, dass man jemanden so von den Beinen haut und dann fliegt der gegen die nächste Wand. Das gibt es hier auch. Und es gibt natürlich, habe ich mich tatsächlich nicht so mit befasst, weil es einfach für meinen Charakter auch irrelevant war, auch noch ein großes dunkles Spektrum an Machtfähigkeiten. Da kann man Gegner, also das ist auch die Beschreibung dieser Fähigkeiten, in Angst und Schrecken versetzen. Dadurch werden die gelähmt und können dann zeitweise nicht agieren in Kämpfen. Man kann sie würgen, so wie das Darth Vader gerne gemacht hat. Oder man kann sie natürlich auch schocken. Auch das ist was, was man von Sith und anderen bösen Jedi durchaus kennt. Und so splitten sich diese Fähigkeiten auf, die man anwendet. Und tatsächlich macht man das relativ häufig, schlägt so viele Kämpfe. Und so, das ist mir auch sehr schnell klar geworden im Spiel, füllt sich auch schnell das Inventar, weil natürlich jeder Dulli lässt irgendwas liegen, überall stehen Kisten rum und dann kommt da einiges auch an Kram zusammen.
Es ist nicht so ein ganz klassisches Loot-Spiel, weil die Entwickler auch mal gesagt haben, sie wollten es nicht so vollmüllen, weil das in einem Star Wars-Spiel nicht so reinpasst wie in einem Fantasy-Spiel, wo du hinter jeder Ecke eine Schatztruhe findest, aber es ist schon ganz schön viel. Das, was du beschrieben hast mit diesen neutralen und bösen und guten Fähigkeiten, das ist die Interpretation dieses Star Wars Rollenspiels von Wizards of the Coast. Die Jedi-Kräfte in den Filmen sind ja nicht so klar definiert. Es scheint jeder irgendwie so eine Spezialfähigkeit zu haben. Du hast schon die von Darth Vader angesprochen, oder der Palpatine, der Imperator, hat ja so Blitze und so. Und die Bösen haben immer eher destruktive Fähigkeiten und die Guten haben immer eher schützende Fähigkeiten. Hier ist das einfach in die und die Werte in so ein Zauberspruchsystem übertragen. Aber anders als bei D&D, jeder kann alle Sprüche lernen. Du kannst auch als guter Jedi, der bis jetzt immer total nett war und total viele Punkte für die helle Seite gesammelt hat, kannst du trotzdem böse Kräfte lernen. Die kommen dir aber teurer. Also die sind für dich schwerer auszulösen und verbrauchen mehr Zauberenergie, weil es gibt nämlich auch noch Zauberenergie, nämlich so eine Art Mana. Man hat so eine ganz typische Anzeige, das Spiel, neben jedem Charakter gibt es eine rote und eine blaue Leiste, und das bedeutet das, was es in allen anderen Spielen auch bedeutet. Die rote Leiste sind die Lebenspunkte und die blaue Leiste sind die Zauberpunkte. Genauso ist es hier auch. Du kannst die lernen und die verbrauchen sich auch nicht. Du musst sie auch nicht nachts meditieren wie in D&D, aber du verbrauchst für jede Anwendung davon Zauberenergie. Die lädt sich allerdings von alleine wieder auf. Das heißt, du kannst zwischen den Kämpfen einfach irgendwo stehen bleiben und einfach warten, von der Xbox weggehen, kurz wiederkommen, und dann hat sich diese Energie wieder aufgeladen. Also das heißt, das kannst du relativ frei einsetzen. Deswegen gibt es zwar Heil-Items, um die Trefferpunkte wiederherzustellen, aber es gibt keine Items, die die Zauberenergie wieder aufladen, also keine Mana-Tränke oder sowas. Das brauchst du hier nicht. Insgesamt ist das ein relativ schnelles und entschlacktes System, das dich stark dazu anregt, diese Jedi-Kräfte auch wirklich oft zu benutzen. Die Kampfkräfte sind nicht so der Überkiller, aber schon sehr hilfreich. Und die Heilkraft habe ich die ganze Zeit ununterbrochen benutzt.
Ja, klar. Also gerade wenn du erst zwei Jedi in deiner Party hast und zwei davon können heilen, das taucht dann einfach sehr, sehr oft auf, weil das macht dich in Kämpfen einfach auch sehr viel stärker. Und ganz viele Situationen überlebst du halt auch nur deswegen, weil du zwischendurch in Heil-Items investierst, und dann der dritte Charakter benutzt dann meinetwegen noch Medikits, der nicht die Macht zum Heilen verwenden kann. Das ist einfach ein wichtiger Faktor, um die Lebensenergie hochzuhalten.
Genau, damit kann man es ganz gut überstehen. Ist kein super schweres Spiel, aber es ist schon auf normal, würde ich sagen, eine ordentliche Herausforderung, wo man auch mal einen Kampf verlieren kann und auch mal überraschend sterben kann, wenn man einen stärkeren Gegner hat. Also es ist nicht ganz ohne. Du kannst das Spiel auch alleine lassen, aber du spielst schon deutlich besser und bist effizienter, wenn du in jeden Kampf genau eingreifst, dir genau überlegst, was du machen willst und diese ganzen Zusatzfähigkeiten auch einsetzt.
Ja, lustigerweise, das Spiel denkt sich ja zumindest dann noch ein paar eigene Regeln aus, um es für dich noch ein bisschen schwerer zu machen, gerade in der Phase, wo du dann Jedi bist, weil ich habe das nicht direkt gemerkt, oder? Ich habe dann angefangen, die ersten Mächte zu lernen und habe dann gedacht, ach cool, im nächsten Kampf machst du mal die Machtaura. Dann startet der Kampf. Ich sehe das nicht. Es ist in meinem Menü nicht drin. Ich gewinne diesen Kampf einfach so. Ich gucke nochmal, habe ich das aufgelevelt? Ja, habe ich. Gehe in den nächsten Kampf, kann es wieder nicht machen. Weiß nicht mal genau, ob das auf die Machtaura jetzt zutrifft, worauf ich hinaus will, aber ihr werdet verstehen gleich, was ich meine. Ich habe dann gesehen, dass in der Beschreibung mancher Mächte steht, die können nicht bei einer angelegten Rüstung verwendet werden. Und ich kam ja vom Soldaten oder von einer Soldatin und habe mir immer die dickste Rüstung angezogen, weil schöner Verteidigungsbonus, aber das geht nicht mehr als Jedi dann, weil dann kannst du ganz viel der Macht eben nicht verwenden. Scheinbar tragen Jedi keine dicken Rüstungen und muss dann umsteigen auf diese typischen Roben. Die sehen natürlich auch cooler aus, aber die sind nicht so ein großer Schutz gegen Angriffe. Die haben einen ganz guten Geschicklichkeitsbonus, aber ja, wenn du das Spiel als Jedi dann richtig spielen willst und da eben auch die Macht verwenden willst, was du eigentlich musst, dann fallen die Rüstungen für dich aus dem Spiel. Und ich würde hier nochmal eben die Frage an Kevin richten, war das eigentlich eine Entscheidung von BioWare oder gibt es da auch losgelöst von KOTOR irgendeine Star Wars Regel oder Vorgabe, die das erklären würde?
In der Zeit, als KOTOR erschienen ist, gibt es in Star Wars durchaus Überlegungen, Diskussionen, dass Jedi bestimmte Rüstungen nicht tragen sollten, weil das könnte ihre Beweglichkeit einschränken, weil das ihre Verbindung mit der Macht stören könnte. Deswegen sollten Rüstungen für Machtnutzende zumindest leichter und komfortabler sein, um der Person, die sie trägt, beim Ausüben von Machtfähigkeiten nicht zu stören. Das ist ein bisschen analog zum Fantasy Ranger, der Waldläufer, der geschickt ist und deswegen am besten mit einer Lederrüstung rumläuft, ja, weil ein Plattenpanzer wäre schlecht. Und dies wird ausdrücklich auch so proklamiert in den sogenannten neuen Sith-Kriegen zwischen 2000 und 1000 vor der Schlacht von Yavin, also vor der Originaltrilogie. Da gab es die sogenannte Armee des Lichts unter dem großen Jedi-Anführer Lord Hoth. Das spielt aber zeitlich lange nach KOTOR. Aber auch zur Zeit von KOTOR und kurz davor gibt es diese Überlegungen. Zum Beispiel einer der Autoren der Comicreihe Tales of the Jedi, die knapp vor KOTOR spielt, der hieß Dan Thorsland. Der hat sinngemäß gesagt, Jedi sollten einfach keine fetten Rüstungen tragen. Ne? Also das passt irgendwie nicht zu der Art, wie Jedi sein sollten. Warum, erklärt er nicht. Aber man kann mutmaßen, dass der sich einfach orientiert an dem, was er bei George Lucas gesehen hat. Ne? Also was George Lucas uns gezeigt hat in seinen Filmen.
Es ist, wie es immer ist. Im Star-Wars-Universum gibt es alles. Und so eindeutig sind die Sachen nicht. Anders als Kevin denke ich, dass das einfach ein Erbe des D&D-Systems ist und eine Möglichkeit, die Jedi nicht übermenschlich stark zu machen. Ich habe im Vorlauf dieser Folge auch nochmal mit Moritz Medem gesprochen. Das ist ein bisschen unser Rollenspielexperte. Der kam schon mal vor in einer Die Welt von Folge zu D&D. Und der meinte auch, das ist halt einfach in diesem Star Wars Pen and Paper Rollenspiel angelegt. Und das ist dazu, damit die Jedi nicht ganz übermächtig werden. Weil die Jedi sind schon ein bisschen sehr stark in diesem System. Weil das Spiel ist natürlich auf diese zentrale Fantasie auch angelegt, ja, dass man Jedi werden kann. Und wenn die jetzt auch noch Rüstungen hätten, dann wären die ja gerade unbesiegbar.
Ja, es stimmt. Also das steuert schon den Schwierigkeitsgrad auch so ein bisschen und das Spiel wird dann durchaus auch anspruchsvoller und man muss gucken, was macht man mit den drei Charakteren, greift da auch häufiger mal ein und je länger das Spiel dauert, desto eher steuerst du auch aktiv mal deine beiden Begleiter und Begleiterinnen, um denen genauer zu sagen, was sie eigentlich machen sollen. Und so geht es dann voran. Also ihr habt es schon gemerkt, wir sind mittlerweile natürlich zum Jedi befördert worden. Das passiert auf Dantooine, das ist der zweite Planet. Da müssen wir leichte Prüfungen erfüllen durch Wissensfragen und andere kleine Aufgaben. Und dann ist der große Moment, wo wir zum Jedi befördert werden. Und dann bauen wir uns, wie cool ist das denn, Gunnar, unser eigenes Laserschwert zusammen.
Ja, das ist ja das, worauf man immer wartet. Jeder Jedi muss sein Laserschwert selber bauen. Und hier ist es auch wirklich so, dass du diesen Kristall, der immer das Kernstück jedes Laserschwertes ist und der für die Farbe sorgt, dass du den auch wirklich aus so einer Höhle suchen musst, wo diese Kristalle rumliegen und wachsen. Und dann gehst du halt zurück und baust dein Laserschwert aus mehreren Teilen selber zusammen. Und damit sind wir schon im nicht sehr umfangreichen Crafting-System dieses Spiels. Es gibt nämlich einen ganz leichtes System, mit dem du Gegenstände verbessern kannst. Das geht nur für eine kleine Auswahl von Gegenständen. Das müssen Gegenstände sein, die verbesserbar sind. In der Regel sind es besondere Waffen, namentlich benannte Waffen, benannte Rüstungen von Zwischengegnern, solche Sachen. Und denen kannst du dann zusätzliche Teile einbauen, womit sie Boni kriegen. Das umfangreichste System davon ist das Laserschwertsystem. Da kannst du neben dem zentralen Kristall halt noch zwei andere Dinge einfügen, mit denen du dem dann durchaus substanzielle Boni auch geben kannst, je nachdem, was du für Kristalle hast. Und dann wird das Laserschwert sehr viel besser. Du hast ja gesagt, man kann mit den Charakteren sprechen. Diesen Teil haben wir noch völlig unterverkauft bisher. Man ist das ja aus den Baldur's Gate Spielen schon durchaus gewohnt von BioWare, dass es da vergleichsweise stark ausgearbeitete Charaktere gibt, die auch mit der Welt interagieren, ohne vom Spieler dabei kontrolliert zu werden, die Situationen kommentieren, die untereinander sprechen und die abhängig von ihrer Gesinnung miteinander auch mal in Streit geraten können. Das gibt es ja in Baldur's Gate 2 vor allen Dingen auch schon sehr stark oder in den Fallout-Spielen, die ja auch schon vor ein paar Jahren gekommen sind. Und hier ist dieses System auch drin. Die Charaktere haben eine Grundgesinnung, egal wie sich der Hauptcharakter entscheidet. Der Hauptcharakter kann die ganze Zeit Entscheidungen treffen zwischen guten und bösen Wegen und sammelt dann wirklich Punkte dafür und wird entweder zu Mutter Teresa oder zu Satan, wie das in solchen Spielen üblich ist. Es ist ein sehr stark duales System und du bewegst dich in die eine Richtung. Und wenn du angefangen hast, gut zu sein, dann gibt es wenig Grund, davon nochmal abzuweichen, sondern hast du eigentlich eher den Ehrgeiz, die ganze Zeit gut zu sein. Die anderen Charaktere machen diese Bewegung nicht mit, sondern die haben eine Grundeinstellung, kannst du auch nachgucken, wo die stehen, auf so einer Skala zwischen gut und böse. Es gibt dieses D&D-System mit chaotisch gut und so, gibt es dann natürlich logischerweise hier nicht, wir sind ja bei Star Wars. Und dann kommentieren die auch entsprechend. Ja, der Candarus zum Beispiel, der mandalorianische Söldner, der ist eher auf der bösen Seite und der hat es gar nicht gern, wenn du nett zu Leuten bist. Der sagt dann auch mal so Sachen, muss man das denn verschenken? Hätten wir doch auch Geld für nehmen können, wieso hilfst du denen denn jetzt ohne Gegenleistung und so. Nicht so ganz perfektes System, weil es sehr stark dual ist und weil ich zumindest immer das Gefühl hatte, ich kann die böse Seite nicht spielen, weil die böse Seite so patzig ist die ganze Zeit, dass es mich einfach nervt und mir so einen schlechten Vibe gibt. Ich finde, so ein Spiel müsste auch die Aufgabe lösen, dass man höflich ist und trotzdem böse. Ich bin nämlich böse und höflich. Das ist ja wohl eine völlig vernünftige Haltung im Leben. Anstatt immer unhöflich zu sein, hat man ja bloß Ärger von. Und hier ist das natürlich sehr stark ausgelebt, indem dein Charakter ständig unangenehme Forderungen stellt. Was kriege ich denn dafür? Und so sehr auf sich bezogen ist und auch einfach sehr unhöflich ist. Und diese beiden grundlegenden Haltungen tragen die anderen Charaktere auch. Und dann geraten sie auch mal in Streit. Wenn du zum Beispiel einen sehr guten und einen sehr bösen dabei hast, dann fangen die auch mal an, sich ins Wort zu fallen.
Ich weiß nur, dass wir die Mandalorianischen Kriege nicht verloren hätten, wenn mehr Jedi wie ihr gegen uns angetreten wären.
Das sind starke Worte für einen ehemaligen Söldner von Darvik. Wisst ihr, was euch von Karthunden unterscheidet? Sie haben genug Stolz, sich nicht gegen ihren Herrn zu wenden.
Beleidigt mich nur. Wenn ihr mit dem Laserschwert genauso schnell wärt wie mit eurer Zunge, werdet ihr den Vulkan kommen. So seid ihr nichts weiter als eine eingebildete Jedi-Prinzessin.
Was heißt ihr verwöhnt? Ich hatte dieselbe Ausbildung wie alle anderen Jedi. Ihr seid nichts als ein... Nein, das darf ich nicht. Es gibt keine Gefühle, nur den Frieden.
Das ist das Problem mit euch Jedi. Ihr predigt ständig Frieden und Beherrschung, aber vom Kämpfen versteht ihr nichts. Revan mal ausgenommen.
Genug, Mandalorianer. Ich falle nicht auf euch herein. Das Spiel ist aus. Kümmern wir uns endlich wieder um das Wesentliche.
Insgesamt läuft das alles ganz gut von alleine ab. Also du gehst an bestimmte Orte, kommst in bestimmte Situationen und die haben vorgefertigte Kommentare für diese Situationen, je nachdem, wen du dabei hast, fühlen sich dann bestimmte Stellen in der Handlung leicht anders an und werden halt ein bisschen anders ausgespielt. Das ändert nichts Großes im Spiel, aber es wird auch ein bisschen anders ausgespielt.
Meine Aufgabe bei dieser Mission war zum Teil, euch auf dem Weg der hellen Seite zu leiten und euch vor den Versuchungen der dunklen Seite zu bewahren. Aber ich habe Angst, versagt zu haben. Ich halte mich für ungeeignet, euch zu führen. Schließlich bin ich selbst noch eine Padawan. Ihr hättet beim Rat bleiben sollen.
Und du kannst mit denen jederzeit reden, wenn du willst. Und manchmal wollen sie halt auch mit dir reden und dann wird so ein Gespräch initiiert. Die Tatsache, dass du mit denen reden kannst, ist wichtig, weil die Charaktere haben so eine Art Origin-Quest. Jeder hat so einen Begleit-Companion-Quest, so einen Begleiter-Quest. Also ein Teil der Charaktere, die wichtigeren, haben dann so eigene Questreihen und die musst du durch Gespräche, indem du immer nett zu ihnen bist und sie auch immer schön ausreden lässt, musst du dieses Trauma aus ihnen herausholen, dann erzählen sie dir davon und dann kannst du eine eigene Questreihe lösen für ein paar der Charaktere, was dann natürlich das Band zu diesem Charakter verstärkt und was auch dazu führt, wir sind hier noch vor Mass Effect, aber schon in dem Territorium, wo es Romanzen gibt vom Spielercharakter, also es gab es ja bei Baldur's Gate 2 auch schon, Entschuldigung, mit drei der Charaktere kannst du eine Liebelei anfangen, aber das ist lange nicht so ausgefeilt und auch nicht so optisch zwingend umgesetzt wie bei den späteren Mass Effect Spielen. Es ist eher ein Nebenaspekt, kann man auch ganz leicht im Spiel übersehen, weil es gibt nur drei Charaktere, mit denen man eine Romanze anfangen kann. Und davon sind zwei Frauen und ein Mann und es gibt keine gleichgeschlechtlichen Romanzen. Das heißt, wenn du eine Frau spielst, gibt es überhaupt nur einen Typen, mit dem das in Frage kommt und das kannst du auch einfach mal verpassen, wenn du nicht die ganze Zeit freundlich zu dem warst und dann ist dieser Teil des Spiels ausgefallen, ist aber auch kein so besonders starker Teil des Spiels.
Es wäre mir gar nicht eingefallen, mit Karth irgendwie rumzuflirten oder mit ihm eine Beziehung anzufangen als weiblicher Charakter. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er so richtig Bock darauf hatte.
Also die Charaktere sind alle nicht so schlecht geschrieben und alle ganz interessant gemacht und haben auch ein paar ganz gute Dialogzeilen. Aber gerade die Charaktere, mit denen du am meisten unterwegs bist, Karth und Bastila, sind am Anfang so patzig und so unangenehm. Und bei Karth musst du dir solche Mühe geben, aus dem überhaupt mal was rauszuholen, weil der die ganze Zeit kein Vertrauen zu dir hat und dir patzig entgegentritt und unhöflich entgegentritt. Und das Spiel wirkt auch insbesondere in der deutschen Übersetzung auch manchmal richtig harsch, wie die miteinander reden.
Ich traue niemandem und habe meine Gründe dafür. Und nein, ich habe nicht die Absicht, sie zu diskutieren. Können wir uns also wieder den wichtigeren Dingen zuwenden?
Ja, dann hören wir jetzt halt hier auf. Dann machen wir jetzt halt was anderes. Für mich haben sich die Dialoge besonders im ersten Teil des Spiels, also im ersten Drittel des Spiels und besonders in der deutschen Version sehr unnatürlich angefühlt. Aber mei.
Ja, würde ich zustimmen. Ich würde gerne nochmal zurückkehren zu dem Punkt, dass du gesagt hast, dass man für den eigenen Charakter selber bestimmen kann, in welche Richtung man sich entwickeln möchte, also ob man ins Licht oder ins Dunkel gehen möchte. Es ist natürlich sehr naheliegend, gerade dadurch, wie die Story weiter verläuft nach Taris, sich der hellen Seite zuzuwenden. Denn diese Beförderung zum Jedi, die wir auf Dantooine erfahren, das macht ja der Rat der Jedi. Und wir haben das Gefühl, ah wow, die sind ja super nett zu uns, weil eigentlich passen wir gar nicht so in das Schema. Wir haben diese komische Vergangenheit, die uns selber nicht bewusst ist, also die Amnesie. Wir sind auch schon erwachsen und normalerweise nehmen die gar keine Erwachsenen an, um die zu Jedi auszubilden. Und jetzt denken wir dann aber, ah, wir machen hier so einen guten Job und wir lösen diese Prüfung so toll. Bei uns machen die mal eine Ausnahme. Und deswegen dürfen wir das trotzdem. Und dann fühle ich mich emotional natürlich aber gleich auch schon total verpflichtet zu sagen, ah, ich bin jetzt hier die Frau, die weiter für das Gute eintreten würde. Natürlich mache ich alles, was ihr wollt und nehme auch die große zentrale Mission an, die mir hier auf Dantooine dann jetzt noch übergeben wird. Und das ist auch das, was uns weiter durch das Spiel bringt, weil jetzt kommt die Hauptquest ins Spiel, die sich über fast alle weiteren Planeten ziehen wird. Wir sollen 5 Teile einer Sternenkarte finden. Und da sagen wir natürlich, klar, machen wir das für euch, liebe Jedi. Und diese Sternenkarte, die wird uns am Ende zur sogenannten Sternenschmiede führen. Da habe ich gedacht, Sternenschmiede klingt voll spannend. Das ist im Grunde genommen, wenn man es mal runterbricht, ganz simpel, für den Plot sowas wie der Todesstern, den man ja aus diversen Filmen kennt. Also es ist quasi etwas, was die dunkle Seite, was die Sith als eine mächtige Waffe im Kampf gegen die Jedi und gegen das Gute im Allgemeinen verwenden könnten. Die Beschreibung ist da so ein bisschen konfus, also nicht wie das Ding aussieht oder so. Das ist eine Raumstation, die eigentlich als ein Artefakt beschrieben wird. Und da könnte der Darth Malak sich aus stellarem Material alles herstellen, was er braucht für den Kampf gegen die Jedi, also Raumschiffe, Roboter, Waffen und all diese Sachen. Und wir wissen, dass Darth Malak mit seinem ehemaligen Meister, nämlich Revan, dass die auch diese Sternenkarten gesucht haben. Revan gibt es nicht mehr, der ist zu Spielbeginn quasi schon ausgeschieden, ausgeschaltet durch die Jedi und deswegen ist Darth Malak jetzt sein ehemaliger Lehrling, der neue Oberbösewicht und halt hinter dieser Sternenschmiede her und wir müssen ihm folgen und diese Sternenkartenteile finden und die erste davon finden wir auf Dantooine und wir sind hochmotiviert, jetzt auf weitere Planeten zu reisen, um die übrigen Teile zu finden.
Ja, und jetzt kommt eine Schnitzeljagd über die restlichen Planeten. Das ist eigentlich ganz schön, weil es gibt 5 von diesen Kartenteilen. Das ist immer dann das eine große Ding, was du auf dem Planeten tun musst. Wie gesagt, die eine kriegst du gleich auf Tatooine. Und das heißt, du reist noch auf 4 weitere Planeten, Tatooine, Kashyyyk, Manaan und Korriban. Und auf denen ist jeweils dann noch ein anderes Teil dieser Sternkarte und danach hast du dann alle zusammen. Diese 4 Planeten kannst du in beliebiger Reihenfolge machen. Das Spiel ist da ganz offen. Es gibt eine logische Reihenfolge, die das Spiel auch nahelegt durch die Reihenfolge, wie das im Menü abgebildet ist. Aber du musst der nicht folgen. Du kannst das auch frei machen und dann passen sich ein paar übergreifende Teile der Handlung daran an. Also es gibt dir hier zumindest das Gefühl von Freiheit und es ändert auch ein bisschen was im Spielablauf. Ist aber nicht so eine große Sache. Und diese 4 restlichen Planeten, die decken Themenwelten ab. Manaan ist ein Wasserplanet und die Heimat der Zelkath, das ist so eine Alienrasse, die für das Spiel erfunden wurde, die also nicht aus dem restlichen Star Wars Kanon kommt. Das Thema da ist, dass es ein neutraler Planet ist und die Sith und die Republik da Botschaften unterhalten und du dir da so ein bisschen in dieser politisch aufgeladenen Situationen navigieren musst. Dann gibt es Korriban, das ist felsiger, karger Planet. Da ist eine Sith-Akademie, wo junge Sith ausgebildet werden. Da musst du dich da einschleichen. Kashyyyk, es ist die Heimat der Wookies. Zu meiner großen Überraschung habe ich da erfahren, dass Wookies alle versklavt werden von irgendwelchen bösen Händlern und dass dein Wookie, den du dabei hast, seit Taris, dass der der Sohn des Königs ist. Und dann ergibt sich da eine richtig große Quest, wo der dann wieder in sein Recht eingeführt wird.
Ich möchte hier einmal kurz einhaken bei Kashyyyk. Da ist mir nämlich auch was Überraschendes aufgefallen. Da habe ich zum ersten Mal nochmal einen neuen Gegnertypus wahrgenommen, nämlich dunkle Jedi. Also du hast vorher viel so Monster, Tiere oder eben Sith-Soldaten oder sowas in der Art. Und dann kommen hier dunkle Jedi. Und dann habe ich gedacht, na gut, sind das eigentlich auch Sith oder ist das was anderes? Und die Frage würde ich gern auch nochmal an Kevin kurz weitergeben.
Im Grunde wirst du zum dunklen Jedi, wenn du den Pfad der hellen Seite verlässt, im Sinne von, du agierst mehr aus negativen Gefühlen heraus. Also du bist wütend und du schlägst dann aus Wut zu und nimmst dich nicht zurück, atmest nochmal durch und sagst, puh, jetzt mal hier eine Nacht drüber schlafen und dann reden wir nochmal über das Problem da, sondern du haust drauf und entfaltest dann in diesem Moment, wo du drauf haust, auch eine gewisse Kraft einfach, ne, eine Durchschlagskraft. Dadurch gewinnen die dunklen Machtnutzenden ihre Kraft. Zum Sith werden sie dann, wenn sie sich dem Orden anschließen und gewissen Regeln noch unterwerfen, die es da gibt.
Ja, gut, haben wir wieder was gelernt. Sorry, du darfst zurück zu deiner Planetengeschichte.
Ja, sehr gut. Dann fehlt noch Tatooine als Fundort einer weiteren Sternenkarte. Und Tatooine wollen wir jetzt nicht einfach nur so erwähnen. Wir nehmen euch mal mit auf eine Reise nach Tatooine. Das ist nämlich, wie ich finde, der schönste Planet oder auch der interessanteste Planet. Und das ist auch der Planet, wo ich endlich versöhnt war mit dem Spiel. Vorher hatte ich Taris gespielt, Taris gehasst, Dantooine gespielt, Dantooine gehasst, trotz des Jedi-Werdens. Und jetzt hier fühlt sich das Spiel endlich an wie Star Wars für mich.
Ja, bei Dantooine hat man halt noch diese Hürde vor sich, dass man noch kein Jedi ist und dann muss man da für diesen Jedi-Rat auch noch lauter Sachen machen und dann bist du aber an dem Punkt, dann kommst du auch noch nach Tatooine und das ist natürlich auch ein Planet mit Star Wars Geschichte und wir sagten es eben schon, die Reihenfolge ist ja hier beliebig, aber grundsätzlich passt es immer, wenn wir jetzt sagen, wir sind so im Mittelteil des Spiels und man kennt diesen Planeten, weil hier ja Luke Skywalker aufgewachsen ist bei Onkel und Tante. Auch Anakin Skywalker wächst hier auf in Armut oder auch Obi-Wan Kenobi lebt dann hier im Exil und trifft da später dann auf Luke Skywalker. Oder auch Han Solo lernen wir hier kennen, wie er in der Kantine auf Mos Eisley den Kopfgeldjäger Greedo erschießt. Also ihr merkt schon, Tatooine ein wichtiger Ort in der Star Wars Geschichte. Und wir wollen aber jetzt nicht nach Mos Eisley, also der Stadt, wo Han Solo auf Greedo trifft, sondern wir reisen hier in KOTOR nach Anchorhead. Das ist eine andere große Stadt Tatooines, die liegt am Rand des großen Dünenmeers. Und wir landen hier mit unserem Raumschiff der Ebonhawk und wir sind abermals auf der Suche nach einer Sternenkarte. Und schon beim Flug nach Tatooine haben wir im Schlaf dann praktischerweise wieder eine Vision, die uns die Location der Sternenkarte zeigt. Und da sehen wir dann aber, das sieht jetzt nicht unbedingt nach Enkelheit aus oder allgemein irgendwie nach Stadtumgebung, sondern eher vielleicht wie eine Höhle. Bastila, die in der Ebon Hawk auch dabei ist, die teilt auch unsere Einschätzung dazu.
Die Sternenkarte muss sich an einem Ort befinden, an dem sie vor Staub und Sandstürmen geschützt ist. Ich schätze, es gibt hier mehrere dieser versteckten Höhlen im Sand. Die Kreaturen dieser Welt nutzen sie vielleicht als Zufluchtsort. Wenn wir erst wissen, wo die Sternenkarte ist, werden wir klarer sehen.
Nachdem wir gelandet sind, merken wir schnell, wir brauchen eine Jagdlizenz hier in Anchorhead, um die Stadt überhaupt verlassen zu dürfen. Und das wollen wir ja, weil dieses Sternenkartenteil scheint in der Höhle zu liegen. Und das mit dieser Jagdlizenz ist wieder so eine doofe Regel von der Cherka Corporation, die ich vor dem Spiel auch nicht kannte. Die hat sich irgendwie in der ganzen Welt damals ausgebreitet und die treffen wir auch gerne mal direkt, wenn wir irgendwo auf einem Planeten landen, weil irgendjemand von uns dann gerne eine Gebühr haben möchte dafür, dass wir eben den lokalen Hafen mit unserem Raumschiff in Anspruch nehmen. Und dann fragen wir bei einer so nur halbfreundlichen Mitarbeiterin von Cherka mal nach, warum man so eine Lizenz eigentlich braucht.
Ganz einfach. Nur Leute, die wir für geeignet halten, dürfen die Stadt verlassen. Aus versicherungstechnischen Gründen gestatten wir keine Ausflüge. Die Cherka Corporation haftet nicht für Todesfälle in den Dünen. Das alles dient nur der Sicherheit der Leute. Niemand verlässt die Stadt ohne Jagdlizenz.
Und was uns dann nicht überrascht, ist, wir werden jetzt natürlich auf eine Quest geschickt, um die Jagdlizenz zu bekommen. Die Cherka Corporation hat Stress mit den hiesigen Sandleuten. Was dabei aber unerwartet ist, wir erhalten gleich am Anfang die Lizenz. Ja, das ist gleich zum Eingang der Quest. Das ist gar nicht das Endziel der Quest, sondern wir bekommen das gleich. Ist ja auch irgendwie logisch, weil ohne die Jagdlizenz kann man gar nicht aus der Stadt raus und dann kann man ja auch gar nicht zu den Sandleuten gehen.
Hier Ihre Lizenz und einige Anweisungen. Wir vermuten, dass eine Ihrer Enklaven am Südrand des Dünenmeers liegt. Folgen Sie einem unserer Sandcrawler. Die werden regelmäßig angegriffen.
Okay, also auf meiner kleinen Liste steht, aus der Stadt raus und am Sandcrawler orientieren. Mit diesen Infos machen wir uns auf den Weg durch Anchorhead. Und da gibt es, wie es sich gehört, im Star-Wars-Universum und für Tatooine besonders auch eine Kneipe, eine Kantina. Dort könnten wir eine Nebenquest vorantreiben um Bastilas Mutter, also die Companion-Quest für Bastila. Dafür sind wir jetzt aber nicht hier. Und dann kommen wir an einem Druidengeschäft und der Besitzer erzählt uns was Interessantes.
Wir übersetzen das mal ganz kurz für euch. Der Händler hat einen ganz besonderen Druiden, gerade im Angebot mit der Bezeichnung HK-47. Und der versteht angeblich sogar die Sprache der Sandleute. Jetzt denken wir so, das könnte uns vielleicht ja helfen. Vielleicht können wir ja so irgendwie eine gütliche Einigung mit den Sandleuten finden, weil das, was die Cherka Corporation von uns will, klingt so ein bisschen wie, geh mal raus, bring die mal alle um und dann komm wieder, damit wir hier unsere Ruhe haben vor den Sandleuten. Und deswegen ist der HK-47 für uns durchaus attraktiv. Das Problem ist hier, der soll 5000 Credits kosten. Und so viel habe ich da gar nicht gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich hatte vielleicht die Hälfte ungefähr, habe dann nachverhandelt und ich habe ein bisschen auf Überreden geskillt. Dann habe ich den Preis auf 4000 gedrückt und habe das dann versucht, nochmal nachzuverhandeln. Dann ist der Händler schon einigermaßen ungehalten darüber. Man kann es aber schaffen, ihn auf 2500 runterzukriegen. Und dann, ich hatte das nicht ganz. Ich habe da noch so ein bisschen Kram verkauft, das ich noch im Inventar hatte bei einem Händler. Und dann habe ich mir den HK-47 gegönnt. Und der stellt sich uns dann auch gleich vor.
Ich werde euch treu dienen, Meister. Ich bin sicher, dass ihr meine Primärfunktionen angemessen nutzen werdet. Meine Schaltkreise zittern förmlich vor Vorfreude.
Sehr nett. Also, jetzt haben wir eine Jagdlizenz, wir haben einen Auftrag und einen Dolmetscher. Also raus aus der Stadt. Bei der Wache am Tor zur Wüste zeigen wir die Lizenz vor.
Ich schiebe das nur rasch durch den Scanner und dann könnt ihr gehen. Ich muss schließlich darüber Buch führen. Also dann viel Glück da draußen. Ihr werdet es brauchen.
In der nun vor uns liegenden Wüstengegend fällt uns sofort dieser Sandcrawler auf. Ja, der liegt in Sichtweite und ist gigantisch und der qualmt auch noch. Wir laufen dorthin, aber bevor wir überhaupt mit den Arbeitern sprechen können, gibt es einen Überfall der Sandleute und die kommen herangestürmt.
Ja? Hier, nimm das.
Bastila und unser Charakter gehen jetzt hier voll in den Kampf. Machtfähigkeiten, Lichtschwerter. Die Sandleute haben dem nicht so viel entgegenzusetzen. Und der Protokolldruide, der ist nicht wie C3PO. Der ist sehr kompetent im Umgang mit Schusswaffen und teilt hier ordentlich aus. Die Sandleute kämpfen tapfer, haben aber keine Chance. Die Tscherka-Arbeiter bedanken sich dann, dass wir ihnen geholfen haben, aber sie warnen uns nochmal davor, zur Enklave der Sandleute zu gehen.
Versucht erst gar nicht, dort in die Nähe zu kommen. Sie haben alle Waffen von Tscherka an sich genommen, die eigentlich zum Schutz unserer Sandcrawler dienen sollten. Die Anlage ist eine Festung, eine Todesfalle.
Okay, wir wissen, wir sollen da eigentlich nicht hingehen, aber wir haben ja eine Mission. Und um das noch ein bisschen uns jetzt einfacher zu machen, schnappen wir uns von Sandleuten, die wir vorher zwangsläufig leider eliminieren mussten, deren Outfits. Das findet man in deren Inventar und dann kann man das anziehen und die haben ja auch solche Masken auf. Das heißt, wir sind äußerlich nicht mehr zu unterscheiden von Sandleuten und können dann in einem anderen Spielgebiet auf diesem Planeten die Enklave erreichen und dann treten wir da durchs Tor und sofort in der ersten Sekunde fliegt dann unsere Verkleidung leider auf. Was der empörte Sandmann hier meint, ist, dass er uns zu seinem Häuptling bringen wird, weil er so sauer ist auf uns. Und eigentlich ist das für uns aber ganz okay, weil da wollen wir ja eh hin. Und dann kommt es dazu so einem Palaver mit dem Häuptling. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein in der Wahl unserer Worte. Aber es ist definitiv gut, dass wir HK-47 dabei haben. Und so machen wir dem Häuptling klar, dass wir eigentlich gern eine friedliche Lösung möchten. Und der HK übersetzt dann für uns, was der Häuptling dafür erwartet.
Er will ein Zeichen unseres guten Willens. Wir sollen seinem Volk etwas schenken, um zu beweisen, dass wir keine Gefahr sind. Soll ich ihn atomisieren, Meister?
Der letzte Satz ist so ein typisches Beispiel für diesen HK-47-Humor, dass er uns dann so völlig direkt fragt, einfach, soll ich ihn atomisieren, Meister? Das fand ich sehr, sehr gut. Aber der Sandhäuptling versteht den HK ja auch nicht, wenn der in unserer Sprache spricht. Deswegen ist hier noch alles gut in dem Moment, ist nichts passiert. Und wir haken dann nochmal nach, was genau die Sandleute eigentlich von uns haben möchten.
Er will Feuchtigkeitsvaporatoren der Tscherka Corporation. Wenn ihr sie ihm besorgt, reduzieren seine Leute die Angriffe auf die Minenarbeiter.
Diese Feuchtigkeitsvaporatoren klingen jetzt wie der nächste schlimme Fetch Quest, aber das ist überhaupt kein großes Problem. Wir können einfach nochmal zurückgehen nach Anchorhead und die da im Laden kaufen. Wir handeln den Händler runter von 400 auf 200 Credits, bringen den Sandleuten das Zeug, erhalten dann neben dem Stab des Häuptlings noch was Wertvolleres, nämlich einen Hinweis auf die Sternenkarte. Die wissen alles, die Sandleute. Und HK übersetzt das für uns wie folgt.
Was ihr sucht, ist weit weg von hier im östlichen Dünenmeer zu finden. Er will euch eine Karte geben, damit ihr den Weg findet.
So, und da gehen wir jetzt hin. Jetzt sind wir schon auf der Zielgeraden an der Höhle am Zielpunkt angekommen. Ist da tatsächlich ein gigantischer Drache, also eine riesige Echse. Ungefähr das gefährlichste Lebewesen der ganzen Star Wars Welt. Und am Eingang steht ein Twi'lek namens Komat Fortuna. Den kennen wir schon, den haben wir schon in Anchorhead schon mal getroffen. Ist ein Jäger und der lädt uns zur gemeinsamen Jagd ein. Oder wie er es sagt. Wir sollen den Drachen mit ein paar Bantas aus der Höhle locken. Bantas sind diese pelzigen elefantenartigen Tiere, die kennt man aus den Filmen und so ein Drache frisst die besonders gern und die sind auch nur so ein Haps für ihn. So groß ist er nämlich. Und die Bantas fressen gerne Banta-Futter. Das haben wir vorher schon zu unserer Überraschung irgendwo eingesammelt. Das ist jetzt hier zufällig einfach im Inventar. Und dann holen wir uns Bantas. Das ist auch ganz einfach. Man muss nur einfach in die Nähe gehen und dem Banta das anbieten und dann kommen die Bantas hergelaufen. Dann kommen wir also zur Höhle zurück und der Fortuna hat derweil die Vorbereitungen zur Jagd abgeschlossen. Der hat nämlich den kompletten Bereich vor der Höhle mit Sprengstoff ausgelegt. Das ist wie beim Dynamitfischen. Aber sein heimtückischer Plan geht auf.
Ja.
Ja, ihr habt es schon gehört, den Drachen hat es komplett umgehauen. Er ist nämlich tatsächlich in den ganzen Sprengstoff reingelatscht. Das ist so der leicht unterwältigende Part dieser Quest, weil wir natürlich darauf hoffen, oh, es kommt bestimmt ein spannender Kampf gegen diesen Drachen. Und es wäre ja auch einem guten Jedi angemessen, so eine Kreatur einen fairen Kampf zu ermöglichen. Das gibt es nicht. Also der wird auf jeden Fall gesprengt, wenn man diese Quest angeht und löst. Und wir können jetzt seine Höhle betreten. Und da ist erneut, wir kennen das schon von Dantooine, so eine mysteriöse Vorrichtung. Die kann man dann aktivieren und dann gibt die den Blick frei auf ein Hologramm einer Sternenkarte.
Aussage. Ich wage zu behaupten, dass wir die gesuchte Sternenkarte gefunden haben. Es überrascht mich, dass sie nach all den Jahren noch funktioniert.
Und damit haben wir unsere Hauptquest auf Tatooine erledigt. Und ihr habt das schon gemerkt, wir sind hier jetzt dem hellen Pfad gefolgt. Also man hätte vieles auch anders machen können, vor allem bei den Verhandlungen mit den Sandleuten. Da kann man vieles anders angehen, man muss nicht deren Wünsche erfüllen, man muss da nicht wieder nach Enkheid latschen und die Feuchtigkeitsvaporatoren kaufen. Man hätte auch einfach reinlatschen können und Chaos auslösen können und kämpfen können. Und dann wäre man nicht gescheitert, weil man nie mehr hätte rausfinden können, wo ist denn eigentlich die Sternenkarte. Das hat uns in unserem Fall der Häuptling verraten, weil wir so nett zu ihm waren. Aber wir hätten da auch alles in Schutt und Asche legen können, hätten in der Zelle in dieser Enklave dann ein paar Javas gefunden. Das sind diese kleinen Männchen, die auch auf Tatooine unterwegs sind. Und dann hätte uns ein anderer Java zum Dank, der steht in Enkheid rum, dann verraten, wo wir die Sternenkarte finden können. Der Einzige, den es immer getroffen hätte, wäre leider der Drache gewesen. Aber das musste er natürlich auch verstehen. Wir sind hier in wichtiger Mission unterwegs. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zurück zur Ebonhawk und werfen da mal die Triebwerke an, weil auf Tatooine könnten wir jetzt noch ein bisschen was machen, so ein bisschen Nebenmissionskram, aber wir setzen Kurs auf den nächsten Planeten.
Das war eine schöne Mission. Wir haben hier zwei von den Companion-Quests erledigt, Bastila und auch die Mission. Diese Wookiee-Freundin konnten wir hier erledigen. Wir haben mal im großen Stil Kämpfe gemacht, auf dem Niveau, wie wir es bisher nicht gemacht haben, weil die Sandleute, wenn man gegen sie kämpft, und das ist nicht zu vermeiden, auch wenn man das so spielt, wie wir das eben erzählt haben, gibt es trotzdem Stellen, wo man gegen sie kämpfen muss. Und das sind ziemlich starke Gegner. Also ab da war ich völlig wieder im Spiel.
Das ist tatsächlich das Highlight dieses Mittelparts. Ich finde aber auch die anderen drei Planeten alle für sich genommen interessant, weil sie alle auch etwas unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Also auf Korriban bei dieser Akademie, da muss man ja dann wiederum versuchen, in die Reihen der Sith aufgenommen zu werden, indem man bestimmte Quests löst und Aufgaben macht. Das hat eine ganz andere Atmosphäre. Genauso wie auch wieder dieses Sklavendrama, was du vorhin schon beschrieben hast, auf Kashyyyk, wo die armen Wookies alle gefangen genommen und in die Sklaverei verkauft werden. Und auf Manaan, diesem Wasserplaneten, hat es nochmal einen anderen Konflikt. Das hat auch eher so eine politische Natur. Da kann man auch in Gerichtsverhandlungen verwickelt werden. Da ist man selber dann mal angeklagt oder man muss jemand anderen vor Gericht verteidigen. Das ist eine Facette, die nur hier im Spiel dann auftaucht, weil es Konflikte gibt zwischen den Bewohnern dieses Planeten. Das sind die Selkath und den Sith. Und es gibt da auch Leute, die sagen, ah, wir müssen uns mit den Sith verbünden und pfeif doch mal auf die blöde Republik. Das ist ein ganz eigenes Thema nochmal, was hier ausgetragen wird. Es von der Story her tiefgründiger und interessanter als das, was auf Tatooine passiert. Aber Tatooine verkauft für mich am besten dieses, das ist ein Star Wars Abenteuer, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, also was man da macht und erlebt.
Ja, man sieht hier auch so typische Sachen, die das Spiel dann immer hat, auf jedem Planeten. Auch hier gibt es eine Kantina, wo du dieses Karten-Minispiel spielen kannst. Du findest auf jedem Planeten jemanden, wo du Swoop-Rennen machen kannst. Und du kannst dir hier auch kleinere Questen noch zusammensuchen, falls du deinen Charakter leveln willst. Und wenn du dann diese Planeten alle fertig hast und dann alle Teile der Sternenkarte gesammelt hast, dann könntest du jetzt zur Sternenschmiede fliegen. Und dann passiert eine überraschende Sache. Du fliegst nämlich los mit der Ebonhawk und dann kommt so ein gigantischer Raumkreuzer der Sith, die Leviathan, und die fangen euch einfach mit einem Traktorstrahl, kannst du nichts machen, kassieren euch alle ein. Der eigene Charakter Bastila und Karth, die zentralen Figuren, werden verhaftet und gefoltert, und dann ruft der Admiral auch sofort den Darth Malak an, den Oberbösewicht. Der freut sich bestimmt schon über diesen Erfolg seiner Untergebenen und macht sich dann auf den Weg dahin. So, alles verloren an der Stelle, alle Charaktere im Arsch, alle eingesperrt, alle Gegenstände verschwunden. Jetzt gibt es nur noch einen Ausweg, und das ist ganz cool gehandelt. In dem Moment, wo alles ausweglos erscheint, bevor man gefangen wird, besprechen sich die Charaktere untereinander mit dem Spielercharakter, und man kann entscheiden, einer von denen soll versuchen, alle zu befreien. Ich habe das mit Candarus gemacht. Der Candarus hat so Heilfähigkeiten, und dann wird der schwer verletzt, wird dann als tot liegen gelassen, heilt sich dann und kann von da aus sich Waffen suchen und die anderen befreien. Wie hast du es gemacht?
Ich habe Johanni genommen, weil die kann sich tarnen, und dann geht das Spiel nach der Verhaftung von Karth, Bastia und meinem eigenen Charakter damit weiter, dass man in einem Gang ist auf der Leviathan, und dann enttarnt sie sich und tötet von hinten so eine Wache, und dann spielt man von dort aus weiter. Das ist nochmal eine super coole Idee, dass man da eben die Möglichkeit hat, mit jedem der Charaktere nochmal ein bisschen eigenen Weg zu erleben und sich auch suchen zu müssen durch dieses Raumschiff. Es geht dann aber doch relativ schnell, dass man die anderen findet und aus deren Zelle befreien kann. Und eigentlich ist die Leviathan nur dafür da, um kurz vor Ende nochmal einen echten What-the-fuck-Moment herzustellen, den ich nicht kannte. Also wahrscheinlich ist das fast ein bisschen Allgemeinwissen.
Das ist jetzt der Twist des Spiels. Wir spoilern das natürlich, weil wir sprechen hier über 20 Jahre alte Spiele. Wer jetzt bis hierhin zugehört hat und den Entschluss gefasst hat, er muss das Spiel nochmal spielen, dieser Moment würde jetzt einiges vorwegnehmen. Dann würde ich jetzt empfehlen, den Podcast abzubrechen oder zumindest mal die nächsten 5 Minuten zu überspringen ins nächste Kapitel mit den Kapitelmarken.
Weiß nicht, ob wir in 5 Minuten damit durch sind, aber ich versuche es einfach kurz und knapp und schmerzlos zu machen. Das macht das Spiel nämlich dann auch. Darth Malak taucht dann auf, kurz bevor wir flüchten können. Er friert dann Bastila und Karth ein, und wir stehen da allein ihm gegenüber und sagt uns, ah, du weißt es noch gar nicht.
So viel Zeit und ihr habt das Rätsel noch immer nicht gelöst? Ich hatte mich schon gefragt, wie lange eure Augen vor der Wahrheit verschlossen bleiben würden. Einiges von dem, was ihr einst wart, muss doch inzwischen wieder an die Oberfläche gekommen sein. Selbst die gesammelte Macht des Rates der Jedi konnte eure wahre Identität nicht für immer verdecken, was? Erinnert ihr euch nicht, Revan?
Du bist Darth Revan. Also der große Bösewicht des Spiels, der nicht auftaucht, weil eigentlich heißt es, ah, Darth Revan ist beseitigt, ist weg, und Bastila, das verleiht ihr auch ihren Status, gehörte wohl zu dem Team, was Darth Revan vorher besiegt hat, und jetzt stellt sich raus, das sind wir, und Malak weiß das.
Es ist alles ein großer Verrat und auch eine sehr komische Szene. Jetzt wird einiges klar, weil das, was du nämlich gehört hast immer, ist, dass diese ganze Schlacht so komisch war gegen Darth Revan und Malak. Die gehörten zusammen. Revan ist der Meister und Malak ist der Schüler, wie das bei Sith so üblich ist. Die Republik wendet sich gegen sie, kann durch Bastilas Fähigkeiten das Raumschiff von Darth Revan entern, und Malak feuert dann von seinem Flaggschiff auf das Schiff von Darth Revan, und keiner weiß genau warum. Aber bei Sith weiß nie jemand, warum die irgendwas tun, also kein Problem. Und man sagt halt, Darth Revan wäre gestorben. Und jetzt kommt halt raus, Darth Malak hat gewusst, was da passiert, hat Revan verloren gegeben, hat dann gedacht, das ist jetzt der richtige Moment, um dunkler Lord zu werden. Ich schieße jetzt mal auf meinen eigenen Meister und vielleicht erwische ich noch ein paar Jedis damit. So, das war das eine. Und die andere Seite ist, dass Bastila das die ganze Zeit gewusst hat. Weil die war ja in dieser Schlacht dabei, und die haben Darth Revan gefangen genommen, haben dann gemerkt, dass dessen Bewusstsein durch die Verletzungen zu stark beschädigt ist, dass er nicht mehr hergestellt werden kann, haben dann sein Bewusstsein gelöscht und ihm so eine Art künstliche Erinnerung eingepflanzt, und jedenfalls bist das dann du, und dann haben sie dir erzählt, hier, du hättest eine Amnesie gehabt in dieser Schlacht, du wärst einfach ein normaler Soldat der Republik, und haben dich dann durch diese ganze Jedi-Nummer geschleust, damit du, ja was, damit du den Weg nachempfinden kannst, den Darth Revan genommen hat, und die Sternenschmiede findest.
Das ist richtig. Du machst eigentlich keine Jedi-Ausbildung auf Dantooine. Das ist im Grunde genommen nur eine Art Placebo. Und dann sagen die dir, ah, jetzt bist du ein Jedi und jetzt kannst du auch die Macht lernen und so. Du hast es die ganze Zeit in dir. Das wird im Spiel dann erst freigeschaltet, weil das quasi für dich dann legitimiert ist. Von wegen, ah cool, ich bin jetzt ein Jedi. Aber du bist eigentlich die ganze Zeit eine der mächtigsten Figuren überhaupt. Und Darth Revan taucht vorher häufiger mal auf in Erzählungen und Rückblenden und ist immer so eine komplett überhöhte, böse Figur, die nochmal auf einem anderen Level steht als Darth Malak, der ja nur der Lakai von Revan ist, und wir sind eigentlich das, was vorher das ultimative Böse war, nur einmal ausgehöhlt und mit neuen Annahmen über die eigene Identität befüllt, und das enthüllt sich hier uns dann in so einem Moment, der eh schon sehr spannend ist, weil man will da gerade von diesem Schiff flüchten, dann kommt da der Oberbösewicht an, dann sagt er sowas noch und ist alles sehr emotional aufrüttelnd, und dann ist man hier eigentlich gerade auch in einen Kampf mit Malak verstrickt, weil er denkt ja nach wie vor, ah, den oder die, also wir sind, in unserem Fall ist es ja eine Frau, wollen wir mal ausschalten, weil ich möchte ja der neue Oberchef der Sith werden. Dieser Kampf wird hier aber nicht zu Ende geführt auf der Leviathan. Storybedingt wird sich Bastila dann dazwischen werfen, wird gefangen genommen und wird auch konvertiert, während wir die Flucht antreten. Und als wir auf der Ebonhawk sind, ist es natürlich auch ein Thema, weil Carth bekommt es ja auch mit, dass wir Darth Revan sind. Und das findet er persönlich nicht so toll, weil er, ja, das habe ich jetzt, war ein leichter Euphemismus von mir, er findet das richtig blöd. Es stellt sich dann raus, auch andere haben das gewusst. Jolie zum Beispiel, der alte Jedi, der in unserer Party ist, zu dem habe ich nie so eine Beziehung aufgebaut. Ich habe den auch selten verwendet, weil ich dachte, ach, jetzt noch ein Jedi in der Party brauche ich gar nicht. Das war halt immer ich oder Bastila oder Johorny. Und Jolie habe ich nicht mehr verwendet, aber er wusste das wohl auch. Und naja, es finden alle irgendwie aber auch okay im Gespräch dann, weil sie so sagen, na gut, aber du kämpfst ja jetzt für das Gute, und wenn du sagst, du erinnerst dich auch nicht mehr daran und das bist du nicht mehr, dann ist das für uns okay. Außer bei Carth weiß man nicht so genau. Spätestens hier hätte ich gesagt, okay, das Romancing ist eventuell gescheitert.
Das ist reichlich bizarr. Also dieser ganze Twist ist super mächtig und ist auch gut erzählt, insbesondere von Darth Malak, der dir das auch deutlich erklärt, wie scheiße die Jedi zu dir waren, dass sie dich wie so eine Puppe benutzen. Und es ist jetzt auch ein legitimer Grund, dich gegen die Jedi zu stellen, wenn du das wollen würdest, weil das war schon nicht die feine englische Art, wie die das gemacht haben. Aber es ist auch irgendwie ein sehr komischer Moment, finde ich, weil dein Charakter sieht jung aus, egal was für eine Figur du nimmst. Und du wirst auch häufiger mal als der junge Typ angesprochen oder die junge Frau. Und wenn du der dunkle Meister von diesem Darth Revan bist, dann hast du ja, keine Ahnung, jahrzehntelang diese dunkle Macht eingesetzt. Das müsste man doch in deinem Körper irgendwie sehen. Diese ganzen alten Machteinsetzer sehen alle irgendwie fies aus. Auch der Darth Malak, der hat so eine Art Maske über dem Mund, als sei er da irgendwie missgestaltet. Und ich meine, wir wissen alle, wie Imperator Palpatine aussieht und wie Darth Vader aussieht. Es ist ein bisschen komisch, dass jetzt hier der dunkle Lord dieser Zeit in der Macht vergleichbar mit Palpatine, dass der aussieht wie eine 19-Jährige.
Ja, hier offenbart sich eine kleine Schwäche, die sie hatten. Also natürlich hätten sie die Figur auch älter gestalten können, aber dann wird es ja endgültig auch irgendwie Quatsch, dass du auf Dantooine aufgenommen wirst, um zum Jedi ausgebildet zu werden, da es ja eh schon ein bisschen Stretch ist, dass sie sagen, ja, eigentlich nehmen wir nur Kinder, aber okay, du 53 Jahre alter Mann, dich nehmen wir ausnahmsweise heute auch mal auf, du darfst auch noch ein Jedi werden. Das wäre komisch gewesen, und vielleicht hat Revan einfach sehr früh angefangen. Also die Sith bilden ihre Leute bestimmt auch sehr früh aus, und dann war der einfach wahnsinnig fit. Ich meine, heute, die Leute, die haben mit 6 einen YouTube-Channel und sind mit 20 Rieseninfluencer und auch Millionär. Und so war das auch bei Revan damals. Das ist ein bisschen das Pendant dazu. Der war einfach sehr, sehr ambitioniert und hat früh angefangen.
Also es ist ein bisschen irritierend, und das hat es für mich schwächer gemacht. Es ist aber natürlich trotzdem ein starker Moment. Und wie gesagt, wir verlieren jetzt Bastila an der Stelle, und du hast schon gespoilert, dass sie konvertiert zur bösen Seite. Das heißt, wenn wir sie das nächste Mal sehen, steht sie auf Darth Malaks Seite. Auch ein starker emotionaler Moment.
Ihr sagt das so, als sei die dunkle Seite etwas Fürchterliches. Der Jedi-Rat hat euch einer Gehirnwäsche unterzogen, so wie all die anderen. So wie sie es bei mir getan haben. Sie sprechen dort von der dunklen Seite, als müsse man sie fürchten. Doch in Wahrheit wollen sie nur jene manipulieren, die stark in der Macht sind.
Die Furcht vor der dunklen Seite ist lediglich ein Instrument der Kontrolle. Warum glaubt ihr, haben die Jedi euch und Malak untersagt, an den Mandalorianischen Kriegen teilzunehmen? Weil sie wussten, dass ihr dann euer wahres Potenzial erkennen und euch von ihrer Bevormundung lösen würdet. Malak hat mir gezeigt, dass der Jedi-Rat mich auf die gleiche Art benutzt hat, wie er es mit euch einst versuchte.
Das Spiel nutzt die ganze Zeit ja Bastila als so eine Art Gegenbild zu deinem Charakter. Du schaust anfangs zu ihr auf, sie ist schon die erfahrene Jedi, sie hat diese mächtige Machtmeditationsfähigkeit und sie wirkt so unfehlbar. Und dann dreht sich dieses Verhältnis zwischen euch um, zwischen dem Spielercharakter und der Bastila. Und dann lernst du sie besser kennen, dann bemerkst du auch, dass sie schwach ist und Zweifel hat an ein paar Stellen. Und dann wirst du in deinem Wachstum als Spielercharakter der Stärkere oder die Stärkere in dieser Beziehung. Und dann auf der Leviathan kommt es ja zu diesem Quasi-Verrat und das weckt dann so komplizierte Gefühle in mir als Spielercharakter und als Spieler. Und die können nirgendwo hin, weil sich Bastila ja opfert in der nächsten Szene. Und als du sie das nächste Mal triffst, ist sie halt auf die dunkle Seite gewechselt. Und das ist so eine Achterbahn der Gefühle, eine so intensive emotionale Beziehung, die das Spiel hier herstellt mit einem NPC, das ist schon enorm stark.
Ja, ich war auch ein bisschen gekränkt darüber, dass sie alles dann so weggeworfen hat. Also der Malak scheint schon sich gut auf die Gehirnwäsche oder die Indoktrination zu verstehen. Also ich war da schon auch ein bisschen enttäuscht, menschlich.
Das führt dann ins Endspiel auf dem letzten Planeten, auf dem wir sind, in der Nähe der Sternenschmiede. Da entscheidet sich dann für uns der endgültige Weg. Wir können jetzt einfach bei der hellen Seite bleiben oder wir können versuchen, unsere alte Rolle als Chef der dunklen Seite wieder einzunehmen. Darth Malak bleibt in jedem Fall unser Gegner. Entweder will er uns bekämpfen, weil wir für die Jedi antreten, oder er will uns bekämpfen, weil unter Sith der Schüler einfach irgendwann immer den Meister töten muss. Aber wir können uns jetzt entscheiden, nicht nur durch so kleine Entscheidungen im Spiel, sondern so richtig formell für immer, dass wir unsere alte Rolle als Darth Revan, als der dunkle Lord wieder einnehmen. Und das ist ganz cool gemacht, weil das dann sofort zu schweren Verwerfungen innerhalb der Party führt. Weil Karth ist ein treuer Soldat der Republik, der desertiert. Mission, die junge Dame, ist halt eine gute, die hört auf. Jolly und Johanni, die beiden anderen Jedi, wenden sich gegen dich. Und das Allerschlimmste ist, Salbar, der Wookie, bleibt zwar bei dir, weil er halt ja eine Lebensschuld hat, und Kandarus bleibt bei dir, weil er ein Arschloch ist und die beiden Roboter, weil sie halt Roboter sind, aber du trennst halt Salbar und Mission und die waren bisher beste Freunde und dann kannst du befehlen, dass Salbar Mission tötet.
Die werden halt etabliert von dem ersten Moment an, wo du sie triffst, als wir sind beste Freunde und wir haben uns immer gegenseitig geholfen. Und dass du wirklich Mission und Salbar in so einen Todeskampf gegeneinander schicken kannst, das ist schon ein krasser Moment. Aber ich sage auch ganz ehrlich, das fühlt sich ebenso falsch an wie generell die Entscheidung zu sagen, ach so, ja, jetzt habe ich 34 Stunden gespielt und gedacht, ich kämpfe für das Gute und alles gemacht, was die Jedi wollten. Jetzt entscheide ich mich gerade noch um, dass fühlt sich nicht wie der richtige Weg an. Und das ist offensichtlich die, in Anführungszeichen, falsche Entscheidung, die du hier treffen kannst. Das Spiel ermöglicht dir das und es kann auch in ein schlechtes Ende dann münden, was auch zu einem schlechten Abspann führt. Das ist halt drin, damit man sagen kann, ah, du kannst dich für gut und böse entscheiden und natürlich kannst du auch böse spielen. Aber wie du das vorhin schon mal gesagt hast, das zeichnet sich über lange Strecken eher durch irrelevante Sachen aus, sodass du dann unfreundlich und böse bist, aber du erlebst einen sehr ähnlichen Spielverlauf bis zu diesem Zeitpunkt, der immer auch diesen Reveal hat, auch wenn du böse warst und Malak sagt dir dann, ja, du bist Revan, dann könntest du eigentlich denken, ach so, ja cool, ich bin ja eh total böse, das passt mir total gut in den Kram, aber so reagierst du ja dann nicht darauf. Und deswegen soll man das natürlich eigentlich gut zu Ende spielen. Und du kommst dann auf die Sternenschmiede, dann wirst du auch automatisch in einem Kampf mit Darth Malak landen. Und dann kommt dann idealerweise sowas wie, du bist der Held der Galaktischen Republik und alle, es ist so ein bisschen eine Reminiszenz an die Siegerehrung am Ende von Episode 4, stehen da und werden nochmal gefeiert. Das ist auch das kanonische Ende des Spiels, was man erreicht und wird auch in der Fortsetzung später so behandelt werden, dass du überlebst, du romanst Bastila, das wäre uns beiden jetzt schwer gefallen. Und nicht von wegen, du bist dann auf einmal der Böse und die Hälfte deiner Gefolgschaft ist tot.
Ja, das ist natürlich nicht dafür da, dass du da wechselst. Es ist dafür da, damit du, falls du die ganze Zeit böse gespielt hast, hier konsistent weitermachen kannst. Und das ist ja auch sinnvoll. So, ich hatte es schon damals beim Test bei der GamePro auf gut durchgespielt und ich wollte diesmal böse spielen, aber ich bringe das nicht fertig, ich ertrage das nicht und habe es wieder auf gut durchgespielt. Und dann hatte ich auch hier jetzt nicht genug Lust dazu, hier nochmal zu wechseln. Aber wie gesagt, man kann hier gut auf gut durchspielen. Das kanonische Ende ist eh das, wo du die Galaxis rettest. Und du wirst ja auch adäquat dafür belohnt. Und du kannst ja auch noch Bastila retten. Das Spiel führt die Fäden am Ende ziemlich befriedigend zusammen, finde ich.
Ja, da musste ich auch nochmal neu laden. Man trifft Bastila dann nochmal kurz vor der finalen Konfrontation mit Malak. Und dann fehlen dir hier aber so Optionen, wenn du als Frau spielst, die in Richtung Liebe abzielen. Und das ist kein Weg, um sie dann wieder auf die helle Seite zu ziehen. Und dann muss man da in einem relativ langen Gespräch viele richtige Entscheidungen treffen, damit sie sagt, ach ja, du hast recht, ich werde doch wieder, komm wieder zurück zu euch, der Malak ist doof. Das ist nicht so einfach. Also das kann da durchaus auch noch scheitern. Aber also ich fand das sehr befriedigend, am Schluss zu wissen, okay, ich habe die alle gerettet, der doofe Malak ist tot und mir ist noch was ganz Dummes passiert, Gunnar, in dem finalen Bosskampf. Da heilt Malak sich immer, weil er da so Jedis in so Tanks hat, deren Lebensenergie er entzieht. Ich musste dann in der Komplettlösung nachschauen. Man kann irgendwie diese Tanks, glaube ich, so manipulieren oder angreifen oder ausschalten, dass er das nicht mehr machen kann. Mir fehlten dazu aber die Machtfähigkeiten, weil ich die nie erworben habe. Und das war etwas ärgerlich. Also ich habe lange gebraucht, um den Malak niederzuringen. Dann habe ich aber auch gedacht, ach cool, du hast es geschafft. Es war eine coole Reise. Ich habe mittlerweile dann auch vergessen gehabt, wie ich Taris empfunden habe. Es ist mir erst wieder beim Aufschreiben so meiner ganzen Gedanken zum Spiel aufgefallen, dass ich die ersten 6, 7, 8 Stunden nicht so toll fand. Aber danach kann ich jetzt auch 20 Jahre später immer noch sagen, hey, das ist ein echt tolles, abwechslungsreiches Star Wars Abenteuer gewesen, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, das geht mir schon grundsätzlich auch so. Am Ende, als alles zusammengeführt ist, ist man wieder ziemlich versöhnt. Und ich hatte ja auch gesagt, Tatooine war für mich der Sprungpunkt. Wir haben es ein bisschen falsch erzählt, weil diese Sache mit der Leviathan und dass die ganze Party gefangen wird, ist nicht nach den 4 Planeten, sondern nach dem 3. von 4 Planeten.
Ja, du hast mit 4 Planeten jetzt nur die nach Dantooine gemeint.
Ja, genau.
Ja, das bleibt noch einer offen. Also ich hatte noch Korriban danach zu spielen.
Genau, ich hatte nämlich auch noch Korriban. Das ist eigentlich so ein bisschen schräg, weil es führt dich dann aus diesem emotionalen, erzählerischen Momenten in die Spielmechanik zurück. Du hattest eben noch dieses große, den Story-Twist, das Opfer von Bastila, die du ja zurücklassen musst. Und nun hast du diese ganzen Gefühle als Spieler und als Figur, die in dir toben. Und jetzt geht's wieder um Quests und Questaufgaben. Das ist ein bisschen vage irritierend, zumal es fehlte ja jetzt die Bastila. Die hatte ich die ganze Zeit in der Party, die war so ein fester Bestandteil meiner KOTOR-Erfahrung bis dahin. Und die hinterlässt jetzt so eine Lücke und das ist auch eine emotionale Lücke.
Ja, stimme ich dir zu. Ich würde hier noch ergänzen, ich habe das Gefühl, sie wollten vielleicht auch, dass Zeit vergeht im Spiel zwischen, Bastila lässt sich jetzt von Malak bekehren und dann triffst du sie wieder auf diesem Planeten, auf dem man dann noch notlanden muss, wo man in dem Tempel dann mit ihr konfrontiert wird. Eigentlich wäre es besser gewesen, es gibt eben nicht noch einen Planeten, den man macht für eine Sternenkarte, aber dann wäre dieser Moment sehr schnell gekommen und man hätte das vielleicht als nicht so überzeugend empfunden, dass sie dir dann schon so alles erklärt, warum sie jetzt für die dunkle Seite kämpft und was da auch in ihr irgendwie passiert ist in der Zwischenzeit.
Ah, guter Punkt. Lass uns nochmal zum Abschluss auf die Präsentation eingehen. Wir hatten ein bisschen erzählt, was das für eine Engine ist. Das ist BioWare's eigene, die heißt Odyssey Engine. Die heißt im Wesentlichen deswegen Odyssey Engine, weil sie da die Aurora Engine, die sie schon hatten, in Teilen neu schreiben mussten, dass sie der Meinung waren, jetzt ist es aber eine neue Engine, so viel haben wir gemacht. Und das ist für die damalige Zeit gut. Bis sehr gut, würde ich sagen.
Absolut. Ich saß da heutzutage davor und habe gedacht, hey, das ist schon okay. Also klar siehst du, das ist alt und du merkst es vor allen Dingen auch daran, heute werden diese Planetenabschnitte, das wäre ein großer zusammenhängender Bereich. Hier sind das schon okay große Areale, aber dazwischen gibt es dann halt mal so, okay, du gehst hier durch die Tür, kommt ein Ladebildschirm und dahinter ist ein anderer Abschnitt. Aber teilweise vermittelt das schon eine Größe. Also vorhin waren wir in der Wüste von Tatooine und wie dieser Sandcrawler da qualmend steht in der Wüste, das ist cool, auch heute noch. Und gerade bei solchen Details ist das Spiel auch recht stark. Also hat auch ein gutes Partikelsystem. Lichtschwerter knallen gegeneinander, Funken sprühen. Der Rauch steigt aus dem Sandcrawler auf. Das ist alles ganz gut gemacht und würde sagen, für damalige Zeit wirklich hervorragend. So auf der Xbox damals das Problem, teilweise hat es ein bisschen geruckelt. Aber nicht so, dass es das Spiel beschädigt hätte. Da profitiert es natürlich wieder davon, dass es halt eben kein Actionspiel ist und du nicht super genau getimed agieren musst.
Ja, aber Fabian, du hast es halt offenkundig damals nicht gespielt. Das hatte die Ladezeiten aus der Hölle damals.
Das ist auf der Series X heute nicht mehr so. Da muss man Microsoft ja mal loben. Das ist eins der Spiele, das kannst du heute noch spielen, Xbox One Spiel auf der Series X. Und das profitiert natürlich, da hast du recht, das hatte längere Ladezeiten.
Also das war echt unangenehm, weil es oft lädt. Also es ist auch nicht so richtig logisch, wie die Abschnitte geteilt sind vom Gefühl her. Weil es halt offenkundig keine richtig großen Areale darstellen kann, hat es relativ viele Ladeabschnitte. Und du läufst auch auf dem Weg zu bestimmten Levelstellen, wo du schon weißt, dass du dahin musst, läufst du halt auch mal durch 2, 3 Ladeabschnitte, was schon ein bisschen nervig ist. Wie gesagt, also du hast schon recht, das sieht halt ganz gut aus. Immer dann, wenn du große Weitsicht hast, das ist nur so eine gefakte Weitsicht, weil du kannst nicht überall hinlaufen, dann sieht es auch wirklich sehr schön aus. Und es macht sich wahnsinnig viel Mühe, und das war auch das, was damals in den ganzen Tests erwähnt wurde, mit dieser Kampfchoreografie. Weil es will ja, dass die Kämpfe von alleine ablaufen können, theoretisch. Und wenn du dann deinen Hauptcharakter mit jemandem in den Kampf schickst, in den Nahkampf zum Beispiel, dann machen die Tritte, dann machen die Schläge, dann versuchen die auszuweichen, dann machen die auch mal so einen Überschlag und so einen Sprungtritt und so. Das ist alles fake, das hat nicht so viel mit dem eigentlichen Kampf zu tun und macht auch nicht so viel aus, aber es sieht halt super aus und gibt diesem Kampf sowas von, das wogt hin und her oder das ist irgendwie real. Du vergisst da so ein bisschen, dass du in einem rundenbasierten Kampfsystem bist, wo nur Würfel verglichen werden.
Du hast mir jetzt nochmal einen super Ball hingespielt, Gunnar, weil ich habe einen Punkt, den ich unbedingt noch sagen will. Du hast gesagt, dass diese Kämpfe real wirken. Und auf eine andere Art und Weise finde ich, das ist auch eine große Stärke des Spiels. Ich habe vorhin ja gemeckert über, wir sind in Taris in dieser Kanalisation und da sind diese Zombie-Mutanten. Die kommen dir da so entgegen und dann haust du die weg. Das ist so rollenspieltypisch. Aber an ganz vielen anderen Stellen im Spiel finde ich, dass die Kämpfe auch aus der Handlung motiviert herauswirken. Du denkst nicht so, okay, das hier ist jetzt ein Gegnerareal, da stehen 50 Gegner drin, sondern ich bin auf der Leviathan, das ist ein Gefängniskreuzer der dunklen Seite. Natürlich, wenn ich da jetzt reingehe in den Raum der Kaserne heißt, werden da Soldaten stehen. Und wenn ich zur Enklave der Sandleute gehe, werde ich wahrscheinlich an Gruppen von denen vorbeikommen. Und du kannst es auf alle möglichen Stellen im Spiel beziehen. Du hast immer das Gefühl, die Kampfsituationen entstehen daraus, weil da nachvollziehbarerweise Kreaturen sind oder Menschen oder Aliens, die mir feindlich gesinnt sein könnten und dann entbricht hier ein Kampf. Da haben wir einen riesen Unterschied zu zum Beispiel den Final Fantasy Spielen, von denen ich herkomme, wo du machst halt 5 Schritte, dann gibt es so einen Grafikeffekt und dann bist du in einem Kampf, der in einer abgesetzten Kampfarena stattfindet und da sind dann 2 Ratten, eine Fledermaus und ein Skelett. Bei KOTOR findet das alles in der Welt statt. Da, wo du gerade bist und da, wo du langläufst, fand das alles cool. Ich habe nie gedacht, das Spiel hält mich jetzt damit auf, weil es mir Wellen oder künstlich kreierte Kampfsituationen vorsetzt, sondern das ergibt sich alles aus der Handlung. Und ich finde, das ist ein ganz großer Pluspunkt des Spiels. Vielleicht überbewerte ich das aber auch, aber ich fand das irgendwie angenehm.
Nee, das finde ich auch. Also das hält alles in dieser Spielwelt und du kannst auch schon gucken, was da los ist, wer dir entgegenkommt. Es ist nicht so lebendig, wie heutige Spiele lebendig sind, dass sich irgendwie überall was bewegt, aber es hat das schon so ein bisschen. Auf Dantooine an ein paar Stellen guckst du mal so hoch und dann ist da so ein rochenartiges, mantaartiges Wesen, das da mit langsamem Flügelschlag vorüberzieht. Es hat überhaupt keine Funktion im Spiel, das ist einfach nur Fluff Eye Candy. Das hat es zuweilen. Ich finde, es sieht auch heute noch in der Version, die man kaufen kann, im Microsoft Store, sieht es auch heute noch echt okay aus. Ja.
Das finde ich auch. Auch die anderen Versionen des Spiels gibt es für relativ viele Plattformen noch zu kaufen. Es wurde mal für die Switch portiert. Das hat den Vorteil, da ist es von Haus aus 16:9. Das müsste man sich am PC reinmodden. Auf der Xbox gibt es halt gar nicht. Da läuft es in 4:3, wie es original ist. Es gibt das Spiel auch für iOS und Android. Und das ist alles okay an Versionen, die es da gibt. Und es kostet natürlich auch überall relativ wenig. Das liegt so um die 10 Euro. Und die PC-Version, die man bei Steam oder GOG bekommt, die ist häufiger auch mal im Angebot. Ich habe die zuletzt irgendwie für 3 Euro gesehen. Also das ist mal eins der Spiele, die nicht so verschütt gegangen sind. Im Gegenteil. Also das kann man gut bekommen. Und es ist auch überall eine okay Version. Und um jetzt nochmal zurückzukehren zur Präsentation, was natürlich, weil es nicht so sehr an den Fortschritt der Technik gebunden ist, besser gealtert ist, finde ich, ist der akustische Part des Spiels, zumindest was die Musik angeht. Also wir haben natürlich das Star Wars Theme, wenn am Anfang der Scroll runterläuft, also die berühmte Melodie von John Williams. Und im Spiel hat die Musik dann Jeremy Soule gemacht. Das war über viele Jahre mal ein ziemlich bekannter Spielekomponist. Der ist erst 75 geboren. Ich dachte, dass der deutlich älter sein müsste, weil ich weiß, dass der schon am Super Nintendo auch an einem Rollenspiel von Square Enix mitgemacht hat, was in den USA entwickelt wurde, nämlich Secret of Evermore. Aber man kennt ihn vor allem, weil er später ganz viel bei Elder Scrolls Spielen mitgemacht hat oder bei Guild Wars und anderen Fantasy-Spielen. Und ich finde, dass dann, wenn man mal Musik hört im Spiel, dann denkst du halt, ah ja, das ist Star Wars Musik und das fügt sich da halt so ein und es gibt keinen Gap so oder irgendwie, dass du denkst, ah, das passt aber nicht zu dem, was ich irgendwie von Star Wars kenne, sondern ich finde, dass das sehr gut zum Spiel und zum Universum passende Stücke einfach sind.
Ja, das klingt ganz gut. Ich habe im 2003er Test geschrieben, Sound und Musik sind ordentlich, die Dolby Digital Abmischung ist schwach.
Das war damals ein wichtiger Faktor.
Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, was mich da geritten hat, aber das wird schon gestimmt haben. Das war damals wirklich, in den GamePro-Tests war das super wichtig, dass man das testet, die Dolby-Digital-Abmischung. Jedenfalls insgesamt nicht super auffällige Musik, aber schon sehr schöne Musik. Und das ist wirklich was Besonderes, das Spiel ist komplett vertont. Für so ein umfangreiches Spiel mit so viel Sprechern und so viel Figuren, das ganze Spiel ist durchvertont. BioWare war richtig überrascht damals, als LucasArts ihnen das vorgeschlagen hat, in den Interplay-Rollenspielen, die BioWare vorher gemacht hat. Da war es ja halt so, dass der Charakter die erste Zeile gesprochen hat oder so ein Standardsatz manchmal auch nur. Und ab da gab es halt massenhaft Text. Aber das ging hier natürlich nicht. Die deutsche Version bemüht sich darum, dem englischen Niveau gerecht zu werden. Allerdings sind die Rollen nicht ganz so prominent besetzt wie die im Englischen und auch meinem Gefühl nach nicht so hochwertig. Ich finde auch nicht, dass es an allen Stellen gut übersetzt ist. Also es ist grundsätzlich kompetent übersetzt. Es hat eine ganze Reihe von kleinen Fehlern, also Tippfehler, mal ein Wort vergessen, mal ein Wort und nicht übersetzt. Und es hat grundsätzlich Schwierigkeiten damit, wenn man einen weiblichen Helden spielt, weil dann wird manchmal doch irgendwie von dem Helden gesprochen und dann weiß das Spiel nicht genau, ob es jetzt den Helden als weiblich bezeichnen soll oder als männlich. Das kriegt es manchmal nicht so gut hin, weil es ja im Englischen kein Unterschied ist. Ne? Da sagt man The Jedi und dann sind halt beide möglichen Formen gemeint. Das ist hier also ein bisschen doof, aber ansonsten ist das eine okaye deutsche Übersetzung, die man schon machen kann.
Finde, da ist wirklich ein Gefälle drin. Ihr habt ja dann und wann in dieser Folge Charaktere aus dem Spiel sprechen gehört. Da haben wir bewusst Hauptcharaktere wie HK47 oder Karth sprechen lassen und dann eher unwichtige Charaktere. Und da merkt man schon, dass so in der Peripherie da, ja, weiß ich nicht, hat man vielleicht auch mal etwas weniger talentiert oder professionelle Sprecher in Deutschland zum Einsatz kommen lassen. Dennoch, damals ein Riesenaufwand betrieben worden und ich war auch überrascht, dass da alles vertont ist. Das war mir halt echt nicht klar, weil es auch wahnsinnig viel Text war. Aber all die Arbeit hat sich gelohnt, die in das Spiel reingeflossen ist, weil jetzt sind wir nach langer Zeit wieder beim Erscheinungstermin des Spiels, nämlich im Juli 2003, da kommt es in den USA für die Xbox, es kommt im September in Europa für die Xbox und dann folgen mit leichtem Versatz die PC-Portierung, nämlich im November 2003 in den USA und im Dezember dann Europa und das Spiel verkauft sich super. Gleich am Anfang taucht es auf in diversen Meldungen von wegen super guter Verkaufsstart.
Rekord auch für die ersten 2 Wochen auf der Xbox.
generell auf der Xbox ein sehr starker Titel. Es gibt von 2007 mal in der Pressemitteilung eine Zahl, da steht drin 3,2 Millionen verkaufte Exemplare und etwa auch gleichmäßig aufgeteilt zwischen PC und Xbox. Das reicht, wenn das stimmt, dafür, dass das Spiel in den Allzeit-Top 10 der ersten Xbox ist. Und ich habe es eben schon mal erwähnt, das Spiel kam noch für Android, für iOS, für die Switch und da ist sicherlich noch mal einiges hinzugekommen. Nicht nur die Verkaufszahlen waren gut, das Spiel ist auch sehr gut in Tests angekommen und das nicht nur bei dir, Gunnar, glaube ich.
Also der Markus Schwertl hat die PC-Version getestet und 93% gegeben. Thorsten Küchler hat die Xbox-Version in der Maniac mit 90% bewertet. Ein gewisser Gunnar Lott gab für die GamePro 92%, fand die Handlungsfreiheit super, hat aber ein bisschen an Grafik und Sound rumgemeckert und an den Ladezeiten natürlich, aber Mai 92 bei der GamePro, das war auch schon ein Platin Award, kann man nichts sagen. International hat das Spiel eine ganze Reihe auch von großen Awards gewonnen, sehr gute Kritiken gekriegt. Für IGN ist KOTOR das drittbeste Videospiel der Nullerjahre.
Das finde ich krass.
Also Videospiel, nicht nur Rollenspiel, nur noch übertroffen schon Half-Life 2 und Shadow of the Colossus, also in ganz illustre Runde da. Weiß nicht, ob ich das so komplett mitgehe, aber das ist ja meine Sicht von heute. Damals bin ich das voll mitgegangen, sowohl als Spieler als auch als Redakteur, als Kritiker. Meine heutige Wahrnehmung auf KOTOR ist ein bisschen getrübt dadurch, dass ich mit Star Wars irgendwie durch bin, so als Thema, als Popkulturwelt, und dass viele der immensen Stärken von KOTOR BioWare selber in Mass Effect übernommen und übertroffen hat. Diese romantischen Beziehungen, die Interaktionen mit den NPCs, die offene Welt mit dem Raumschiff als Basis, wo du immer wieder zurück kannst und wo deine Party aufgehoben ist, die starke filmhafte Inszenierung von bedeutenden Story-Momenten, die großen Entscheidungsmomente, wo sich auch die Zusammensetzung deiner Party verändern kann oder dein Blick auf den Charakter verändern kann. All das hat KOTOR ja schon drin, aber Mass Effect baut es nochmal deutlich aus. Aber das kann man ja KOTOR nicht vorwerfen, logischerweise. Es zeigt ja nur, wie erfolgreich die Formel von KOTOR seinerzeit war, wie gelungen und wichtig dieser Titel war. Und wie du eingangs gesagt hast, es ist schon ein massiver Sprung für das Rollenspielgenre, besonders für das westliche Rollenspielgenre auf der Konsole und mit Abstrichen für Rollenspiele insgesamt. Und das ist schon ein immenser Erfolg für BioWare.
Und was natürlich immer passiert nach kritischem und kommerziellem Erfolg, das ist auch keine Überraschung, das Spiel bekommt eine Fortsetzung. Die macht aber nicht mehr BioWare, weil BioWare macht ja dann Jade Empire und dann machen sie später auch Mass Effect und haben ihre eigene Abenteuer-Rollenspielreihe im Weltall, sondern BioWare empfiehlt dann Obsidian Entertainment. Und unter der Leitung von Chris Avellone entsteht hier der zweite Teil, ist das Debütspiel gewesen von Obsidian. Die wurden erst 2003 gegründet und haben dann schon Ende 2004 dieses KOTOR 2 fertig. Habe ich ein bisschen reingespielt jetzt für das Spiel, habe gedacht, kommt mir schon vor wie das gleiche in grün. Aber ich weiß nicht, kennen wir jemanden, Gunnar, der das Spiel damals vielleicht getestet hat?
Ich lese hier mal vor aus meinem originalen Meinungskasten. Von damals, ich habe es aber nicht getestet, ich habe glaube ich nur einen Meinungskasten dazu gemacht. Ein paar Bugs, ein bisschen wenig Neues, dezent veraltete Grafik, das ist mir eigentlich egal. KOTOR 2 ist ein neuer Höhepunkt in Sachen Stories und bei der Darstellung von Charakteren. Und das ist es, was ich von einem Rollenspiel in erster Linie erwarte. Super, ich kritisiere auch da die Übersetzung, die ist auch da wieder ein Tick fehlerhaft. Das kommt auch in anderen Tests vor, aber insgesamt ist das ein sehr kompetentes Spiel, knapp auf dem Niveau des ersten Teils.
Ich mag es, dass da als Zitat von dir nochmal hervorgehoben ist, einfach nur, ich liebe es. Das ist richtig schön.
Ja.
Ich mochte auch die Testkästen damals, dass da steht, dass die Anleitung 46 Seiten hatte. Das ist eine wichtige Info natürlich. Und eine Tastaturkarte, sowas ist ja auch, glaube ich, aus der Mode gekommen.
Ja, so war das damals aber.
Ja, Obsidian hätte übrigens der Sage nach gern noch einen dritten Teil gemacht und die haben da auch Konzeptarbeit gemacht für, aber den beauftragt LucasArts dann nie. Und deswegen gibt es bis heute auch kein KOTOR 3. Aber ich finde es okay, das gibt mir eine realistische Chance, diese Reihe irgendwann nochmal abzuschließen, weil vielleicht kommt ja irgendwann auch noch das Remake, was mal angekündigt wurde 2021 auf einem PlayStation Showcase. Gab es einen kurzen Teaser-Trailer, Es sollte von Aspyr gemacht werden. Das ist auch ein US-Studio. Die haben auch viele der späteren Ports von KOTOR 1 gemacht für Mac, iOS, Android, Switch. All diese Versionen kamen von Aspyr und nicht von BioWare. Das scheint aber zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, Anfang 2024, verschollen, dieses Remake. Es gab da keine Infos mehr zu und es wurde angeblich dann auch von Aspyr zu Saber Interactive transferiert. Ob das kommt, weiß man nicht. Ja, und ansonsten, das ist jetzt nochmal fast ein bisschen eigener Strang. Es gibt natürlich von BioWare dann nochmal ein anderes Spiel, was sehr ähnlich heißt, aber ein Online-Rollenspiel war.
Statt KOTOR 3 gibt es SWTOR, Star Wars The Old Republic, und das ist ein Online-Rollenspiel. Im Produktportfolio von LucasArts der Nachfolger, weil die haben ja vorher schon Galaxies gemacht, das schalten sie dann ab und dann betreiben sie SWTOR. Das ist ein Riesending, weil BioWare macht dafür extra ein Studio auf in Austin und entwickelt das. Das Spiel gibt es bis heute. Das ist nicht super erfolgreich, wird dann relativ schnell Free-to-Play und hält sich dann aber mit dem Free-to-Play-Modell und ist bis heute spielbar und wird auch noch heute weiterentwickelt. Es ist so ein bisschen so, dass von den Leuten, die damals Baldur's Gate gemacht haben, viele später KOTOR gemacht haben. Von denen haben dann wieder viele später Mass Effect gemacht. Von denen haben dann viele später Anthem gemacht. Dann waren sie alle sehr traurig. Und von denen sind jetzt relativ viele Leute bei einem neuen Studio unter der Regie von Wizards of the Coast, den D&D-Inhabern, ein neues Spiel namens Exodus zu machen, das sehr angelehnt ist an Mass Effect. So schließt sich der Kreis irgendwie.
Wollte ich gerade sagen, was ist das denn bitte für ein schöner Abbinder, den wir nicht mal so vorbereitet oder abgesprochen hatten, dass die jetzt alle für Wizard of the Coast arbeiten, wo sie sich ursprünglich mal das Spielsystem entliehen haben, auch für KOTOR. Das ist doch richtig schön.
Genau. Und damit schließen wir hier die Tour de Force durch Star Wars Knights of the Old Republic.
Ich habe das Gefühl, wir sind 3 Lichtjahre lang jetzt durch dieses Spiel geflogen. Und ich hätte noch ein bisschen random Zusatzinfos unter der Ladeluke liegen, aber ich glaube, das heben wir uns auf für eine kleine Ergänzungsfolge. Wir haben viel über das Spiel gesprochen, alles elementar Wichtige euch, glaube ich, auch erzählt. Und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen mitnehmen in die Zeit 4000 Jahre vor den Star Wars Filmen und in eins der klassischen BioWare-Rollenspiele in dieser Folge.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Fabian und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.